attention.
Was wollt ihr? Ein Sound, als wär im Kino? Dolby Surround und überhaupt? Ja eh. Wir eh auch. Aber die Big Show von Sportradio 360 ist halt kein Wunschkonzert. Wie der richtige Sport auch nicht. Sonst hätte der Federer Roger das Wimbledon-Endspiel 2019 gewonnen. Kamerun war 1990 Fußball-Weltmeister geworden. Und der Doncic-Luka, da hat er das ewige Stress von den Mavericks tragen.
Look at this pass here. I mean, wow.
Also, reißt sich zusammen. Wir probieren's eh auch. Seit 2011. Die Big Show. Jetzt.
Ja, Herrschaften, die Big Show 710, Sportradio 360. Unser heutiges Programm geht los mit Fußball, mit Thomas Böker und mit Sven Schröter. Zwei Teile, Champions League und Bundesliga. Dann weiter zu Sven Heist, mit dem wir letzte Woche ja technische Probleme hatten. Diesmal funktioniert alles gar prächtig. Mit Sven noch detaillierter auf die Premier League und auch ein bisschen, einfach weil wir es dürfen und können, Wrexham. Danach Götzi und Uwe Semrau zum Thema Handball. Da hat es ja ein eher bescheidenen Auftritt so der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz gegeben. Ist dann noch gut ausgegangen mit dem Unentschieden. Danach Eddie Milke und Stefan de Bois-Heinrich. Und Achtung, Eddie Milke, es gibt was zu gewinnen. Es gibt dreimal zwei Tickets, nicht mal zu gewinnen, ja. First come, first serve. Dreimal zwei Tickets für das Wochenende in Oschersleben, IDM. Was müsst ihr machen? So gut wie nix. Schreibt mir einfach eine Mail, steilpass@sportradio360.de. First come, first serve. Wie gesagt, die ersten drei, die da schreiben, bekommen von Eddie, über Vermittlung von Eddie, jeweils einmal zwei Tickets, und zwar für Samstag und Sonntag, IDM in Oschersleben. Und ich nehme es gleich vorweg. Dort kann man übrigens auch ins Fahrerlager reingehen, wenn man diese Jungs mal aus der Nähe sehen möchte. So, weiter geht's mit der Formel 1 dann, mit Stefan Edeln und The Voice. Anschließend zwei Teile, Los Angeles und Boston, Jürgen Schmieder und Heiko Uldörp. Dann Baseball und Tom Heberlein und Matthias Ondracek. Und hinten raus noch Tennis mit Marcello Meinert und mit Paul Häuser. Das alles in der Big Show 710, Sportradio 360. Ja, die Big Show 710, Sportradio 360, Fußball ist natürlich auch in dieser Woche ein Thema, und ich freue mich, dass zum einen vom Kicker mit am Start ist Thomas Böker. Servus Thomas.
Hallo zusammen.
Und vom Sky Sven Schröter. Guten Morgen Sven.
Hallo, grüß dich.
Ich habe es dem Thomas im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ein gebrochener Mann seit Dienstagabend. Ich weiß, dass der Fußballfan als solcher, der keine Aktien in diesem Spiel hatte, Thomas, dieses 4:3 von Inter Mailand wahrscheinlich gefeiert hat. Erstaunlich viele Bayern-Fans, auch aus meinem Umkreis, haben dieses 4:3 gefeiert. Und ich denke mir, wieso? Inter hat doch Bayern rausgeschmissen. Ich als Barcelona-Sympathisant, ja, ich möchte sagen Fan, kann das nicht ganz feiern, weil natürlich ich gerne Barcelona hier in München im Finale gesehen hätte. Es war ein Fußballfest, Thomas, ich glaube, das kann man sagen. Darf ich als Barcelona-Fan Hansi Flick irgendwas vorwerfen? Zu offensiv, oder ist es eh toll, wie er spielen lässt? Und dann sind halt solche Tore wie das 0:1 oder das 1:0 für Inter eingepreist, weil es einfach ein lässiger, attraktiver Spielstil ist, der halt solche Tore mit sich bringt.
Ja, also ich glaube nicht, dass man ihm etwas grundsätzlich vorwerfen muss. Das ist die Spielweise sehr offensiv. Das 1-0 würde ich da jetzt für Inter würde ich da jetzt gar nicht einordnen. Diese Kategorie, das war ein schlampiger Spielaufbau. Worauf du vielleicht eher hinaus willst, ist eben dieses hohe Stehen der Abwehrkette, was eben zum Beispiel zum ersten Gegentor in Barcelona geführt hat noch oder auch zu zahlreichen Bayern-Chancen bei dem Spiel, das Bayern letztlich dann 1-4 verloren hat in der Ligaphase. Aber genau das ist richtig, das ist eingepreist. Dafür eben überragendes Gegenpressing, überragende Offensivspieler, Offensivaktionen, Strafraumaktionen und deswegen hatte Barca natürlich mindestens gleich großen Anteil an diesem Fußballfest wie Inter. Ich habe mich weder für die einen noch für die anderen gefreut. Ich war da tatsächlich komplett neutral und habe einfach dieses Fußballspiel genossen oder beide, besser gesagt. Das ist ja das Besondere, dass man so knapp in einer Woche da zwei solche Spiele hinzaubert, beide Mannschaften. Und es hätte einfach keiner verdient gehabt, auszuscheiden. Einen hat es jetzt letztlich getroffen. Aber Barca war sehr kurz davor. Barca ist in beiden Spielen aus Rückständen nochmal zurückgekommen und hat fast das, hätte er fast 3-2 gewonnen, dann hätte auch keiner was gesagt. Und so kann aber auch keiner was sagen, dass Inter gewonnen hat, weil die haben sich's genauso verdient. Und ja, dementsprechend war es zwei unvergessliche Abende.
Mit auf Seiten von Inter, Sven, ja einigen Spielern, die man aus der Bundesliga gut kennt, auch wenn es bei Calhanoglu jetzt schon ein bisschen her ist. Aber Mkhitaryan hat in der Bundesliga gespielt, Jan Sommer hat in der Bundesliga gespielt. War das wieder so irgendwie typisch italienisch, so schön abgezockt italienisch, auch wenn, das muss man Inter ja auch zugute halten, die in zwei Spielen 7 Tore geschossen haben.
Ich kann schon zusagen, dass ich auch, wenn wir so unter Kollegen bei Sky diskutieren, seit Wochen eigentlich der Einzige bin, der immer sagt, Inter wird die Champions League diese Saison gewinnen. Das habe ich schon vor dem Spiel gegen die Bayern gesagt. Ich habe sie für Sky Austria in der Ligenphase ein paar Mal gemacht und das ist eine wahnsinnig coole, abgezockte Truppe, wie du richtig sagst. Da ist ein ganz guter Mix drin, viel Erfahrung. Italiener haben da ja keine Berührungsängste, performen alle auf einem hohen Niveau, stehen unglaublich gut, wie das, ja, das ist schon sehr typisch italienisch, im besten Sinne. Das macht einen ja, gerade als deutscher Fußballfan, wenn man die Erinnerungen der letzten 40 Jahre hat, immer auch ein bisschen demütig, vorsichtig ausgedrückt. Die bringen genau das auf den Platz, was du brauchst, um einfach so einen Pokal zu gewinnen. Dass sie jetzt natürlich auch noch Fußballfeste gegen Barca geliefert haben oder mitgeliefert haben zusammen mit Barca, das macht die Sache vielleicht noch ein bisschen schicker. Aber ich bleibe dabei, werde jetzt die Pferde nicht wechseln. Ich glaube, Inter wird das Ding holen.
Das habe ich, Thomas, und das ist verbürgt, das habe ich hier in dieser Sendung auch gesagt, allerdings erst nachdem sie die Bayern rausgeschmissen haben. Ja, also da dachte ich mir, okay, das ist wieder so ein Zeichen und man darf ja nicht vergessen, sie waren ja gegen Manchester City recht nah, ich würde sogar sagen, ja, Lukaku hat eine unfassbare Chance nicht reingebracht, waren sie ja auch nah dran. Kann man vielleicht sogar sagen, es ist auch wieder mal Zeit, dass Inter Mailand die Champions League gewinnt.
Ja, so gesehen, ja. Es gab ja in der Vergangenheit auch ein paar Beispiele, wo jetzt erste Mannschaft gescheitert ist und es dann den Henkelpott geholt hat. Bayern zum Beispiel erst 2012 verloren, dann 2013 gewonnen oder auch, wenn man so will, 99, 2-1 diese beiden Spiele zusammengenommen. Und wenn man das jetzt auf Inter projiziert mit dem tatsächlich unglücklichen Ausgang gegen Man City, kann man schon sagen, dass sie in diesem Zyklus sozusagen jetzt dran sind, dass es kein Zufall ist, dass diese Mannschaft jetzt zweimal innerhalb von drei Saisons in einem Champions-League-Finale steht. Auf der anderen Seite hat Paris das jetzt nicht minder verdient, was die Leistungen angeht. Und dementsprechend erwarte ich da ein sehr offenes und ausgeglichenes Spiel und würde mich jetzt heute nicht festlegen wollen, wer da favorisiert ist. Also ich glaube, beide haben auf dem Weg ins Finale sehr, 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 sehr gute Mannschaften ausgeschaltet. Also Paris ja die halbe Premier League und ja. Und das muss man erstmal hinkriegen. Also gegen Liverpool, gegen Aston Villa, Arsenal, Man City in der Ligaphase geschlagen und auch im Playoff-Spiel da. Also von daher, das war schon sehr, sehr stark.
Ja, jetzt hat Mikel Arteta gestern gesagt, Sven, er hätte keine bessere Mannschaft in dieser Champions League gesehen. Und ich glaube, er hat seine eigene Mannschaft gemeint. Aber da erhebe ich Einspruch, ehrlicherweise, weil Thomas hat ja auch eine genannt, wie ich finde. Also Liverpool, da hat schon viel zusammengestimmt dann im zweiten Match, vor allem im ersten nicht. Da war PSG, finde ich, klar besser und hat unverdient 1-0 verloren. Aber das zweite Spiel war ja fast umgekehrt von den Voraussetzungen her. Am Ende ist alles wurscht, Sven, aber wie war das ein bisschen trotzig aus deiner Sicht, was Arteta da gesagt hat? Weil ich glaube nicht, dass er PSG gemeint hat mit er hat noch keine bessere Mannschaft gesehen.
Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen trotzig war. Ich meine, da gibt's natürlich ein hohes Maß an auch Enttäuschung. Die Gunners hätten halt schon ganz gern auch wieder mal einen Titel. Jetzt sind sie ein paar Mal hinter City eingelaufen in der Premier League, das hat diese Saison wieder relativ deutlich nicht geklappt. Jetzt war die Hoffnung unter Umständen Champions League mal zu gewinnen. PSG ist eine Supermannschaft. Also ich gebe Thomas da vollkommen recht. Natürlich, objektiv betrachtet kann man jetzt nicht davon sprechen, dass Inter da irgendeinen Vorteil hätte. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Also wenn man es ganz objektiv betrachtet, die Gegner, die sie ausgeschaltet haben und wie sie auch gespielt haben, da ist ja auch eine Entwicklung da, die man konstatieren muss. Es ist halt nicht mehr, der Zirkus kommt in die Stadt, wenn PSG aufläuft. Es ist ja ein ganz anderes Herangehen an die Sache. Viel seriöser und viel weniger glamourös, aber auf der anderen Seite auch dementsprechend erfolgreicher. Es ist eher so eine Empfindungssache, dass ich glaube, dass da einfach wieder ein großer Rucksack dabei ist, dass die Erwartungshaltung entsprechend ist, wird wahnsinnig schwer sein, das halt wegzukriegen und italienische Mannschaften in Finals zu bezwingen. Das ist eine Kunst. Das ist sehr, sehr schwer.
Thomas, apropos Italiener und apropos PSG, ich hatte schon den Eindruck gestern in der Anfangsphase, als Arsenal richtig gut gespielt hat, also Ödegaard, dieser Schuss, den Donnarumma dann rausfischt und überhaupt Donnarumma, den ich lange sehr kritisch gesehen habe, aber der in den letzten Monaten wunderbar spielt. Aber gerade diese Anfangsphase gestern gegen Arsenal, auch das zweite Spiel dann in Birmingham bei Aston Villa, wo es dann komischerweise wieder eng geworden ist, das hat mir aber schon gezeigt, also PSG, kein Zirkus mehr. Aber ich habe das taktisch jetzt nicht ganz so verstanden, ob das von Luis Enrique so gewollt war, dass die sich so hinten reindrängen lassen. Aber es ist möglich, diese Mannschaft hinten reinzudrängen. Aber wenn Dembélé fit ist, dann sind sie nach vorne natürlich auch extrem schnell. Hat dich das ein bisschen überrascht gestern, dass Arsenal also wirklich in den ersten 10, 15 Minuten dermaßen am Drücker war?
Ja, in der Deutlichkeit schon. Allerdings glaube ich nicht, dass PSG das so geplant hat und sich hinten reinfallen lassen hat. Das war halt dem Hinspielergebnis geschuldet. Arsenal musste was machen, musste vor allem viel aktiver agieren als im Hinspiel. Da hatte ja PSG gerade in der Anfangsphase die Dominanz, die dann auch zum frühen Tor geführt hat. Und dementsprechend war das schon vom Spielverlauf her oder vom Gesamtstand erstmal so vorgegeben, dass Arsenal natürlich kommen musste, dass es so mit so großen Chancen einherging, hat mich überrascht. Aber Donnarumma war halt wie im Hinspiel schon wieder sehr, sehr gut. Und ja, insgesamt glaube ich, dass Paris verdient weitergekommen ist, weil sie waren im Hinspiel die bessere Mannschaft und gestern die reifere Mannschaft, die eben ihre Chancen genutzt haben und Arsenal hat sie nicht genutzt und ein bisschen symptomatisch waren dann eben und dann, am Ende muss man es dann darauf runterbrechen, waren dann die Gegentore. Beim ersten Tor köpft der Thomas Partey den Ball in die Mitte, beim zweiten und Martinelli geht auch nur halbherzig hin, beim zweiten hat Thomas Partey überhaupt keine Körperspannung gegen Hakimi und das so kann man dann in entscheidenden Szenen kein Champions League Halbfinale bestreiten, so gut man vielleicht aus Arteta's Sicht dann drumherum auch gespielt haben mag. Sie waren sicherlich nicht schlecht, aber sie waren eben nicht gut genug, vor allem beide Spiele zusammengenommen, um Paris da ja wirklich zu gefährden. Und dementsprechend glaube ich, dass Arsenal verdient ausgeschieden ist. Und kleine Korrektur in eigener Sache. Ich habe gerade gesagt, Man City Playoffs gegen Paris. Das war natürlich Man City gegen Real, sorry. Aber bleibt dabei, dass Paris in der Ligaphase gegen Man City gewonnen hat und danach eben einige Engländer in der K.O.-Phase rausgehauen hat.
So, jetzt hat PSG, wir erinnern uns, Sven, in Stuttgart dieses letzte Spiel in der Ligaphase gewinnen müssen. Das haben sie dann gewonnen, sehr souverän. Und die haben ja auch im Herbst in München gespielt. Und mein Sohn war im Stadion. Ich habe mir es auch bei der Sohn dann, glaube ich, angeschaut. Und ich war nicht impressed. So, und jetzt stehen die aber im Finale. Die kommen aus einer Liga, die sie im Grunde genommen, wo sie sich nur selbst bespaßen können, mit wenigen Ausnahmejahren, wo halt mal eine andere Mannschaft dabei ist. Die italienische Liga, sagt man, höre ich, ist ja auch nicht mehr ganz so toll, wie sie vielleicht in den 90er Jahren waren, oder ganz sicher nicht ganz so toll. Kann man da irgendwas hineinlesen, dass jetzt eine Mannschaft aus Frankreich gegen eine Mannschaft aus Italien spielt und eben kein Premier League Team und keines aus der Bundesliga dabei ist? Und keines aus der spanischen Liga, wohlgemerkt.
Also ich würde da nichts rein interpretieren. Also was die Ligen angeht oder die Stärken der Ligen angeht, schon mal gar nicht. Also die französische Liga, bei allem Respekt, es geht nicht um die Ligue 1, es geht um PSG. Also das hat mit der Liga meiner Meinung nach nichts zu tun. Die Serie A ist definitiv nicht mehr die Liga, die sie in den 80ern und 90ern waren. Hat sich konsolidiert, hat einen eigenen Weg. Wie gesagt, da geht es sicherlich insgesamt immer etwas langsamer zu. Das spricht ja auch dafür, dass viele Veteranen da noch im sehr hohen Alter mitspielen können und so weiter und so fort. Die Leistungsdichte der Premier League ist sicherlich deutlich höher als in der Serie A, auch höher als in La Liga. Aber ich denke schon, dass die spanische, die englische Liga, ich klammere im Moment bewusst die Bundesliga aus, höher ist als in den beiden Ligen, die jetzt die Mannschaften fürs Finale stellen. Das würde ich eher auf die Mannschaften direkt beziehen und weniger auf die Stärke der Liga. Also das würde ich nicht überinterpretieren. Und es war ja sehr eng, haben wir ja schon besprochen. Also es könnte genauso gut jetzt mal mindestens Barca im Finale stehen. Und damals hätte auch Liverpool sich gegen PSG durchsetzen können. Da hätten wir jetzt vielleicht das Finale Barca gegen Liverpool. Das wäre durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen gewesen. Da würden wir die Diskussion überhaupt nicht führen.
Thomas, abschließend? Zu diesem Thema auch, oder hat Sven alles auf den Punkt gebracht?
Ja, hat er auf den Punkt gebracht, und man sieht natürlich auch, ich würde das auch so unterstreichen, dass es um Vereine geht und nicht um Ligen, oder und das ist letztlich die englische Dominanz zeigt sich ja dann auch in den Europacup-Wettbewerben unter der Champions League. Da werden wahrscheinlich drei Mannschaften in zwei Finals sein heute Abend oder einziehen. Und diese und vor allem Manchester United und Tottenham spielen eine grausige Saison in der Premier League, aber es reicht eben, um in der Europa League mehr oder weniger durchzumarschieren. Hat natürlich United vor allem großes Glück gegen Lyon, aber letztlich werden sie jetzt dann wahrscheinlich, wenn sie sich nicht ganz dusselig anstellen, heute ins Finale einziehen, Tottenham auch. Und dann sind zwei bestenfalls noch mittelmäßige Premier League Mannschaften in der, sagen wir mal, zweiten europäischen Liga im Finale, und Chelsea in der Conference League war sowieso vorgezeichnet. Der Weg, hätte ich mich schon sehr gewundert, wenn die nicht ins Finale gekommen wären, auch wenn sie da immer nur ihre B-Truppe auflaufen lassen. Also das zeigt schon, was die Premier League den anderen da voraus hat. Und dann, ja, muss man aber trotzdem sagen, haben es trotzdem Man City überhaupt nicht geschafft, Liverpool mit eigenem Verschulden, wenn man dann denkt, dass sie das Hinspiel in Paris noch gewonnen haben. Und für Aston Villa war es dann letztlich auch eine Nummer zu groß, und Arsenal, wie gesagt, auch verdient ausgeschieden. Also ganz oben war die Premier League dann doch nicht so, wie man es eigentlich hätte vermuten dürfen und wie es eben, wie gesagt, in den anderen Wettbewerben wieder gespiegelt wird.
Tja. Darf ich noch eins ergänzen? Was vielleicht die Stärke und die Bedeutung der Liga aber widerspiegelt, ist ja die Tatsache, dass anders als jetzt in der Bundesliga, anders als für die Bayern zum Beispiel oder auch in Spanien, in der Premier League der Titel, die Premier League zu gewinnen, mit Sicherheit höher bewertet wird, eingeschätzt wird, wahrgenommen wird, als auch sogar die Champions League zu gewinnen.
Absolut,
das ist,
ja.
Das ist eben nur in England so. Also den Scudetto zu gewinnen in Italien, ja, das ist schön, da freuen sich alle, aber die Champions League ist die Nummer eins, für die Bayern sowieso und so weiter. Aber in der Premier League für Liverpool, wenn du da 100 Liverpool-Fans und Verantwortliche gefragt hättest, Champions League oder Premier League, hätten alle 100 gesagt, Premier League.
Das hängt natürlich aber auch immer damit zusammen, wie oft man auf welchen Titel warten oder wie lange man auf welchen Titel warten musste. Und Liverpool jetzt bekanntlich 1990 zuletzt, dann eben im Corona-Jahr sozusagen Meister geworden. Und die haben natürlich jetzt auch mal nach dieser richtigen Meisterschaft sozusagen im Zusammenhang mit den Fans gelächzt und das dann natürlich dann da die Priorität draufgelegt. Und das ist richtig. Deswegen war es für Liverpool trotz des der drei Enttäuschungen in den Cup-Wettbewerben war es für sie eine sehr gute Saison unterm Strich mit dem neuen Trainer im ersten Jahr dann Meister geworden zu sein. Aber worauf ich hinaus will, wenn man Man City gefragt hätte, Premier League oder Champions League, ich glaube, die hätten dann doch nochmal Champions League gesagt, weil sie eben in den letzten 7 Jahren, glaube ich, 6-mal gewonnen haben, die Premier League. Also würde ich es auch da jetzt nicht so verallgemeinern, aber grundsätzlich stimmt schon, dass der Stellenwert insgesamt in England von der Premier League, von dem Titel höher ist als von der Champions League.
Kurze Pause in der Big Show 710.
Ja, hallo, wir sind der Fabio, auch wenn Sie mich nicht kennen, kennen Sie das Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie am Radio oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Die Big Show 710 mit Sven Schröter und mit Thomas Böker. Geht weiter und ich beziehe und da entschuldige ich mich in aller Form oder ich bitte um Entschuldigung in aller Form bei Thomas Böker, aber ich beziehe mein ganzes literarisches Wissen über die Fußball-Bundesliga eigentlich aus der Süddeutschen Zeitung. Und Thomas, da hat sich in den letzten Tagen ein Love-Fest, wie die Engländer vielleicht sagen würden, in Sachen Vincent Kompany abgespielt, dass ich so gar nicht nachvollziehen kann. Und vielleicht gibt's da auch mehrere Ebenen, die ich nicht durchschaue. Vielleicht muss man den Trainer in einer Art und Weise loben, damit man dann sagen kann, ja, aber in der Chefetage funktioniert's ja nicht ganz. Ist denn wirklich alles so toll gewesen bei Vincent Kompany? Natürlich gibt's dann den Nebensatz, ja, in der Champions League im Viertelfinale ausgeschieden, DFB-Pokal auch nicht gewonnen, aber mit viel Pech ausgeschieden. Also ich wundere mich etwas über die Euphorie, die zumindest bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung, ich habe heute niemanden eingeladen, aber vielleicht ist das ja auch deutschlandweit so in der Fußballszene, über den Trainer des FC Bayern München herrscht. Wo liege ich falsch, Thomas?
Ja, also ich habe das jetzt, was du ansprichst, nicht konkret verfolgt. Habe schon so mitbekommen, dass da natürlich Lob ist für Kompany. Das ist ja auch gerechtfertigt, wenn jemand, wie ich es gerade bei Slot gesagt habe, in England jetzt auch für Kompany betreffend in der neuen Liga im ersten Jahr Meister wird und das eben mit der Vorgeschichte. Und mit Vorgeschichte meine ich in dem Fall erstens Leverkusens Meisterschaft letzte Saison, eine doch sehr enttäuschende Bayern-Saison letztes Jahr mit Platz 3 dann letztlich nur. Und dann eben die Trainersuche, bei der Kompany, wie allen bekannt war und ist, nicht auf Nummer 1 stand auf der Wunschliste, aber der es letztlich geworden ist und der dieses Vertrauen, den Zuschlag bekommen zu haben, dann letztlich auch über die Saison gesehen gerechtfertigt hat. Er hat einen sehr erfrischenden Spielstil in die Bundesliga gebracht, auch bei Bayern eingeführt. Bayern war immer schon offensiv ausgerichtet, beziehungsweise hätte das sein sollen, sagen wir mal so. Es war nicht immer so und gerade in diesen Phasen war man dann auch unzufrieden mit diversen Trainern. Aber Kompany hat von Anfang an auf Offensive gesetzt, aktives Verteidigen, hohes Verteidigen und so weiter. Das hat ihm Kritik eingebracht. Das hat Bayern auch möglicherweise wie in Frankfurt zum Beispiel einen oder anderen Punkt gekostet. Aber unterm Strich hat es dazu geführt, dass sie doch relativ souverän jetzt die Meisterschaft geholt haben. Und das ist erstmal erstens sein Verdienst, das mit einem ja wirklich ansehnlichen Fußball, der dann aber in der Zwischenphase auch ein Tief erfahren musste. Das war auch klar, dass das mal kommen musste und dann wurde dann gerade auch in Leverkusen dann auch mal die Mauertaktik rausgeholt, sehr, sehr ungewöhnlich für Bayern, sehr unansehnlich auch, aber hat dann letztlich auch pragmatisch zum, in dem Fall, Punktgewinn geführt. Und gesagt, und all das zusammengenommen führt zu einer guten Bewertung von Kompany. Aber, wie du hast vorhin richtig gesagt, in München zählt auch erstmal nur die Champions League. Und natürlich ist die Meisterschaft sehr, sehr wichtig, gerade nach dem verlorenen Titel letzte Saison. Aber in der Champions League war er dann auch nicht fehlerfrei, sagen wir mal. Ich erinnere an die etwas merkwürdigen Auswechslungen, Umstellungen zu Hause gegen Inter. Und das ist aber auch was im ersten Jahr dann auf der Ebene vielleicht auch etwas ist, was vorkommen kann und was aus dem er auch dann lernen wird und will. Und dementsprechend glaube ich, wenn man jetzt das Ganze bewertet, unterm Strich alle Wettbewerbe zusammen, Pokal aus gegen Leverkusen, war nicht schön so früh für Bayern, aber es war dann eben auch nicht jetzt keine Blamage in dem Sinne gegen den Drittligisten oder so. Also unterm Strich glaube ich, ist es eine ordentliche bis gute Saison gewesen für Kompany. Und für eine sehr gute und für die absoluten Lobeshymnen hat eben dann der letzte Tick, glaube ich, gefehlt. Und was man eben, um das noch abzuschließen, anrechnen muss, ist, glaube ich, es war trotz des Konkurrenzkampfes natürlich etwas behilflich waren dabei, in Anführungsstrichen, auf was er gerne verzichtet hätte, nämlich die ein oder andere Verletzung. Aber trotzdem gab es natürlich auch immer prominent besetzte Bank. Und das hat er, glaube ich, so wie es zumindest außen gewirkt hat, gut moderiert. Und das ist auch eine Kunst bei Bayern.
Ist das auch, weil Thomas Müller hat das ja erwähnt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig interpretiere, aber Thomas Müller hat ja gesagt, Sven, naja, nach Pep Guardiola gab es nie mehr diese Einheit zwischen Spielern, Mannschaft und ich glaube, er hat auch das Präsidium erwähnt und ist das vielleicht eine der großen Eigenschaften von Vincent Kompany, der ist ja noch nicht so lange weg vom aktiven Geschäft, dass er, Achtung, ganz schlimme Phrase, noch die Sprache der Spieler spricht.
5 Euro oder wie?
Ja,
nein,
ja, nein, also, ich hab das schon aufgestellt.
Ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Vincent Kompany ist ja ganz interessant. Also ich habe ihn sehr intensiv in der Premier League verfolgt, wo man ihm viel vorwerfen muss in seiner Zeit bei Burnley, weil er da einfach großen Club spielen wollte in der Premier League und krachend gescheitert ist. Und ist mir heute noch nicht ganz klar, warum er da seinen Job nicht verloren hat im Laufe dieser Saison. Die Bayern haben was in ihm gesehen, das hat er auch gewonnen. Und es gab einen Begriff, den ich genau unterstreichen würde, den Thomas verwandt hat. Er hat es moderiert. Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis. Hat vielleicht auch was mit der Sprache der Spieler zu tun, aber auch mit der Fähigkeit zu antizipieren, was bei einem Club wie Bayern einfach notwendig ist. Er hat Ruhe in der Truppe gehabt. Er hat eine Fähigkeit gehabt in der Kommunikation mit der Mannschaft, auch in etwas schwierigeren Phasen, offenbar immer den richtigen Ton zu treffen. Und dadurch war es eine ruhige Saison. Man muss eines dazu immer wieder sagen, das vergisst man. Im Moment haben die Bayern sind Meister geworden, mit 4 Punkten mehr, als sie letzte Saison insgesamt geholt haben. Bayern haben letzte Saison 72 Punkte gemacht und sind Dritter geworden. Jetzt haben sie aktuell 76 Punkte, könnten also bestenfalls auf 82 Punkte kommen. Damit wären sie letzte Saison auch klar gescheitert gegen Leverkusen. Es lag auch letzte Saison unter anderem an dieser exorbitant guten Saison von Bayern 04. Und auch diese Saison muss man ja sagen, da fehlt jetzt nicht so viel. Wenn dieses berühmte Spiel in Leverkusen so ausgegangen wäre, wie es hätte ausgehen müssen, da sind sich ja sogar Bayern-Fans einig, und hätte Leverkusen profitiert von den Ausrutschern der Bayern jetzt noch vor ein paar Wochen gegen Bochum und so weiter, dann würden wir jetzt anders reden. Also das hat auch was mit der Inkonsistenz der anderen zu tun. Die Bayern haben eine sehr gute, sehr ordentliche Saison gespielt. Was die Punkte angeht, war das letzte Saison trotz aller Störfeuer, trotz aller Schwierigkeiten, die objektiv auch da waren, aber auch nicht so sehr viel anders. Also das ist kein großer Sprung, was die rein sportliche Entwicklung angeht. Es ist in erster Linie aber ein atmosphärischer Sprung nach vorn gewesen. Und da hat er mit seinem Charakter, mit seiner Art, auch mit Medien umzugehen und dieser Ruhe, die er ausstrahlt, dieser Souveränität, glaube ich, einen hohen Anteil. Das muss man ihm definitiv zubilligen und das kam er dann jetzt auch per Thomas Müller aus der Mannschaft.
Ich billige ihm alles zu. So, Aber was diese Inkonsistenz der Gegner, nehmen wir Leverkusen mal raus, weil 68 Punkte natürlich immer noch gut sind. Thomas, was diese Inkonsistenz mit sich bringt, dass wir zwei Spieltage vor Schluss die absolut absurde Möglichkeit haben in der Bundesliga, dass selbst, gut, da muss ganz, ganz viel passieren und das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber dass selbst der an Position 8 postierte SV Werder Bremen noch in die Champions League kommen kann. Im Moment, also Frankfurt ist durch, da kann ich mir nicht mehr vorstellen, die spielen jetzt zu Hause gegen St. Pauli, dann ist es ganz durch. Thomas, wen siehst du vorne? Freiburg, Dortmund, Leipzig, Mainz, also Mainz und Werder wahrscheinlich als Außenseiter, aber im Dreigespann Freiburg, Dortmund, Leipzig. Dortmund muss nach Leverkusen. Leipzig spielt in Bremen und Freiburg ist zu Gast bei Kiel.
Ja, wenn man das prognostizieren könnte, wäre es...
Werden wir alle reich, ja.
Genau, und deswegen mache ich das jetzt auch nicht, weil das ist Kaffeesatzleserei und genau das, dass es so eng ist und dass diese Mannschaften alle noch eine Chance haben, zeigt eben zum einen, dass es doch ein sehr überschaubares Niveau ist, was sich da, sagen wir mal, hinter Platz 2, würde ich sogar sagen, dann tummelt. Und Leverkusen ist bekanntlich auch nicht mehr so gut wie letzte Saison gewesen, wie richtig gesagt, die Bayern profitiert hat. Aber dahinter Dortmund später im letzten Spieltag, glaube ich, gegen Kiel. Da weiß man nicht, ist Kiel dann schon weg oder hat Kiel noch eine Chance, hängt wieder vom Spiel davor ab und so weiter. Also das jetzt schon vorher zu sagen, ist hört sich blöd an am vorletzten Spieltag, aber es ist fast zu früh. Also von daher... Ich glaube, der Trend der letzten Wochen spricht für Dortmund. Allerdings haben sie jetzt natürlich mit dem Spiel in Leverkusen auch die schwierigste Aufgabe noch von allen, da alle die beiden Spieltage zusammengenommen. Leipzig, glaube ich, hat es nach dieser Saison eigentlich auch nicht verdient, in die Champions League zu kommen. Das sind zu viele schwache Spiele dabei gewesen und nicht zufällig dann letztlich die zum Trainerwechsel geführt haben. Danach ist es auch nur punktuell besser geworden, nicht wirklich konstant. Freiburg, weiß ich gar nicht, ob da die Champions League, hört sich mal ein bisschen merkwürdig an, aber ob das nicht zu früh kommt. Natürlich haben sie es dann auch verdient, wenn sie letztlich Vierter werden und da muss man dann jeden Mut vorziehen, weil die da überhaupt nicht irgendwie vorher dran gedacht hatten, wahrscheinlich selber da so hoch zu kommen. Und Dortmund war katastrophal zwischendurch, aber wer sich dann vom Platz 11 möglicherweise auf Platz 4 hochkämpft wieder, hat dann auch wieder seine Berechtigung da zu landen, aber alles unter der gemeinsamen Klammer, dass es sicherlich nicht gut war, das zeigt halt auch schon die Punkteausbeute, das ist eigentlich Durchschnitt und die reicht, um dann in die Champions League zu kommen am Ende.
Tja, und übrigens auch die gute alte 40 Punkte-Regel von wegen Abstieg. Heidenheim hat im Moment 26, zwei Spieltage vor Schluss und wer weiß, wie viel da noch dazukommen. Abschließend, Sven, genau in diesem, diese beiden Mannschaften, Dortmund und Leipzig, es ist hier in den letzten Wochen auch schon angesprochen worden, ist es gerade für diese beiden nicht auch deshalb essentiell wichtig, in der Champions League zu spielen, damit die eben A, ihre Top-Spieler wie Xavi jetzt überhaupt halten können, und B, dass sie attraktiv sind für möglicherweise irgendwelche Spieler, die wir noch gar nicht kennen, aber die Ambitionen haben, meinetwegen aus der französischen Liga, dann mal für 2-3 Jahre nach Dortmund oder nach Leipzig zu kommen. Und das ist, also Dortmund wird viel Kohle machen mit dieser Club-WM, überhaupt keine Frage. Aber dieser Aspekt, Sven, wie hoch schätzt du denn ein? Wie wichtig ist das aus dieser Sicht für Dortmund und Leipzig?
Das ist... Du hast es richtig gesagt, vielleicht sogar entscheidender Aspekt. Also natürlich, wenn du 2-3 Jahre die Champions League verpasst, dann spürst du das finanziell enorm. Dann tut es jedem weh, Dortmund, Leipzig, jedem. Aber auf der anderen Seite ist es so, die können beide eine Saison überbrücken. Also das ist sicherlich nicht das Erste, aber dass man Probleme hat, Spieler zu bekommen, die wirklich umkämpft sind. Im Moment macht sich das so ein bisschen fest an dem kleinen Bellingham, den sie alle ja aus Sunderland holen wollen. Und man hat ja jetzt auch gehört, Dortmund ist, hat gute Connections über, ne, über die Zeit auch seines Vaters und so weiter. Leipzig soll auch dran sein. Und wie man hört, ist es so, dass er es davon abhängig macht, auch in hohem Maße davon abhängig macht, wer nächste Saison Champions League spielt. Der kann sich's natürlich auch aussuchen. Der hat auch viele Möglichkeiten. Und der möchte halt auch dann Champions League spielen. Und insofern ist das ein ganz wesentlicher, ganz entscheidender Aspekt, ob du eben im ganz großen Konzert dabei bist oder eben nur im im Vorkonzert oder im Nachkonzert, wie man es auch immer bezeichnen will als Metapher.
Einen kleinen Orchestergraben.
Ja, sehr schön, sehr schön.
I let you go on this one. Thomas, es besteht die eigentlich nicht mehr für möglich gehaltene Chance, dass der Hamburger Sportverein an diesem Wochenende schon die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga klar macht. Ich will nicht, dass du im Café Sud liest, was vielleicht noch alles passieren könnte, aber stimmst du mit mir wenigstens überein, dass es wirklich an der Zeit ist, dass der HSV wieder in die Bundesliga kommt? Weil so alt wie ich schon bin, für mich war halt HSV gegen die Bayern, das ist der Klassiko der Bundesliga, wenn es überhaupt denn einen gibt. Und ich würde mich auch im Namen vieler, vieler Gäste hier bei Sportradio 360, die dem HSV anhängen, ich würde mich sehr freuen. Thomas, wie geht's dir mit dieser Aussicht auf diese Möglichkeit des HSV?
Ja, natürlich freut man sich insgesamt, wenn dann große Clubs in der Bundesliga sind. Allerdings haben die kein Recht darauf, nur weil sie HSV, Köln oder Kaiserslautern oder sonst wie heißen, die gerade in der zweiten Liga sind, deswegen jetzt Bundesliga wieder zu spielen. Das müssen sie sich schon sportlich verdienen. Und wenn das der HSV schafft, sprich Platz 1 oder 2, dann herzlich willkommen zurück. Und das gilt auch für, wie gesagt, für den ersten FC Köln, bei dem man jetzt etwas überreagiert hat, meiner Ansicht nach. Genauso wie in vielen anderen Clubs, gerade mit diversen Trainerwechseln, die sicherlich nicht förderlich sind für das Ansehen der Clubs. Und das ist eigentlich sehr, sehr merkwürdig, was da abläuft. Der HSV hat diesen Trainerwechsel schon früher vollzogen, hat dann zum Glück, muss ich sagen, nicht jetzt auf den Verein oder auf den Trainer bezogen, sondern insgesamt zum Glück dann am Polzin festgehalten, als es ja auch zwischendurch mal wieder ins Wanken geriet. Da gab es ja dann auch schon wieder andere Phasen. Und diesmal ist man da ruhig geblieben und hat gesagt, wir schaffen das jetzt zusammen. Und das, wie du richtig sagst, kann jetzt gegen Ulm vollzogen werden, dieser letzte Schritt. Und dann ist es auch ein Verdienst des Vereins, aber auch der Führung, die dann eben die Nerven behalten hat. Anders eben als in Köln, wo du natürlich sowohl mit Struber als auch jetzt mit Funkel aufsteigen hättest können, oder Funkel kann es noch schaffen, aber letztlich ein doch sehr, sehr merkwürdiger Vibe da gerade durch die Liga geht, von Köln bis Fürth, da noch die berühmten Reißleinen zu ziehen, was man, wenn man jemandem vertraut, nicht macht, und was man, wenn man jemandem nicht vertraut, viel früher hätte machen können. Und das ist wirft insgesamt, finde ich, kein gutes Licht auf die Szene.
Da haben wir Wolfsburg noch gar nicht erwähnt, wo auch ein Österreicher.
Ja, richtig. Genau. Bei denen ist jetzt halt auch der Unterschied, da geht es jetzt, glaube ich, um nichts mehr, nach oben oder unten. Das ist schon zukunftsorientiert. Auch da hätte man natürlich noch die letzten Spieltage jetzt laufen lassen können, aber ist, wie es ist. Und aber Köln und Fürth mit der Intention, der eine soll jetzt aufsteigen, der andere soll einen Abstieg verhindern, oder in Köln, in Fürth ist es ja ein Duo. Also von daher, das sind schon sehr große Aufgaben, die man da neuen Leuten zutraut oder ihnen aufbürdet, auch immer mit dieser Floskel für einen neuen Impuls zu sorgen. Da frage ich mich dann schon, ob es nicht mal ein anderer Impuls auch sein kann und sein darf. Aber letztlich, um darauf zurückzukommen, der HSV hat diesen berühmten Impuls dann relativ früh gezogen mit dem Trainerwechsel und ist dann dabei geblieben. Und wenn sie es dann schaffen, dann ist es auch eine gewisse Art zumindest dieser Konstanz dann gewesen, nicht nochmal die Pferde zu wechseln.
Sven, wo wirst du am Wochenende in dieser ganzen Gemengelage bei Sky zu finden sein?
Das muss ich noch loswerden. Ich wundere mich, dass du es nicht angesprochen hast. Wahrscheinlich ist es dir entgangen. Ja, mein glorreicher Heimatverein ist aufgestiegen, weil wir das schon ein paar Mal.
Das ist mir entgangen, ja, Schweinfurt.
Ja, Nein, nicht vor der Rhön, ich gebe dir vor der Rhön. Nein, Rückkehr in den Profifußball nach 23 Jahren, dritte Liga, letzten Freitag klargemacht vor 13.000 Zuschauern. Das wollte ich nur mal anmerken. Das können wir vielleicht nächste Saison dann ab und zu mal drüber sprechen.
Wir müssen, ja, bitte.
Ja, definitiv. Nein, am Wochenende tatsächlich ganz interessant. Ich kümmere mich am Samstag um ein Halbfinale der U19. Bayer Leverkusen gegen Bayern. Hat übrigens auch gut performt, was die Einschaltquoten anging. Da gab es das Spiel zwischen Bayern gegen BVB. Das haben sehr viele geguckt und ich freue mich da wirklich drauf. Dazu schaue ich mir dann am Abend noch als die große Zusammenfassung das letzte Heimspiel von Thomas Müller an. Und am Sonntag 1. FC Kaiserslautern werde ich begleiten. Das könnte auch ein heißes Match werden gegen Darmstadt, die Rückkehr von Thorsten Lieberknecht.
Schön, schön. Da freuen wir uns drauf auf dieses Wochenende. Es ist überall spannend, auch in der Big Show 7 oder 10. Danke Sven. Danke, Thomas. Kurze Pause.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Big Show 710. Es geht weiter mit dem Fußball. Es geht weiter mit Sven Heist in dieser Woche. Wir hoffen auf mehr als 2 gute Minuten. Servus Sven.
Morning Jens, das hoffe ich genauso.
Ja, nochmal zurück zu Mikel Arteta, der gesagt hat, keine bessere Mannschaft als wir in dieser Champions League Saison. Wir haben schon kurz angerissen davor in einer Runde, die du noch nicht gehört hast, aber jetzt gehen wir bitte gerne in die Tiefe. Ich habe das jetzt nicht so gesehen, also wenn man mich jetzt fragen würde, wer waren deine 3 besten und Anführungszeichen Mannschaften in der Champions League, dann, oder die, würde ich sagen, PSG, Barcelona und Liverpool. Aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch, Sven. Wie beurteilst du diese Einschätzung?
Da repräsentierst du zumindest mal meine Meinung, denn ich sehe das genauso, dass PSG und Liverpool das vorweggenommene Finalteilnehmer-Ding war im Achtelfinale. In diesem oberen Tableau. Ich glaube, bei Mikel Arteta gestern hat sehr viel der Trotz und die Enttäuschung aus ihm gesprochen und auch der Stolz auf seine Mannschaft, vollkommen zu Recht auch. Wenn man es natürlich objektiv betrachtet, dann kommt man ja nicht umhin zu sagen, dass das PSG die deutlich bessere Mannschaft war, schon über die ganze Königsklassen-Saison hinweg. Das ist ja das, was auch oft unterschätzt wird, dass PSG ja auch mit Abstand in der Vorrunde die besten Statistiken hatten. Da hat ihnen ein bisschen die Cleverness dann auch gefehlt im Abschluss und das war ein bisschen den Zweifel, den ich hatte, ob sie tatsächlich da die Erfahrung besitzen, in diesen K.O.-Spielen das durchzuziehen. Das haben sie dann bewiesen mit dem Rückspiel in Liverpool, dass für sie so der Turning Point gewesen ist. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass dieses Spiel zwischen Arsenal und PSG dadurch entschieden wurde, wer das erste Tor schießt. Und das hat PSG im Hinspiel schon direkt zu Anfang geschossen. Damit war das aus meiner Sicht erledigt, weil Arsenal im aktuellen Zustand aufgrund der Verletzung, aufgrund der Spielbelastung nicht die Mittel hat, um dann tatsächlich zurückzukommen und die Tore zu erzielen. Ich habe mal einen alten Spruch irgendwann aufgegriffen, habe den auch kürzlich von Jürgen Klopp nochmal gelesen. Es gibt im Fußball keine größere Herausforderung, als wenn sich ein Team mit absoluten Weltklasse-Spielern hinten reinstellt. Und genau das hat PSG gemacht, nachdem sie im Hinspiel in Führung gegangen sind. Das war die letzte Facette dieser Mannschaft von Luis Enrique, die sie offenbar benötigt haben, um ins Finale zu kommen. Denn dass die kicken können, das haben sie hinreichend bewiesen, aber die Leistungsdichte in der Champions League ist so gering, dass du eben auch andere Bereiche abdecken musst, wie zum Beispiel so ein Spiel zu durchleiten. Das haben sie gegen Arsenal gemacht und wenn sie dann da hinten zu 11 stehen mit so einem Monster im Tor, dann ist da halt für Arsenal kaum ein Durchkommen und daran sind sie dann letztlich gescheitert. Es kommt vorne auf die Box, dann hinten auf die Box und vorne hatten sie momentan nicht die Stürmerqualität, um da PSG knacken zu können.
Ist das absehbar? Ist ein Kai Havertz, wenn er denn wieder gesund ist, ist er der Mann, der den Arsenal zwingend braucht oder brauchen die, ich weiß nicht, Kaliber Haaland, es gibt nur einen Haaland, wenn er denn gesund ist, aber braucht Arsenal gerade in dieser Position wirklich noch eine ganz, ganz große Verstärkung oder reicht es, wenn die Verletzten zurückkommen?
Wenn du jetzt mit Michael Arteta sprechen würdest und dem diese Frage stellst, dann wäre das Interview hiermit beendet. Weil es, glaube ich, ist keine Frage gibt, die Michael Arteta momentan weniger hören kann als die Stürmerdebatte. Er wird sagen, wir brauchen Kai Havertz und wir brauchen Gabriel Jesus und ich habe Vertrauen in meine Mannschaft, die würden es dann schon hinbekommen. So insgeheim, glaube ich, hat er in dieser Saison schon gemerkt, dass es dann vielleicht doch diesen einen Torjäger benötigt, der ihm einfach 20 plus Tore in der Saison garantiert. Ich vermute, dass ihn Arsenal benötigt, auch einfach, um nochmal in der Breite anders aufgestellt zu sein. Das wird ja immer häufig gesagt, kommt ein neuer Stürmer, ist es entweder der oder Kai Havertz. Warum nicht beide zusammen? Kai Havertz kann alle Positionen auf dem Spielfeld abdecken, dann geht er halt eins zurück ins Mittelfeld und du hast einfach Varianten. Und das hast du ja auch gestern in dem Spiel gemerkt, dass Arsenal ja nichts mehr zuzulegen hatte. Bei PSG taucht dann auf einmal ein angeschlagener Dembélé am Seitenrand auf und wird eingewechselt. Und die Optionen, die Arteta hatte, die waren sehr spärlich besetzt aufgrund auch von den Verletzungen, die sie momentan haben. Insofern glaube ich, dass Arsenal, wenn sie dieses Spiel analysieren werden, und das werden sie tun, wenn die Enttäuschung weg ist, darauf zurückkommen werden, dass sie sich im Sommer verstärken müssen auf einigen Positionen. Und zwar sowohl in der Breite als auch dann vielleicht in der Spitze. Auch um dieser Mannschaft ein bisschen neuen Mut mitzugeben. Das gestern war ja schon sehr resignierend auch. Jetzt haben sie seit Jahren versucht, Titel zu gewinnen. Arteta hat sich dann in die Ausrede geflüchtigt, dass man mit der Punktzahl der Premier League von den vergangenen beiden Saisons in diesem Jahr Meister werden würde. Und da siehst du ja schon, wie dieser Herzschmerz förmlich aus ihm heraus möchte, dass Arsenal jetzt seit Ewigkeiten auf einen bedeutenden Titel wartet. Um genau zu sein, seit 2004, da sind sie letztmals Meister geworden. Die Champions League hat der Club noch nie gewonnen. Und wenn du Arteta kennst, dann weißt du, dass er alles, aber wirklich alles im Sommer versuchen wird, das zu ändern.
So, wir gehen eins weiter. Wir bleiben aber europäisch, weil du hast vor 2 Tagen, meine ich, in der Süddeutschen Zeitung einen sehr interessanten Artikel geschrieben, Sven, über die Entwicklung von Chelsea. Und wir haben ja auch oft über Chelsea gesprochen, dass dieser neue Besitzer gekommen ist und relativ bald gesagt hat zu Thomas Tuchel, deine Dienste oder ihre Dienste sind nicht mehr erwünscht. Da haben sich ja alle an den Kopf gegriffen. Und dann kauft er 50 Spieler ein, von denen er 46 wieder wegschicken lässt, er oder sein General Manager. Aber ich habe diesem Artikel irgendwie als Essenz entnommen, dass der Weg, den Chelsea eingeschlagen hat, vielleicht zum Erfolg führen kann, Sven. Interpretiere ich das richtig?
Das hast du gut verstanden, weil ich glaube, dass in der Premier League auf Besitzerebene kaum mehr jemand zugegen ist, der einfach nur sein Geld rauspulvert, ohne dass er dafür eine Rendite haben will und ohne dass er dafür eine Strategie verfolgt. Das heißt nicht, dass alle Strategien am Ende mit einem Mädelpott gekrönt werden, aber Überlegungen stellen die alle an, aus meiner Sicht. Die von Chelsea ist durchaus waghalsig, weil die Summen, die sie ausgegeben haben, die werden sie erstmal nicht zurückbekommen. Und wie sehr das den finanziellen Regularien entspricht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Da wird Chelsea sicherlich nochmal die ein oder andere unangenehme Diskussion bevorstehen. Aber grundsätzlich lässt sich das ja nicht abstreiten, dass sich der Fußball in den vergangenen Jahren extrem verdatlicht hat, um das mal so zu sagen. Und Chelsea fährt genau auf dieses Prozedere auch ab, indem sie einen sehr baseballaffinen Eigentümer haben, der eben aus dieser Sportart kennt, dass auf dem Papier durchaus Spiele entschieden werden. Wenn du dir anguckst, wie viele Spiele mittlerweile absolviert werden, dann lässt sich ja das kaum bestreiten, dass ein Spieler mit einem geringeren Alter vermutlich die Fähigkeit hat, länger das Ganze durchzustehen. Und genau darauf hebt Chelsea ab. Sie haben sich einen riesen Kader versammelt, in dem sie extrem viele junge Spieler eingekauft haben. Auch in dem Wissen, dass wenn wir 10 junge Spieler kaufen, von denen vielleicht uns die Datensysteme sagen, dass sie mal Weltklasse werden, dann werden sicherlich ein paar davon durchkommen. Wenn du nur einen kaufst, dann kannst du daneben liegen. Das ist ja einfach nur sozusagen die Quintessenz von Wahrscheinlichkeiten. So ist es auch bei Chelsea. Es gibt etliche Spieler, die sich nicht durchgesetzt haben. Schau dir zum Beispiel den Ukrainer Mykhailo Mudryk an, von dem spricht momentan überhaupt gar niemand mehr. Der hat ein Dopingvergehen noch dazu am Hals. Aber jemand wie Cole Palmer geht halt dann durch die Decke. Das war das Kalkül von Todd Boehly. Und je länger diese Mannschaft jetzt zusammenwächst, umso mehr siehst du das Potenzial. So, und sie haben sich gefunden und sie sind alle jünger als 28 Jahre und haben entsprechende Perspektive. Und Chelsea hat eben aufgrund dieser Langzeitverträge jetzt auch die Power, nicht diese Spieler wieder abgeben zu müssen.
Ja, ganz, ganz interessant. Lest das bitte nach. Also gerade diese Statistik, dass in diesem Jahr niemand eingesetzt wurde, der älter als 27 Jahre ist oder schon 28 Jahre ist, das fand ich ganz, ganz spannend. Jetzt habe ich am letzten Freitag im Senfsport ist Männersport mit Markus Gaub ein bisschen drüber philosophiert, wie es denn mit Oliver Glasner weitergeht. Und meine steile These war folgende. Ich habe gesagt, okay, Oliver Glasner nächste Saison nach Crystal Palace und er wird dann bei Manchester City Pep Guardiola beerben. Und da sagt aber dann der Anchorman Markus Gaub zu mir, nein, das glaubt er nicht, weil Oliver Glasner nicht prominent genug ist. Und bevor wir zu Oliver Glasner kommen, lass uns zum Meistertrainer Arne Slot etwas sagen.
Weil Arne ich war gerade dabei, die Namen zu erwähnen.
Arne Slot war ja, aber vielleicht sind die Ansprüche, vielleicht ist Liverpool anders gestrickt in dieser Hinsicht, aber Arne Slot war doch den Fußballkennern sicher. Aber Arne Slot war doch vor dieser ersten Saison mit Liverpool auch kein prominenter Trainer, Sven.
Namen waren in der Premier League über Jahre hinweg alles. Die Prominenz von den Personen hat die Vereine angezogen, weil damit auch ein bisschen eine Aufmerksamkeit garantiert war. Aber die Qualität der Liga hat dermaßen zugenommen, dass man darauf nicht mehr vertrauen kann und dass es auch nicht mehr reicht. Das haben ja die Entwicklungen zum Beispiel von Newcastle United und Aston Villa gezeigt, jetzt nicht unbedingt mit den Trainern Eddie Howe und Unai Emery, die absolut prominentesten der Branche engagiert haben. Allerdings ist es mittlerweile unvermeidlich, dass du den Besten aussuchst für die Position und nicht den Bekanntesten. Insofern wird das auch Manchester City so machen. Sie haben Pep Guardiola damals nicht ausgewählt, weil er der vielleicht berühmteste auf der ganzen Welt war, sondern weil er in ihren Augen der qualitativ hochwertigste war. Und genau auf dieser Basis werden sie auch den Nachfolger auswählen. Und die Arbeit, die Oliver Glasner da momentan abliefert mit Crystal Palace, die wird auch in Manchester City sehr rege wahrgenommen werden. Noch mehr übrigens, wenn er die Kollegen in einer Woche im FA Cup-Finale schlägt. Also wenn er ihnen das dann direkt auch noch im Wembley präsentiert, wie gut er ist, indem er da Pep Guardiola besiegt, dann glaube ich, werden sie gar nicht mehr umhin kommen, über ihn auch als Option nachzudenken. Natürlich dann eine Frage ist, wie lange ist Oliver Glasner noch bei Crystal Palace? Mag er jetzt im Sommer schon den Sprung zu einem absoluten Top-Verein? Wie sind die Angebote da? Ich glaube, dass er das sich sehr in Ruhe auf sich zukommen lassen kann und dann entscheiden. Denn die Position, die er momentan hat, also da brauchst du keinen Berater mehr. Eine bessere Verhandlungsposition bekommst du nicht mehr.
Hat Oliver Glasner überhaupt einen Berater? Ist meine Frage, weil er dünkt mich als ein Mensch, der das alles selbst macht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber irgendwie glaube ich, Oliver Glasner sagt, ruft mich bitte gleich persönlich an.
Meines Erachtens hat auch der Tag dann von Oliver Glasner nur 24 Stunden. Insofern würde er vielleicht doch den einen oder anderen benötigen, der ihm ein bisschen der Arbeit abnimmt.
Ja, aber lass uns doch gerne, weil wir letzte Woche, wie gesagt, aufgrund technischer Probleme nicht die Möglichkeit hatten und dass Liverpool jetzt Meister ist, das steht ja schon fest, über Arne Slot vielleicht noch zwei, drei Worte verlieren. Sven, was ist denn aus deiner Sicht seine herausragende Eigenschaft? Niemand ist Jürgen Klopp, aber er ist halt auf eine andere Art und Weise sehr, sehr schnell da in diese riesen Fußabdrücke reingewachsen. Ich finde das schon schwer beeindruckend.
Seine Persönlichkeit. Ich glaube, dass er sehr ausbalanciert ist in vielen Bereichen. Der Typ hat ja Energie, der versprüht auch richtig Energie. Aber trotzdem hat er auch die Möglichkeit, sich zu kontrollieren am Seitenrand und hat auch einfach die Intelligenz, nicht das nachzuahmen, was Jürgen Klopp da vor einem Jahr gemacht hat, sondern sich dann auch einfach wohltuend zurückzunehmen. Weil Jürgen Klopp hatte ja schon eine so große Präsenz, dass ja selbst die bekanntesten Spieler von Liverpool beinahe hinter ihm zurückgesteckt sind. Und Arne Slot hat das genau umgedreht. Er hat den Spielern diese große Plattform gegeben und sich jetzt zurückgenommen. Und dann hat er einfach, wenn man sich diese Geste von ihm sieht, nach der gewonnenen Meisterschaft, als der Jürgen Klopp dann am Mittelkreis besingt und sozusagen sich dafür bedankt, dass der ihm damals einen roten Teppich ausgelegt hat, übernommen hat, dann siehst du ja auch einfach, was das für ein Mensch ist und wie weit er denkt und wie sehr er das auch respektiert, was sein Vorgänger gemacht hat. Diese ganzen menschlichen Faktoren, die sind bei ihm nicht zu unterschätzen, ganz im Gegenteil sogar. Sie sind jedes Mal aufs Neue herauszuheben. Dass er darüber hinaus ein wunderbarer Fußballlehrer ist, das steht ja außer Frage, sonst hätte Liverpool ihn ja gar nicht engagiert. Und so wie ich dir die Persönlichkeit eben beschrieben habe, so glaube ich, spielt auch seine Mannschaft Fußball. Die können noch so spielen wie Jürgen Klopp, aber sie sind einfach kontrollierter geworden, ausbalancierter. Er hat zum Beispiel, lass es uns an der, Person Mohamed Salah festmachen. Jürgen Klopp hat von Salah verlangt, dass er jedes Mal nach Ballverlust vorne direkt den Gegner attackiert. Und wenn sie dann überspielt worden sind, dann ist Salah 50 Meter nach hinten gerannt. Ich glaube, so viel wie unter Klopp hat noch kein Stürmer seiner Güteklasse verteidigt. Und Arne Slot hat es dann ein bisschen gedreht, hat gesagt, wir holen die ganze Mannschaft einfach mal ein paar Meter weiter nach hinten, dann muss auch Salah weniger rennen, hat dann mehr Kraft, um vorne Tore zu schießen. Auch so lässt sich seine bisher beste Saison im Liverpool Treff erklären. Insofern, das hat alles Hand und Fuß gehabt von Arne Slot. Nichtsdestotrotz, Jens, es gibt auch ein paar Punkte, in denen er, glaube ich, schon lernen wird aus dieser Saison. Denn eines darf man ja auch nicht vergessen, die anderen drei Trophäen, die für Liverpool lange Zeit denkbar erschienen, also wir reden über League Cup, FA Cup und Champions League, die hat man relativ zang- und klanglos abgegeben. Und da, glaube ich, war dann auch ein Trainer mit involviert. Ich habe eine Aussage von Arne Slot am Sonntag in der Pressekonferenz gegen Chelsea wahrgenommen. Und zwar hat er in einem Beisatz erwähnt, dass ja seine wichtigsten Spieler in dem Rückspiel gegen PSG damals sehr müde wurden und er sie auswechseln musste. Für mich war das Eingeständnis, dass er mit seiner Taktik da daneben gelegen hat. Wir erinnern uns, er ist da voll drauf losgestürmt, im Wissen, dass er eigentlich auf der Bank niemanden mehr hat, den er nachlegen kann. Und jetzt mit dem Abstand, der wird auch realisiert haben, hätte ich das mal ein bisschen anders gemacht. Und wir müssen uns in der Breite vielleicht auch anders aufstellen, um eine andere Substanz im Kader zu haben. Der ist zu intelligent dafür, als dass er sich von dieser Meisterschaft wird irgendwie wegtragen lassen.
Ja, dünkt mich ein sehr umgänglicher Fußballlehrer, und das ist jetzt die Brücke zum letzten Thema. Es muss leider kommen, Sven, weil ich weiß, du warst für ein paar Sekunden versucht, dir ein Wrexham-Trikot zu kaufen, und bei Wrexham ist ja, also wer sich die Doku anschaut und dann...
Ja, das hast du dir gemerkt, Jens.
Ja, ja, aber wer sich diese Doku anschaut und dann nicht von Phil Parkinson trainiert werden möchte, den verstehe ich nicht, sagen wir es mal so. Es ist vielleicht ein Mann der alten Schule, der das F-Word vielleicht ein kleines bisschen zu oft verwendet, aber es dünkt mich, ein sehr, sehr empathischer Typ zu sein. Ich habe auch gelesen, er ist ja nicht aus dem Nichts zu Wrexham bekommen, sondern hat schon mehrere Stationen durchgemacht. Aber A, dieser Trainer ist jetzt dreimal hintereinander aufgestiegen. Ich glaube nicht an einen vierten Aufstieg, ehrlicherweise dann gleich in die Premier League. Aber dieses ganze Phänomen, was kommt denn? Bis jetzt hat sich das Ryan Reynolds quasi aus der Portokasse leisten können. Sind jetzt die Einnahmen durch TV-Rechte schon so hoch, dass die Investoren Geld machen, oder müssen die jetzt erst richtig tief in die Tasche greifen? Die haben ja noch einen neuen Investor dazugeholt.
Aus meiner Sicht ist Wrexham das Phänomen der modernen Zeit. Das ist kein Club, der davon profitiert, dass er vermögende Eigentümer hat, die mit ihrem Geld diesen Club hochjatzen. Davon, wo dieser Club profitiert, ist die Bekanntheit der beiden Eigentümer und die Gabe von denen als Schauspieler in Hollywood, wie kaum jemand anders, Geschichten erzählen zu können. Über diese Aspekte hinweg haben sie diesen Club in der Welt vermarktet. Und beispielhaft dafür ist die Dokumentation, die du angesprochen hast, für die Wrexham keinen einzigen Pfund gesehen hat. Aber sie haben gewusst, wenn diese Dokumentation gut wird und wenn wir einen prominenten Partner haben, dann wird dadurch unsere Reichweite gestärkt. Und das unterstützen sie permanent mit ihren ganzen Videos und Aktionen in den sozialen Medien, wie unter anderem damals, als sie die Fans aufgefordert haben, die Trikots zu verkaufen, weil die Instandhaltung von einem Club so teuer geworden ist. Das ist extrem clever. Und damit haben sie sich eine internationale Fanbasis angezogen, wie man das zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Und wenn auf einmal Menschen aus Asien, aus Nordamerika und überall aus Europa nach Wrexham gehen, um sich dort ein Heimspiel anzugucken, dann lockt das wen an? Ja, genau, Sponsoren natürlich. Und dadurch kommt das Geld. Also ich habe noch nie einen Viertligisten gesehen, der United Airlines auf dem Trikot hat. Und dessen Stadion von einem Weltunternehmen wie Danone gesponsert wird. Die haben das Geld in diesen Club gesteckt, nicht die Eigentümer, natürlich auch ein bisschen, aber das Hauptgeld wird im Sponsoring und im Marketing erzielt. Und man muss sich das ja mal vorstellen, dieser Club hatte in der vierten Liga einen Umsatz von 30 Millionen Euro. Damit kannst du dir vorstellen, wie sehr sie finanziell all den anderen in der Liga überlegen waren. Insofern sind die drei Aufstiege hintereinander natürlich insgesamt betrachtet sensationell, aber im Detail eigentlich unvermeidbar. Denn wenn du finanziell so viel besser gestellt bist wie alle anderen, ich glaube, dann könntest du es auch nicht vermeiden, wenn wir beiden diese Mannschaft coachen. Dann steigst du automatisch auf. Und um das nochmal zu versinnbildlichen, von einem halben Jahr als Drittligist haben sie sich im Winter mal kurzerhand für 2,5 Millionen Pfund den besten Torjäger von Reading geholt. Ja. Das kann kein anderer Drittligist machen. Und das ist jetzt die Folge. Und jetzt wird es eben spannend, weil mit dem Aufstieg in die zweite Liga geht der finanzielle Vorteil verloren, weil die anderen Mannschaften jetzt ähnliche Umsätze erlösen wie Wrexham. Und in der Premier League dann noch dazu entsprechend. Insofern war es interessant zu sehen, dass die beiden Besitzer jetzt ein bisschen eine andere Strategie verfolgen, indem sie nämlich sehr vermögende neue Investoren an Bord geholt haben, indem sie einige ihrer Anteile zuletzt abgegeben haben. Das zeigt mir, dass sie sich jetzt entsprechend aufstellen, weil wenn es jetzt um dreistellige Millionensummen geht, dann werden sie nochmal eine andere Unterstützung benötigen, weil selber werden sie das trotz ihres eigenen Reichtums nicht finanzieren können.
Spannend, spannend. Aber zunächst mal lasst uns diese Saison ausklingen lassen und dann schicken wir, nicht wir, aber Sven schickt sich selbst zur Club-WM in die USA. Es bleibt spannend. Sven, ich danke dir herzlich. Perfekte technische Voraussetzungen heute. So muss es und kann es bleiben.
Ich habe auch eine Woche dran gearbeitet. Tag und Nacht wohlgemerkt.
Wir freuen uns sehr, Sven. Ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show 710. Dann geht's weiter mit Götze und mit Uwe Semrau zum Hart.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 710, Sportradio 360. Weiter geht es mit dem Handball und das heißt nach einer längeren Pause mal wieder gemeinsam zum einen mit Uwe Semrau. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen zusammen.
Und mit Markus Götz. Servus Götzi.
Grüß euch.
Alfred war nicht happy mit der Vorstellung seiner Mannschaft, Uwe, beim Unentschieden in der Schweiz. Und er meinte, ja, keine Konzentration, keine Spannung. Ich habe absolutes Verständnis für die Nationalspieler, die im Meisterschaftskampf eingespannt sind. Vielleicht waren das gar nicht so viele in der Nationalmannschaft. Aber in der Bundesliga ist es so eng. Dann haben sich die Füchse und Magdeburg, Uwe, für die Final Four in der Champions League qualifiziert. Und dann muss man da in die Schweiz fahren. Ist so gut wie ohnehin Gruppensieger. Ich habe ein bisschen Verständnis dafür, dass das nicht ganz so rund gelaufen ist. Es hat eines Endspurts bedurft, dass es noch ein Unentschieden geworden ist. Wie schätzt du das ein, Uwe?
Also das war schon krass, wie viele Bälle die einfach weggeworfen haben in der ersten Halbzeit. Das muss ich wirklich sagen. Und natürlich hast du recht, dass von den beteiligten Mannschaften ganz vorne gar nicht so viele Spieler dabei waren, die jetzt wirklich auch Stress hatten in der Liga und in den europäischen Wettbewerben. Aber umso mehr hat es mich gewundert, dass da so viele Abstimmungsprobleme auch plötzlich aufgetaucht sind. Also die erste Hälfte war mit das Schlechteste, was eine deutsche Nationalmannschaft in der letzten Zeit produziert hat. Und ja, ganz gut, dass es hinten raus auch dann funktioniert hat mit einem Endspurt. Und da haben sie dann gezeigt, was geht. Sich auch so ein bisschen in der Abstimmung eingefunden während dieses Spiels. Aber das war ein kräftiger Tritt vors Schienbein, wie ich finde.
Und was sagt das über Alfred, Markus? Irgendwas, wenn überhaupt?
Das Spiel gestern, meinst du?
Ja, ganz generell. Ich meine, jetzt ist er so lang mit dieser Mannschaft zusammen. Er kennt alle Beteiligten und ist dann ein bisschen verwundert, dass es so schlecht läuft. Und wenn der Uwe sagt, keine Abstimmung in der ersten Halbzeit, wie gesagt, die kennen sich ja alle untereinander.
Ja, das ist, da denke ich nicht an Alfred. Also ich mal ganz kurz meinen Blick auf das Spiel gestern von hinten her quasi gedacht. Sie haben das Unentschieden noch erreicht. Damit ist der Gruppensieg fix. Das war das Ziel. Sie sind bei der Euro mit dabei und sie landen in diesem ersten Topf, glaube ich, mit diesem Gruppensieg, wenn ich es nicht falsch verstanden habe. Also Ziel erreicht. Ja. Ansonsten, ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dem Spiel gestern anfangen soll. Uwe hat es super zusammengefasst. Also was da in der ersten Hälfte passiert ist, war sonderbar. Ich weiß nicht, inwiefern man da Alfred mit reinnehmen sollte. Ich glaube, das, also man weiß, das kriege ich gerade überhaupt nicht zusammen. Was hat es mit Alfred zu tun? Ich glaube, das ist eine Frage des Fokuses gestern gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was mit Nervosität. Also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder du bist nervös, also hast Angst, oder du bist nicht fokussiert, weil dass die Jungs besser Handball spielen können, das ist ja wohl klar. Und ich habe eher die Vermutung, dass es was mit fehlendem Fokus zu tun hatte. Und das ist wirklich nicht immer die Aufgabe des Trainers, den bei seinen Spielern zu erzeugen. Denn wenn du so ein Spiel absolvierst, wenn du für die Nationalmannschaft spielst, das muss jeder für sich selber auch regeln können, bei allem, was recht ist. Deswegen, da gucke ich im Moment, also was dieses Spiel gestern betrifft, jetzt wirklich weniger auf Alfred. Aber das war gar nichts in der ersten Hälfte, richtig? Und trotzdem gibt's auch einen Teil in mir, der sagt, komm, abhaken, ja, in der ganzen Gemengelage, was du ja auch schon gesagt hast, ja. In dieser Saisonphase ist es, glaube ich, tatsächlich nicht einfach, sich nochmal auf den Punkt für die Nationalmannschaft zu fokussieren, wo du ja im Hinterkopf hast, dass du im Grunde eh schon qualifiziert warst, auch vor diesem Spiel. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist einfach eine Tatsache. Und deswegen würde ich das Fass auch nicht zu groß machen.
Wir machen es gleich wieder zu. Und wir haben jetzt ja schon lange nicht mehr miteinander geplaudert, aber es steht ja fest, dass die Füchse und Magdeburg in das Final Four gekommen sind. Die Füchse gegen Nord, Magdeburg gegen Barcelona. Drei der letzten vier Jahre hat's Barcelona gewonnen, Uwe. Ein Jahr Magdeburg. Die Füchse gegen Nord. Ich weiß nichts über Nord. Gibt's da einen Favoriten in diesem Spiel oder gibt's generell beim Final Four? Wir haben in den letzten Jahren ja verrückte Spiele gesehen mit Verlängerung. Wie schätzt du vor allen Dingen Nord gegen die Füchse ein, Uwe?
Also da sind die Füchse für mich leichter Favorit. Das ist ja, wenn man so will, überhaupt das Wunschlos, das man kriegen kann fürs Halbfinale. Also ein deutsches Spiel im Halbfinale wäre nicht gut gewesen. Man hat sich so oft duelliert jetzt in den letzten Spielzeiten. Und Barcelona braucht natürlich auch keiner im Halbfinale. Also von daher eine sehr günstige Ausgangslage für die Füchse, wie ich finde. Also Magdeburg und Barcelona können sich erstmal schön gegeneinander abarbeiten. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum Nord in diesem Finale gelandet ist, weil sie einfach auch eine Mannschaft zusammen haben, die immer besser wird, die PSG so langsam auch den Rang abläuft, auch in der Meisterschaft. Und das ist so ein bisschen das Dark Horse von den Vieren. Aber gar keine Frage, die Füchse haben eine super Plattform, um ins Finale zu kommen. Und also ich finde, Nord hat eine tolle Abwehr und einen erfahrenen Torhüter hinten drin und einen der besten Spielmacher, der sich jetzt auch wieder erholt hat mit Emmerich Mill. Zum Ende dieser Saison, das ist für die ganz wichtig. Und dennoch sehe ich die Füchse bei dem, was sie geleistet haben in der letzten Zeit, da eine Stufe höher angesiedelt. Und von daher eine tolle Ausgangsbasis.
Götze, du hast die Füchse ja quasi ins Final Four kommentiert mit 40 Auswärtstoren. Wie siehst du die Gemengelage insgesamt?
Also das war erstmal wirklich eine phänomenale Leistung von den Füchsen gegen Aalborg in diesen beiden Spielen. Wenn man das nochmal im Ganzen sieht, diese 120 Minuten. Die starten zu Hause und liegen nach 20 Minuten mit 6 hinten. Da kannst du ja auch mal deine Nerven wegschmeißen und dann geht es komplett nach hinten los. Dann drehen die das im ersten Spiel von -6 auf +8 am Ende. 14 Tore Unterschied. Das ist einfach ohne Worte, was Gitzel da gespielt hat, offensiv. Das war... Also da müssen wir tatsächlich, finde ich, neue Formulierungen finden, um das passend zu kategorisieren. Ich höre immer häufiger den Satz, und zwar nicht jetzt aus der Fanszene, sondern von Leuten, die wirklich was verstehen von diesem Sport, von Trainern, von Managern, die sagen, so ein Spieler hat es noch nie gegeben. Also offensiv jetzt natürlich, ein Paket, Abwehr, Angriff. Weißt, wenn ich an Karabatic oder sowas denke, klar, das ist nochmal was anderes, einfach durch seine Abwehrpräsenz über viele Jahre hinweg und durch seine ganzen Titel, alles schon klar. Aber was Gitzel als einzelner Spieler offensiv bewirken kann, das hat's womöglich noch nie gegeben. Und wie sie das dann im Rückspiel geregelt haben, ich hatte das Gefühl, dass Aalborg Aalborg, ich versuche es immer so auszusprechen, wie denn das machen und blamier mich dabei, dass sie wirklich sich ein paar Pläne zurechtgelegt haben, ja, verschiedene Abwehrsysteme, und dass sie es wirklich nochmal probiert haben, und die Füchse haben alles gekontert auf eine Art und Weise, da haut's dich echt vom Sitz, als wären sie es quasi gewohnt, seit 6, 7, 8 Jahren mit dieser Mannschaft diese Spiele zu bestreiten. Und das stimmt, das ist ja nicht so. Also das ist die erste Champions League-Saison seit langer, langer Zeit. Und das war wirklich außergewöhnlich. Und dann sozusagen im Sog von Matthias Gitzel entfalten sich andere. Es ist dann natürlich auch eine Mannschaftsleistung. Und das hat mir jeden Respekt abgenötigt, wie die Füchse diese Aufgabe erledigt haben. Und ja, ich sehe es grundsätzlich wie Uwe. Natürlich, wenn das die Auswahl ist, Magdeburg, Barcelona und Nantes, nimmst du Nantes, dann gehst du nicht zum Weinen in den Keller, wenn du Nantes bekommst im Halbfinale. Aber das ist natürlich auch das Fettnäpfchen, ne? Dieses Gefühl. Jetzt haben wir eine richtig gute Chance. Nantes ist auch nicht zufällig in diesem Halbfinale oder bei diesem Final Four.
Habe ich Uwe jetzt Götze aber richtig verstanden? Ich weiß nicht, wer deiner Co-Kommentatoren, es könnte Pommes gewesen sein, der beim letzten Großereignis bei der WM gesagt hat, Uwe, ja, Alex Duschebaev ist natürlich ein unfassbarer Handballspieler, aber durch diese ganzen Verzögerungen, manchmal verwirrt er seine Teamkameraden mehr, als dass er ihnen hilft. Ist Matthias Gitzel jetzt jemand, der nicht nur selbst überragend ist, vielleicht offensiv der Beste, den wir je gesehen haben, sondern auch jemand, der dann eben offensiv seine Mitspieler besser einsetzt, als es ein Duschebaev, der natürlich auch genial ist, als es Duschebaev macht?
Also das ist eine gute Frage, und ich sehe immer mehr den Nils Lichtlein in den Fokus rückend, denn was die Füchse mittlerweile im Rückraum teilweise spielen, das ähnelt doch sehr der dänischen Nationalmannschaft, was jetzt keine Überraschung ist mit Lasse Andersson auf der anderen Seite. Ich habe es mal Tiki-Taka-Handball genannt, denn diese Abstimmung, die wird immer flüssiger und sie wird immer schneller und mit mehr Geschwindigkeit ausgestattet. Das heißt, dieses Kurzpassspiel, was traumwandlerisch bei der Nati der Dänen funktioniert, das hält immer mehr Einzug auch bei den Füchsen. Und da sehe ich auch Gitzel, wie er abstrahlt auf seine Nebenleute, gar keine Frage. Und ich wollte noch einen Satz zu Götzi sagen, weil ich auch die Spiele von den Füchsen begleitet habe gegen Aalborg. Es war nicht unbedingt Gitzel in der ersten Hälfte, der den Schalter umgelegt hat. Ganz entscheidend war für meine Begriffe die Einwechslung vom Lasse Ludwig im Tor, der dann Impulse gegeben hat und endlich auch gewonnene Bälle in der Abwehr. Und dann kommt ja auch erst dieses Spiel von Gitzel und seiner ersten und zweiten Welle und dem Tempospiel nach vorne zum Tragen. Das heißt, die Abwehr musste da erstmal funktionieren, bevor er wieder diese Plattform besteigen kann, um sein Feuerwerk da abzubrennen. Aber dann ist er es natürlich, der Unterschiedsspieler, gar keine Frage. Und ich finde immer mehr, dass sein Umfeld mittlerweile auch kapiert, was er überhaupt will, was ja nicht so einfach ist. Ne? Und wenn dann noch von den Linkshändlern ein Fabian Wiede mit einem ganz guten Tag dazukommt und das Ganze anreichert von dieser Seite aus, dann gibt's natürlich kein Halten mehr. Und von daher, ja, finde ich, ist das ein Handball, der auch so ein bisschen prägend ist mittlerweile. Genau wie es das Spiel vom SCM war, dieses 1 gegen 1, 2 gegen 1, 2 gegen 2 kultiviert haben. Und das ist ihre Erfolgsformel. Hat jetzt die Mannschaft der Füchse auch eine eigene Erfolgsformel gefunden, angeführt von Gitzel. Aber die anderen drumherum wissen mittlerweile, um was es geht.
Und natürlich, um das vielleicht noch ganz kurz anzufügen, natürlich brauchen die Füchse auch Paraden von den Torhütern. Natürlich brauchen sie auch gute Abwehrsequenzen. Aber ich glaube, man kann im Falle von Berlin in der aktuellen Phase diese alte Sport, was ist das, Weisheit, Floskel, Formel, was auch immer, umformulieren. Also ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Offense wins games, Defense wins championships. Das ist bei den Füchsen oder das könnte in dieser Saison bei den Füchsen tatsächlich andersrum sein. Sie gewinnen ihre Spiele vor allen Dingen über die Offensive und eben über diese Spielweise, die Uwe gerade toll beobachtet, skizziert hat. Tempo eben nicht nur über das Gegenstoßspiel, sondern dieses unfassbare Passtempo, auch aus dem Positionsspiel oder aus dem erweiterten Gegenstoß.
Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob mir das gefällt, dieses Tiki-Taka. Bei Barcelona im Fußball habe ich es immer gefeiert. Aber diese schnelle Passabfolge, bin mir nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Aber solange es erfolgreich ist, alles gut.
Das ist ja was komplett anderes, Jens, als beim Fußball. Ich war auch nicht, also das was du da beschreibst, bei den Berlinern geht das ja immer Richtung Tor. Das ist hochspektakulär. Deswegen, also ich finde es faszinierend, wie die Füchse das spielen.
So, jetzt haben die Füchse gleich viele Minuspunkte, wie man früher gesagt hat, oder vielleicht immer noch sagt, wie die MT Melsungen. Magdeburg hat noch 8 Spiele zu spielen, hat einen Minuspunkt mehr, hat die letzten 5 Spiele gewonnen. Die Füchse haben einmal unentschieden gespielt. Melsungen hat auch die letzten 5 Spiele gewonnen. Und ihr beide habt mir gesagt, dass ihr davon ausgeht, dass Magdeburg das durchziehen kann, den Rest durchziehen kann. Können das die Füchse auch? Oder ist Melsungen am Ende, ist es denkbar, Uwe, dass am Ende des Jahres die MT Melsungen tatsächlich deutscher Meister ist, im Handball die Bundesliga gewinnt? Oder sind da noch Stolpersteine drinnen, über die sie nicht rüberkommen werden?
Naja, die Melsungen haben auf jeden Fall den schwierigsten Restspielplan. Die müssen, Götzi, hilf mir, die müssen gegen Hannover ran, die müssen bei den Füchsen ran und
ja, auch
gegen Magdeburg. Und gegen Magdeburg ran. Also das ist
Magdeburg ist, glaube ich, schon gespielt. Aber sie müssen auf jeden Fall in Hannover und bei den Füchsen ran.
Ja. Also das ist deutlich das schwierigste Restprogramm. Und bei Magdeburg fließen jetzt diese Nachholspiele langsam ein. Ne? Das heißt, da wird mal ein Donnerstag besetzt oder mal ein Sonntag aus der Reihe. Ich habe mir das gerade angeguckt. Das ist natürlich schon ein Nachteil, gar keine Frage. Dieses hochfrequente Programm, das haben die anderen nicht.
Ja.
Und, ne, also.
Ja, stimmt. Aber die Magdeburger holen diese 2 Nachholspiele in der Woche des EHF European League Final Fours nach, wo spielfrei ist in dieser Woche. Ja, sie haben dann diese spielfreie Woche nicht. Aber rede mal mit den Mannschaften. Das ist ja echt verrückt. Wir haben ja zum Teil Frequenzen während der Saison. Da wissen die Spieler gar nicht, wo sie aufwachen im Hotelzimmer. Und dann gibt's wieder Phasen und eben auch im April, Mai, wo du plötzlich 2-3 Wochen kein Spiel hast und die Leute sind komplett durcheinander. Das, so wie es sich jetzt strukturiert hat, die Magdeburger bleiben jetzt einfach bis zum Saisonende in diesem 2 Spiele pro Woche Rhythmus, den sie aber ja gut kennen. Und ich glaube, dass sie das geregelt bekommen. Also deswegen bin ich mir eigentlich nach wie vor relativ sicher, dass mit dem Selbstverständnis, dass sie sich jetzt wieder erarbeitet haben, dass sie da tatsächlich gute Chancen haben, ohne weitere Verluste ins Ziel zu kommen. Und ich habe gerade nochmal geguckt, es ist tatsächlich so, also Melsungen spielt noch in Hannover und in Berlin, die Magdeburg-Spiele sind durch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist zumindest mein persönliches Gefühl und das ist auch das, was ich immer wieder aufschnappe um mich rum. Man neigt dazu, die Melsungen kleiner zu machen, als sie sind. Das hat ganz sicher was mit den Verletzungen zu tun. Aber Tatsache ist, sie haben nur 10 Minuspunkte. Das ist eine gottverdammte Tatsache. Und wenn die jetzt direkt nach der Länderspielpause in Hannover gewinnen, dann kommt es womöglich zu diesem ultimativen Showdown in Berlin. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ich würde nach wie vor auch sagen, dass die Chancen für Berlin und Magdeburg besser stehen als für Melsungen. Aber sie sind da mittendrin. Und deswegen zu deiner Ausgangsfrage, Jens, können sie das? Ja, natürlich können sie das. Sie sind in dieser Position. Ob sie es jetzt tatsächlich bis zum Ende durchgezogen bekommen, das wird man jetzt sehen in diesen Spielen. Aber nimm dir allein jetzt dieses Löwenspiel zuletzt, ja, letzten Sonntag. Sie spielen nicht gut. Das kann man wahrhaftig nicht sagen. Und trotzdem kriegen sie das Spiel gewonnen. Und guck dir die Anzahl der Gegentore an. Sie können sich halt, lass mal gucken, wie viel waren es jetzt? 22. Sie können sich halt auf diese Abwehrstärke und dann eben jetzt offensichtlich auch in Abwesenheit von Nebojša Simić, Moravský steht gerade auf dem Schlauch, auf Moravský verlassen. So, und zur allergrößten Not kommt der alte Lütti noch rein. Ja, der Wahnsinnige. Und deswegen, ich muss mich selbst immer wieder disziplinieren und ermahnen, wenn ich die Melsunger schon im Kopf abhake. Aber guckt euch doch die Fakten an.
Ja, also weil du sagst, Götze, die haben bei der gleichen Spielanzahl wie die Berliner 70 Tore weniger kassiert. Haben natürlich auch 80 weniger geschossen, aber die Defensive sitzt. So, schön. Also am Wochenende Deutschland gegen die Türkei. Es geht um genau nichts mehr. Vielleicht ist die Halle dennoch voll. Das hat sich dann die Nationalmannschaft doch verdient. Götzi, fangen wir mit dir an. Was bringt das Wochenende für Markus Götz?
Das Wochenende, was für mich bringt? das bringt, lassen wir mal gucken. Ich bin am Samstag in der zweiten Liga aktiv. Verfolgerduell. Paderborn gegen Magdeburg. Vierter gegen Fünfter. Es spitzt sich zu. Und am Sonntag habe ich frei, erfreulicherweise. Und am Freitag mache ich was, was ich noch nicht sagen kann, weil das wird erst in 2 Wochen veröffentlicht.
Na gut. Deshalb beim
Paderborn. Die nächste Folge von Hand aufs Herz. Offizieller Podcast der HBL mit einem fantastischen Gast. Wirklich einen fantastischen Gast.
Na gut, okay. Das verrätst du uns dann. Uwe, was wird's für dich geben? Ich glaube, die Tennissaison, die Freiluftsaison wird ernst, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, schwerer Auftakt gegen Fürth. Also das müssen wir erstmal gewinnen. Und da muss ich mich sozusagen ab jetzt voll fokussieren.
Welche Position spielst du in deiner Mannschaft? Bist du auf 1, 2, 3?
Das darf ich nicht verraten.
Okay.
Ne? Weil wir ja ein ganzes Konglomerat an Spitzenkräften unterwegs haben und wer letztendlich aufgestellt wird, das wird nach dem Mannschaftstraining entschieden.
Aber jetzt habe ich doch noch eine Fachfrage. Der Kollege, mit dem du deutscher Meister im Doppel geworden bist, ist der auch in deiner Mannschaft oder ist das einfach jemand, mit dem du seit Jahren zusammenspielst, aber ihr nicht im gleichen Verein seid?
Das ist einer, den ich gefragt habe, weil er auf der Liste stand. Der wäre niemals auf die Idee gekommen, doppelt zu spielen bei den deutschen Meisterschaften. Den musste ich erst in den Hintertreten und am Ende war er froh. Nee, der kommt aus der Nähe von Lörrach da unten,
ja.
Spielt aber im Westen irgendwo. Ich glaube in Paderborn, Götzi, genau, da spielt er. Mhm. Und ist ein ganz netter Kerl, war eine Zufallsbekanntschaft und wir haben zusammengefunden.
Lörrach verbinden natürlich ältere Sportfreunde wie ich eigentlich nur mit Ottmar Hitzfeld, glaube ich. Oder auch nicht. Da muss ich mal kurz nachdenken. Danke, Götze, danke, Uwe. Kurze Pause in der Big Show 710.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
So, die Big Show 710 geht weiter mit dem Motorsport und in dieser Woche wieder vereint zum einen Stefan der Voice Heinrich in Tübingen. Servus der Voice.
Ich grüße euch.
Und dann in Bremen Eddie Mielke. Servus Eddie, du hast etwas mitgebracht für unsere Hörer. Bitte Eddie.
Ja, also es ist am Wochenende ja MotoGP. Ich sitze gerade am Schreibtisch über meinen Le Mans-Unterlagen, denn es geht ja weiter mit der Königsklasse des Motorradrennsports in Le Mans. Könnte spannend werden, 20 Punkte nur zwischen den ersten 3 Fahrern. Aber es geht auch in der internationalen deutschen Meisterschaft los an diesem Wochenende, und zwar in Oschersleben, wo ich gerade ja erst mit der DTM war. Also Saisonauftakt, und für uns als Sky MotoGP-Mitarbeiter ist das was ganz Besonderes, weil gegen den letzten Jahren ja überlegenen BMWs, die BMW Armada, auch wenn der Titelverteidiger in der Superbike IDM Ilja Michalczyk ja nach Großbritannien in die BSB abgewandert ist, da gibt's trotzdem sehr, sehr viele starke Fahrer auf den BMWs. Aber unsere beiden Experten, die bei Sky sonst mit mir über die MotoGP berichten, Lukas Tulovic und Florian Alt, treten gegeneinander an. Lukas Tulovic, neu in der IDM, auf einer perfekt vorbereiteten Ducati aus dem Hause Ducati Frankfurt, das Triple M Racing Team, und Florian Alt auf seiner Holzhauer Honda. Holzhauer, das Team, für das damals ein gewisser Michael Schumacher auch mal in der IDM gefahren ist. Ja, und ich habe dreimal 2 Tickets mitgebracht und
kann es nur empfehlen, denn neben der IDM Superbike haben wir auch noch die IDM Supersport. Wir haben den Northern Talent Cup. Da kann man sich direkt mal, nachdem es kürzlich beim ersten Northern Talent Cup Rennen einen deutschen Dreifachsieg gegeben hat, mit Finn Krattofel an der Spitze, kann man sich den Nachwuchs mal angucken. Und wir haben eine neue Sportbike genannte Kategorie, die die Supersport 300 ablösen wird. Dazu noch viel Rahmenprogramm. Und das Gute bei der IDM ist, das Fahrerlager ist offen.
Okay.
Und wenn ihr einfach sagt, dass ihr bei Sportradio 360 gewonnen habt und dann mal bei Lukas Zulovic oder Florian Alt vorbeigeht und deren Teams, dann sind da die Türen nicht zu wie in anderen Fahrerlagern, sondern die Türen sind offen. Mal abgesehen davon, dass das wirklich faszinierender Rennsport ist. Also nur mal so zum Vergleich. Die IDM Superbikes fahren ja auch in Most, ein IDM-Rennen da, wo die Superbike WM auch fährt. Ja, und da fahren die Zeiten, obwohl das ja ein anderes Reglement ist und die eher Stocksport-Motorräder einsetzen in der internationalen deutschen Meisterschaft aus Kostengründen. Da fahren die Zeiten, da wären die in der Superbike-WM im Bereich Top Ten mit unterwegs. Also das ist richtig schnell, das ist spektakulär. Und das Wetter soll ja auch gut werden in der Magdeburger Börde. Also wer schnell genug ist, geht, glaube ich, über deine E-Mail-Adresse. Ich würde vorschlagen, die schnellsten dreimal zwei Tickets haben wir, sind herzlich willkommen in Oschersleben.
Ausgezeichnet. Genauso machen wir es also. Schreibt mir bitte eine Mail steilpass@sportradio360.de. steilpass@sportradio360.de. Und wie gesagt, die ersten drei, die sich melden, bekommen von Eddie organisiert drei Tickets für den Sonntag in Oschersleben. Es zahlt sich auf jeden Fall aus.
So. Nee, muss ich nochmal korrigieren. Samstag, sind Wochenendtickets. Können auch schon Samstag nehmen. Samstag und Sonntag und Wahnsinn. Es sind dreimal zwei Karten. Also wer sich dann jetzt entschließt, ohne seine Freundin zu fragen oder seinen besten Kumpel, der kriegt dann auch noch ein zweites Ticket. Also dreimal zwei Tickets.
Dreimal zwei Tickets. Ja, das war also ohne Freundin nirgendwo hin. So. Aber die Konzentration von Eddie The Voice wird Le Mans gelten. Und ich glaube, ich stelle The Voice die Frage jedes Jahr dieselbe Frage. Aber wie viel hat der Kurs der MotoGP in Le Mans mit jenem Kurs zu tun, wo in ein paar Wochen dann die Autos unterwegs sind?
Ja, der Langstreckenklassiker schlechthin. Im Übrigen gibt es auch ein 24-Stunden-Rennen für Motorräder in Le Mans, aber es wird dann auf zwei Rädern der Circuit Bugatti gefahren. Das ist die permanente Version, die Kurzversion. Also es werden nicht französische Landstraßen gesperrt, auf der 360 Tage im Jahr Traktoren und LKWs fahren, was die Streckenoberfläche entsprechend onduliert und uneben macht. Der Circuit Bugatti ist eine permanente Rennstrecke mit sehr gut berechenbaren Asphaltbedingungen. Was wir nicht nie wissen in Le Mans, müssen wir dazu sagen, gilt jetzt auch für die MotoGP, ist das Wetter. Aber klar ist, dass natürlich wir auch erwarten eine richtig große Party. Eddie, wir haben Jerez wieder verfolgen können. Ich gehe auch in Frankreich davon aus, gerade weil Fabio Quartararo sich so fantastisch verkauft hat beim letzten Grand Prix und auch ja Johann Sarko in diesem Jahr als Franzose auf der Honda schon Erstaunliches geleistet hat, dass wir wieder einen richtig Andrang haben werden in Frankreich. Da gehe ich auch davon aus, 150.000, 200.000 Fans sollten es da schon sein, oder?
Ich glaube, es wird sogar mehr, denn im letzten Jahr war das Frankreich-Rennen, also das Le Mans-Rennen, der All-Time-Record, was zahlende Zuschauer übers Wochenende angeht. Und ich kann dir die exakte Zahl sogar sagen. Wie gesagt, ich sitze am Schreibtisch und bereite Le Mans vor. 297.471 Fans waren im letzten Jahr am MotoGP-Wochenende in Le Mans zugegen, muss man sich mal vorstellen. Ja, und du hast den Aufwärtstrend beschrieben von Johann Sarko und natürlich vor allen Dingen von Fabio Fantastic, der die Yamaha auf die Pole gestellt hat in Jerez de la Frontera, der auch beim anschließenden Test am Montag Dritter war mit der Yamaha. Also wenn das nicht dazu führt, dass die 300.000er-Marke geknackt wird, dann weiß ich nicht. Le Mans ist auch bei den Motorrädern eine sehr traditionsreiche Angelegenheit. Die Strecke ist 1965 gebaut worden, 4,1 Kilometer Stop and Go. Und ich glaube,
und damit wäre es nicht so unähnlich, gell?
Nicht so unähnlich. Deswegen die Chancen für Fabio Quartararo mit neuem Yamaha-Motor, noch nicht der V4-Motor, aber ein optimierter Motor, ich meine auch in Le Mans, ich habe gerade gesagt, Stop and Go, hört sich nach einer langsamen Veranstaltung an. Nee, ist es aber nicht. Top Speed Rekord ist da auch, 325, in der Schiene bewegen wir uns da. Da hilft dann schon ein extra Plus an Leistung. Ja, und Fabio Quartararo, der ist bekennender Franzose, der sagt selber, ist egal, ob ich schon mal Weltmeister war oder nicht, Le Mans ist immer was ganz Besonderes für mich. Wenn dann die Marseillaise gesungen wird vor dem Start, dann ist er als stolzer Franzose natürlich top motiviert.
Ich bin auch bekennender Schweizer, aber das ist den Schweizern wurscht. Und das betrifft nur das betrifft nur den Tennissport. Oder es betraf, solange Federer und Wawrinka am Start waren. Jetzt frage ich mich, der Voice, Marc Marquez kommt dorthin und hat und müsste eigentlich in der WM mit 30 Punkten führen. Tut er aber nicht, weil er in Austin sich hingelegt hat und weil er sich jetzt in Jerez auch hingelegt hat. Dann zwar noch, ich habe mit Eddie letzte Woche darüber gesprochen. Spielt der sich ein bisschen mit der Konkurrenz? Denkst du, wird ihm das irgendwann auf den Kopf fallen, dass er dann doch so leichtfertig Punkte verschenkt hat?
Ja, das weiß er, glaube ich, aber auch selber. Das ist ihm längst klar, ist ja kein Dummer. Es ist Hop oder Top Sekt oder Selters. Also entweder Kies oder oberster Platz des Podiums, so wirst du nicht Weltmeister. Dazu ist er auch viel zu lange dabei und ist umgeben von guten Leuten, das weiß er selber. Was ja erfreulich ist und wirklich einmalig, bisschen vergleichbar vielleicht den Williams-Schwestern im Tennis. Jetzt ein Brüderpaar, das ganz oben steht, denn wir haben ja endlich, und das hat mich mit am meisten gefreut, Eddie kann da auch gleich sicherlich seine Gefühle noch zu sagen, aber dass der Alex Marquez da gewonnen hat, und ich glaube, selbst wenn Marc nicht vom Motorrad gepurzelt wäre, hätte es gegen den Alex in der aktuellen Form in Jerez wirklich schwer gehabt. Der ist auf einem absoluten Formhoch und dass er es endlich geschafft hat, nach so vielen Jahren, auch schweren Jahren bei Honda, wo er seine Karriere beinahe schon beendet hätte, weil nichts voranging, dass der Alex jetzt endlich da hat gewinnen können, absolut umjubelt und absolut verdient, ist toll. Und man kann sagen, es ist ein Luxusproblem für die Familie Marquez, wenn der eine auf die Nase fällt, ist der andere da und gewinnt. Also die muss man erst mal knacken. Was allerdings sehr erfreulich auch war, neben diesem verdienten Erfolg, muss man sagen, die geringen Abstände an der Spitze. Denn auch ein Quartararo, wir haben gerade gesagt, ist über sich hinausgewachsen und hat auch im Rennen tatsächlich Pecco Bagnaia hinter sich gelassen auf der Werks Ducati. Und das waren geringe Abstände. Auch Honda ist ja deutlich verbessert. Wir haben es hier bei dir, lieber Jens, bei Sportradio auch schon oft lobend erwähnt. Es geht wirklich voran. KTM mit Maverick Vinales. Also ich glaube tatsächlich, es tut sich einiges und das Spitzenfeld rückt eher näher zusammen, was für uns, für die Spannung nur gut sein kann.
Ja, gebe ich dir völlig recht, Stefan. Ich habe mir tatsächlich auch gestern nochmal das Rennen aus dem Vorjahr angeguckt. Le Mans MotoGP, das war in den letzten Jahren immer gut für unglaublich spannende Rennen. Also das war ein sehr, sehr enger Zieleinlauf im letzten Jahr. Jorge Martin, der letztes Jahr ja sowohl den Sprint als auch das Hauptrennen gewonnen hat, der ist nach wie vor leider nicht dabei, der verletzte Weltmeister. Aber was ich damit sagen will, ist Le Mans, die Streckencharakteristik, dann die Wetterkapriolen, die es in Le Mans immer wieder mal gibt, obwohl es da 2021, glaube ich, das letzte Mal geregnet hat bei einem MotoGP-Rennen. Da kann immer viel passieren. Und du hast Maverick Vinales angesprochen. Und das ist ganz interessant, denn Maverick Vinales ist ein absoluter Le Mans-Spezialist. Und der war ja neulich mit der KTM, weil er die Puzzlesteine aus dem Hause KTM, die Entwicklungsteile, anscheinend am besten zu einer Einheit kombiniert hat. Zweitschnellster mit den fast meisten gefahrenen Runden an dem Test Montag nach dem MotoGP am Sonntag. Also Maverick Vinales war nicht nur da und auch davor in Katar schon sehr, sehr schnell, sondern auch beim Test in Jerez. Ja, und Maverick Vinales hat in seiner Karriere schon dreimal in Le Mans gewonnen. Und das dokumentiert ja auch nochmal, über was für Sportler wir da reden. 2011, da hat er sein erstes 125 Kubikzentimeter Rennen gewonnen in Le Mans. 2013 dann Moto3, 2017 dann mit der Yamaha MotoGP. Also Maverick Vinales und dieses Top-and-Go-Charakteristik in Le Mans, das könnte, und das wird dann natürlich nicht nur alle Österreicher, sondern alle Sympathisanten von KTM freuen, das könnte endlich mal was anderes als Ducati vorne sein, ganz vorne meine ich. Und ja, wenn es Maverick Vinales nicht schafft, dann schafft es vielleicht Fabio Quartararo.
Das wäre ganz, ganz spannend. Dann lass uns hier vielleicht das Segment noch schließen. Eddie oder The Voice, oder gerne beide, aber The Voice, wenn du schon aufbringst, die Williams-Schwestern, da war es ja so, dass Venus zuerst da war. Und dann hat es immer geheißen, ja, aber da kommt die kleine Serena nach, die ist noch besser. Mhm. Und wir Tennis-Fans haben gesagt, ja, das sagt der Vater immer, dass die Kleine noch besser ist. Und Venus hat 7 Grand Slams gewonnen, Serena hat 23 gewonnen, hat sich dann als die noch erfolgreichere Spielerin herausgestellt. Ich glaube, die Gefahr ist bei den Marquez-Brüdern eher nicht gegeben, weil Marc ist 8-mal Weltmeister, das wird Alex nicht schaffen.
Das ist nicht zu vermuten, dass Alex es schaffen wird, aber man muss sagen, es ist ja so komplex in der heutigen Zeit tatsächlich in allen Klassen konkurrenzfähig zu sein, zu siegen. Alex war auch Moto2-Weltmeister, also der ist nicht nur wegen dem Namen in die MotoGP gekommen, war dann tatsächlich zu der Zeit, als Honda wirklich gestrauchelt hat, die Honda Racing Corporation da. Und es hat ihm so ein bisschen eigentlich den Zahn gezogen und die Ergebnisse waren nicht da. Wir wissen, dass da ja Marc eben immer wieder die Probleme zu überfahren versucht hat, aber du kannst gegen die Physik ja nichts machen. Das war also ja auch nicht möglich. Dass er sich jetzt so das abgeschüttelt hat und offenbar bei Grisini, der Alex Marquez, auch ein Umfeld hat, sehr familiär. Man hat auch gesehen, wie sehr die sich gefreut haben mit ihm und für ihn. Die stehen wirklich hinter ihm, dass der weiter vorne mitmischt und tatsächlich bei der Titelvergabe auch ein Wörtchen dieses Jahr wird mitreden können in der Königsklasse, halte ich für eigentlich gesetzt, denn der wird den Schwung und die Motivation jetzt mitnehmen. Er weiß jetzt, es geht, dass das vor heimischem Publikum auch noch passiert ist, hilft umso mehr dem Selbstbewusstsein.
Das sehe ich im Übrigen ganz genauso und wir haben ja gerade über die Williams-Schwestern geredet. Wir haben ja in Deutschland auch noch ein ganz anderes Beispiel gehabt. Ralf und Michael Schumacher in der Formel 1 und das habe ich damals auch schon mitbekommen. Und jetzt Alex Marquez und Marc Marquez. Eine Anmerkung von mir noch dazu. Man stelle sich mal vor, man wächst so wie Alex Marquez auf und als der dann bewusst entscheiden konnte, er will auch Rennfahrer werden, war ja Marc Marquez schon etabliert. Das halte ich für eine unglaubliche Leistung, im Fahrwasser eines solch einen Überfliegers sich so aufzurappeln und auch nach vielen angesprochenen Krisen, das war kein Selbstgänger Alex Marquez in der MotoGP nach seinem Weltmeistertitel in der Moto2, der musste da ganz schön kämpfen. Ja, und das dann im Windschatten von so einem berühmten Weltstar zu machen und das dann auch noch hinzukriegen und auch MotoGP-Sieger zu werden, da kann ich nur sagen, Chapeau Alex Marquez.
Wir sind sehr, sehr gespannt. Wir werden natürlich keine Runde versäumen bei Sky, wenn Eddie kommentiert. Jetzt nochmal vielen Dank für die Tickets, Eddie. Nochmal steilpass@sportradio360.de. Wochenendtickets, 3x2 Wochenendtickets für die EDM in Oschersleben. Schreibt mir bitte, die ersten drei bekommen den Zuschlag. Kurze Pause in der Big Show 700 und...
Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Big Show 710. Es geht weiter mit dem Motorsport und es geht weiter mit Stefan der Voice-Heinrich und neu dazugekommen, wie immer bei der Formel 1, Stefan Edel, Formel 1.de. Grüß dich, Stefan.
Hallo allerseits.
Ja, es gibt natürlich viel Aktuelles mit Fahrerwechseln, mit Teamchefwechseln, aber The Voice, wir müssen beginnen mit einem Mann. Ich bin mir sicher, du hast ihn persönlich wahrscheinlich sogar sehr gut gekannt. Ich kannte ihn natürlich als Formel-1-Interessent aus der Weite, als Fahrer, dann aber auch als TV-Experte. Jochen Maas ist vor wenigen Tagen gestorben, Schlaganfall, 78 Jahre alt. Ja, und du hast uns ein Bild geschickt von seinem, ich glaube, es war ein Dreimaster, der in Monte Carlo gestanden ist. Er wollte irgendwie, ich weiß nicht, wollte er Kapitän werden, war er Kapitän. Was gibt's zu Jochen Maas zu wissen und zu sagen?
Er war natürlich in der Zeit, als Political Correctness noch nicht so in Profimotorsport Einzug gehalten hat. Er war tatsächlich zu der Zeit in der Formel 1 unter anderem aktiv, und zwar im Zeitraffer gegen die Karriere. Als Seemann wollte er die Welt bereisen, hat es dann als Motorsportler, als Profimotorsportler gemacht, weil er auch da, glaube ich, Seekapitän das große Ziel ein bisschen zu romantisch veranlagt war und die Realität dann beim um die Welt schippern und die kommerziellen Drücke da nicht so ganz gesehen hat. Aber klar ist, Freundin hat ihn dann mitgenommen zu einem Bergrennen im Norden von Baden-Württemberg. Die war da Streckenpostin und da hat's ihn erwischt. Da war er 17 und fand das alles geil und hat dann gesagt, dann mache ich halt eine Mechanikerlehre, wenn ich so nebenbei noch als Seemann rumschippere. Hat das gemacht bei einem Alpha-Händler, der Motorsport schon sehr verfallen war, in Mannheim. Alpha Hähn, der dann auch eine Menge Rennautos eingesetzt hat. Und dann fing er auch gleich an zu fahren. Und innerhalb von 5 Jahren ist er Ford-Werksfahrer geworden, hat den Vorläufer der DTM gewonnen im 2. Jahr mit einem Ford Capri RS. Ist also quasi im Sauseschritt nach oben gegangen. Es hat gezeigt, was er für ein Talent ist. Aber, er hat es selber gesagt, er hat das Glück gehabt, diese sehr gefährliche Zeit in der Formel 1, in der ja sehr viel gestorben wurde, tatsächlich zu überleben. Und teilweise war das haarscharf. Er hat aber gesagt, es nie so richtig komplett durch und durch ernst genommen im Vergleich zu anderen. Und insofern hat er aus seinem Talent, glaube ich, ein bisschen zu wenig gemacht. Hat damit aber überhaupt nicht gehadert, denn es hat ihn eigentlich immer nur interessiert, was ist heute und was ist morgen. Er hat die Zeit immer sehr intensiv genossen. Das hat man am Ende auch gemerkt, als er tatsächlich auch ordentlich im Bauchbereich zugelegt hat. Er hat wahnsinnig gern immer gern gegessen. Er hat wahnsinnig gern guten Wein getrunken. Und seine Leidenschaft Segelsport hat er sich tatsächlich erfüllt, ist allerdings fast bankrott gegangen daran. Es war noch eine Zeit, als der Formel 1 auch nicht diese Irrsinnssummen gezahlt worden sind in den 70ern, wie sie heute gezahlt werden. Aber er hat sich diesen Dreimaster Aquila Marina tatsächlich zugelegt, ist deswegen auch an die Côte d'Azur gezogen nach Südfrankreich. Da ist er jetzt auch gestorben, um da eben immer jeden Tag ein bisschen segeln zu können. Ich hatte sogar das Glück, mal tatsächlich mitsegeln zu dürfen. Das war fantastisch. Der Jochen war sehr ungewöhnlich im damaligen Jet Set Entertainment, weil oder der Business, weil er tatsächlich auch unterschiedlichste Autos immer wieder gefahren ist. Er ist ja Tourenwagen, Sportwagen und Formel 1 gefahren, war überall erfolgreich, hatte aber auch manchmal unglaublich Dusel. Und der Stefan Ehlen ist ja auch ein Historiker und einer, der auch die gute alte Zeit noch miterlebt hat, aufgearbeitet hat in seinen Büchern. Es war tatsächlich, waren ja die Dekaden, in denen wir gerade im Sport, im Topsport, ob nun Formel 1 oder auch bei den Sportwagen in Le Mans, wahnsinnig viele Unfälle hatten. Und nur ein Beispiel, er hat sich bei John Surtees in Mitte der 70er zu Beginn seiner Formel 1 Karriere zerstritten. John Surtees war damals nach seiner Karriere als Rennfahrer der einzige Fahrer im Übrigen, der auf 2 und 4 Rädern ja Weltmeister geworden ist. John Surtees war Motorradweltmeister und ist Weltmeister der Formel 1 geworden, hat dann ein eigenes Team gemacht, hat eigene Autos gebaut, hat sich mit dem zerstritten und in dem Auto dann von Jochen Maas ist ein junger Österreicher eingestiegen, Helmut Koenig.
Ja, ja.
Und der Helmut ist beim nächsten Rennen dann, das erste Rennen, was er für Surtees im Jochen Maas Auto gefahren ist, in Watkins Glen tödlich verunglückt. Ähnliches war dann bei Jochen Maas, der für John Fitzpatrick ein Sportwagenrennen in Riverside in Kalifornien fahren sollte, Anfang der 80er. Da hat er kurzfristig abgesagt, weil er gesagt hat, also die Autos von dem Team, hat der Jochen gesagt, das war mir dann irgendwie, hatte ich ein blödes Gefühl. Hat er kurzfristig abgesagt, da hat ein Kölner, deutscher Kölner Rennfahrer, Rolf Stommelen, der auch Formel 1 fuhr, ist eingesprungen und der ist dann genau beim nächsten Rennen mit wegen eines gebrochenen Flügels verunfallt und ist gestorben. Also er ist paar Mal knapp wirklich mit dem blauen Auge davongekommen, hatte selber auch unter anderem auf der Nürburgring Nordschleife, als ein Reifen geplatzt ist in der Formel 1, eine Menge schwerer Unfälle, aber er hat immer sofort die Konsequenzen gezogen. Und als es ihm dann in der Formel 1 zu gefährlich wurde, Paul Ricard hat einen irren Unfall gehabt, ist in die Zuschauer geflogen mit einem Auto, mit einem Formel 1 Auto. Auch dort ist ihm außer Verletzungen nichts Gröberes passiert, hat da wahnsinnig Schwein gehabt. Gesagt, jetzt haben die Schutzengel irgendwann Überstunden bei mir geleistet. Ich gehe in die sicheren Sportwagen, hat dann Le Mans auch gewonnen. war lange für Porsche unterwegs. Kollege Manfred Jantke hat ihn verpflichtet in den legendären Rothmans Porsche in der Gruppe C. Und etwas später dann war er tatsächlich auch Fahrlehrer für die drei Besten der deutschen Formel-3-Meisterschaft, die Mercedes ins sogenannte Junior-Team geholt hat. Nämlich Michael Schumacher, Karl Wendlinger und Heinz-Harald Frenzen. Die haben sich dann mit Jochen jeweils in der Sportwagen-WM ein Auto geteilt. Das war das Sauber-Mercedes-Team, die ersten Silberpfeile nach Jahrzehnten der Abwesenheit von Mercedes im Motorsport. Und da hat er tatsächlich dann auch eine sehr enge Beziehung zu Michael Schumacher aufgebaut, die bis zu Schumachers schweren Unfall gehalten hat. Die haben immer Kontakt gehalten, er war immer Ratgeber. Der Jochen war sich tatsächlich für eigentlich nichts zu schade, hat immer die Zeit sehr genossen mit seinen Freunden, hat immer gern Partys gefeiert und vielleicht wäre im Motorsport ein bisschen mehr rausgekommen, vor allem in der Formel 1, als nur ein Sieg. Und der war ja auch überschattet in Barcelona damals auf dem Stadtparkkurs von Montjuic. 1975 ist er dort Sieger geworden, aber das Rennen wurde abgebrochen, weil besagter Rolf Stommelen damals verunglückt ist und mehrere Zuschauer an Streckenposten tödlich verunglückt sind. Rennen abgebrochen und Jochen Maas wurde zum Sieger erklärt. Er hat das nie als wirklichen Rennsieg verbuchen können. Und noch eine Parallele zu Jens, einem österreichischen berühmten Rennfahrer, nämlich zu Niki Lauda. Als Niki Lauda am Nürburgring tödlich verunglückt ist, hat Jochen überlegen geführt mit über einer halben Minute Vorsprung, weil er als einziger auf die richtigen Reifen gesetzt hat bei den Wetterkapriolen damals in der Eifel. Das Rennen hätte er überlegen gewonnen, aber natürlich nach dem Feuerunfall von Niki ist Rennen abgebrochen worden. Es war ein Neustart. Alle konnten andere Reifen wählen und dann ist er im Rennen Dritter geworden. Also es war auch ein bisschen Pech dabei, aber ich glaube tatsächlich, das Wichtige ist, was man bei Jochen in Erinnerung halten sollte, er hat es genossen. Er hat das Leben wirklich mit vollen Händen gepackt und hat sich erfreut, war sehr, sehr offen auch jungen Fahrern gegenüber und hat tatsächlich mit seiner Menschlichkeit, seiner Offenheit wirklich bei vielen und bei allen, die ihn kennenlernen durften, unvergessliche Spuren hinterlassen. Das gilt auch für meine Wenigkeit.
Ja. So. Ja, Ich habe auch in Erinnerung Gilles Villeneuve, es war ja auch ein Unfall mit Jochen Maas in Zolder, damals 1982 war es, glaube ich. Mhm. Okay, lasst uns zu aktuellen Dingen kommen, Stefan Ehlen, und also Max Verstappen in Miami, ein brillantes Qualifying hingelegt, wo er wirklich von Session zu Session schneller geworden ist und dennoch, du hast ja letzte Woche angekündigt, den McLaren waren einfach nicht zu schlagen, und das ist dann, es muss schon frustrierend sein für Verstappen, dass er auf eine Runde da mitfahren kann, aber dann, wo liegt es nur an den Reifen, woran liegt es denn, dass der Red Bull eben, dann ist er sogar nur Vierter geworden, weil durch den Boxenstopp ist er hinter Russell zurückgefallen, den er dann nicht mehr überholen konnte, aber Max ist aus meiner Sicht immer noch der beste Fahrer da im ganzen Feld, aber hat halt jetzt zumindest in Miami überhaupt keine Chance auf einen Sieg gehabt.
Ganz kurz vielleicht einleitend noch, weil gerade Gilles Villeneuve angesprochen wurde. Das ist heute passiert. Also heute ist Jahrestag.
Ah, okay. Ja, ich erkenne also, genau, ja.
Jochen Maas hätte beinahe den gleichen Todestag gehabt wie Gilles Villeneuve, mit dem er damals kollidiert ist. Also auch ein kurioses Schicksal, wenn man so will. Ne? Aber gut, zurück zum Aktuellen, zu Max Verstappen. Genau, also die Grundproblematik ist tatsächlich bei Red Bull, das Auto ist über eine Runde okay. Es belastet die Reifen im Qualifying gut genug, dass die da guten Grip aufbauen. Aber über die Renndistanz ist das ein Problem, weil die Reifen werden dann zu sehr belastet. Und das bedeutet im Prinzip, der Red Bull kann das Tempo nicht halten. Bei McLaren ist es genau umgekehrt, aber das ist die günstigere Ausgangslage. Wir haben jetzt ein paar Mal gesehen, genau, die sind im Qualifying nicht ganz so auf der Höhe, liegt aber daran, dass der McLaren die Reifen halt nicht so sehr fordert. Das heißt, die tun sich schwer, wenn es drauf ankommt, in Q3 die schnelle Runde zu setzen. Die müssen also wirklich die Reifen belasten, auf Teufel komm raus. Und im Rennen sind sie aber viel besser aufgestellt, weil das Auto halt ein Reifenschmeichler ist. Und das sind halt die zwei Disziplinen. Wir sehen ja auch dieses Jahr bei Ferrari, die sind im Qualifying schlecht, im Rennen aber ganz passabel. Und wenn das nicht zusammenpasst, wenn da zwei unterschiedliche Faktoren im Spiel sind, dann hast du einfach ein Problem, weil dir im einen Fall die Track Position fehlt und im anderen Fall halt die Pace über die Renndistanz. Und bei McLaren ist da gerade ein Kompromiss zugunsten der Renndistanz eingetreten, dass das funktionieren kann. Die sind so schnell, dass sie im Qualifying gar nicht vorne stehen müssen. Und der Red Bull wiederum, der ist zur falschen Zeit schnell. Und solange das der Fall ist und solange die Mehrheit der Formel 1 Rennen auf Strecken stattfindet, die sehr heiß sind, also bei heißen Witterungsbedingungen, mit viel Sonne, hohen Temperaturen, solange wird der Red Bull sehr wahrscheinlich hinterherfahren. Weil machen wir uns nichts vor, die Formel 1 fährt halt nochmal da, wo es schön ist, wo ja. Das Wetter meistens gut ist. Die Nürburgrings und Spaß und wie sie alle heißen, sind eher selten. Und dass die Temperaturen mal unter 15 Grad oder sowas gehen, das kommt auch nicht so häufig vor. Deswegen, der Rennkalender an sich bedeutet im Prinzip, Red Bull muss irgendwo anders was finden. Weil diese Situation mit den Reifen, die werden sie so schnell wahrscheinlich nicht aufholen. Der Teamchef Christian Horner hat auch gesagt, hey, es ist nicht damit getan, dass wir da irgendwie einen neuen Unterboden bringen oder so, sondern das sind größere Baustellen. Und jetzt darf man ja nicht vergessen, 2026 gibt es neue Regeln. Man muss irgendwann mal anfangen zu sagen, okay, das war's jetzt für 2025. Ab sofort geht alles an Ressourcen nur noch fürs nächste Jahr. Und das macht's für Red Bull natürlich auch schwierig. Die wittern quasi. Der Max Verstappen kann das, ja, der hat's drin. Grundsätzlich, dass er mit auch einem schlechteren Auto Weltmeister werden kann. Aber momentan ist das Auto halt zu schlecht, als dass er noch was rauszaubern könnte. Und jetzt muss man abwägen. Kann man das Auto so verbessern, dass der Verstappen eine realistische Chance hat? Oder sagt man, naja, die McLaren sind so dominant, das wird eh nichts? Und das ist die Überlegung, die jetzt im Prinzip passieren muss in den nächsten Wochen. Weil wenn es erst mal Juli ist, wenn es dann mal in die Sommerpause reingeht im August, dann muss klar sein, wie es weitergeht. Und spätestens ab August, würde ich sagen, wird Red Bull den Deckel drauf machen und sagen, okay, so wie es jetzt ist, so ist es für den Rest des Jahres, weil ansonsten ist man für nächstes Jahr im Hintertreffen.
Ja, wobei man dazu noch sagen sollte, Stefan, dass natürlich ein Problem ist, diesen Vorteil, den McLaren hat, den können sie mit ins nächste Jahr nehmen. Denn es ist ja nicht dem neuen Reglement jetzt geschuldet, das dann kommen wird, dass diese vor allem Vorteile, offenbar was die Belüftung der Bremsen angeht, das könnten sie natürlich im nächsten Jahr mitnehmen, McLaren. Das heißt, man muss jetzt tatsächlich schon draufkommen. Was haben die für einen Trick? Wie machen die das? Und da wird intensiv geforscht und gefahndet. Wir sollten aber auch noch sagen, selbst wenn jetzt Red Bull und Co., also Mercedes, Ferrari, tatsächlich versucht, dem auf die Schliche zu kommen, neue Teile bringt, um McLaren da dann irgendwann vielleicht doch in diesem Jahr noch einzuholen, dann hast du das Problem im Budgetdeckel. Das ist ja die nächste Schwierigkeit, die wir aktuell haben. Auch wenn Mohamed Bin Sulayem, unser geliebter und völlig unumstrittener FIA-Präsident, ja wieder mal angefangen hat zu zündeln und gesagt hat, naja, also dieses Reglement aktuell, dieses finanzielle Reglement, das sollte man nochmal überdenken. Warum wird da eigentlich gespart? Also wieder so ein Ärger, den er da ohne Not ein Fass aufmacht, was eigentlich gar nichts bringt. Denn da hat man sich ja nun nach vielen Jahren der intensiven Diskussion des politischen Hickhacks drauf geeinigt. Aber klar ist, es ist wirklich schwierig. Denn ganz offenbar haben die was gefunden bei McLaren, was offenbar legal ist. Da sind sich alle einig. Nach Miami wurden die McLaren ja todesmäßig untersucht. Es war klar, dass was die auch an den Rädern, an Reifen machen, an der Kühlung, ist völlig in Ordnung. Aber die haben offenbar was gefunden und so ein bisschen ist es eine Ironie, dass tatsächlich offenbar McLaren, die Hauptidee bei McLaren für diese neue Entwicklung, die sehr gut funktioniert, hat wohl der neue Technikchef Rob Marshall. Der war 17 Jahre bei Red Bull und ist Anfang 2024 zu McLaren gegangen und hat das da offenbar die Idee zum Funktionieren gebracht. Also dieses sehr effiziente Kühlsystem. Das ist schon was Besonderes und da rauchen, glaube ich, in vielen Formel 1 Headquarters gerade ordentlich die Köpfe von den Technikern.
Ein Kopf oder zwei Köpfe rauchen nicht mehr bei Alpine, Stefan Ehlen. Da hat es gröbere Umstellungen gegeben. Plötzlich ist Franco Colapinto wieder zurück in der Formel 1 mit einem neuen Teamchef. Pierre Gasly ist natürlich unumstritten oder vielleicht doch nicht, aber der war sicher. Ist dieses frühe Aus von Jack Doohan verdient? Ist es Panik? Was ist es, Stefan Ehlen?
Eigentlich ist es genau so, wie es Flavio Briatore angekündigt hatte, muss ich sagen. Er hat von Anfang an gesagt, so nach dem Motto, Garantien gibt's keine, ich schaue mir das an und zum Not werde ich da Maßnahmen ergreifen. Und was jetzt ja angekündigt wurde, ist, dass Franco Colapinto die nächsten 5 Rennwochenenden fährt und dann wird nochmal geschaut und geguckt und analysiert, wie es dann weitergeht. Also im Prinzip haben beide keinerlei Garantien. Jack Doohan, der wurde jetzt mal wieder zurück auf die Ersatzbank geschickt. Aber auch mit dem Hinweis, naja, im Sommer kann es quasi wieder rumdrehen. Und Das ist halt die große Frage, was dann passiert. Und der Franco Colapinto, der wird natürlich jetzt alles dran setzen, zu überzeugen. Im Prinzip muss er jetzt ein paar Mal in die Punkte fahren, dann wird es wahrscheinlich schon reichen, weil wenn man ehrlich ist, Jack Doohan, ja, er ist dann schon bemüht und in Miami sah es auch nicht so schlecht aus. Da hat er schon mal eine recht gute Figur abgegeben, war auch mal im Qualifying schneller, aber ansonsten hat er halt auch schon das eine oder andere Mal Schrott produziert und war schlichtweg zu langsam. Also das Formel-1-Niveau will ich ihm nicht ganz absprechen, aber ein kommender Weltmeister ist er nicht. Ich glaube, so fair kann man sein. Und deswegen ist es im Prinzip auch völlig in Ordnung, dass dann Alpine sagt, Mensch, wir haben noch gewisse andere Fahrer im Pool. Und der Franco Colapinto ging deswegen von Williams zu Alpine, weil er da eine Chance gesehen hat, dass sich da was tun könnte. Das ist ihm versprochen worden. Jetzt wird dieses Versprechen eingelöst. Insofern, glaube ich, kann man das als in Ordnung auffassen. Ob es jetzt menschlich alles so toll war bei Alpine, wenn man von Anfang an als Jack Doohan weiß, eigentlich sitze ich hier auf dem Abstellgleis, beziehungsweise der erste, auf dem ich sitze, der wird immer weiter abgesägt. Das kann man dahingestellt lassen. Ja, das ist wahrscheinlich schon fragwürdig, das muss man sagen. Aber auf der anderen Seite, tief im Innern wird er wissen, er hat nicht ganz das Niveau, ein Spitzenfahrer zu sein. Insofern war es schon gut und toll für ihn, dass er es überhaupt in die Formel 1 geschafft hat. Auch das schaffen nicht viele. Es gibt nur 20 Plätze, ab nächstem Jahr dann 22. Also es ist ein erlesener Kreis, der das machen darf. Kann nicht jeder von sich behaupten, Formel 1-Fahrer gewesen zu sein. Er kann's. Und es hat halt vielleicht unterm Strich nicht ganz gereicht. Dann ist das halt so. Und jetzt mit Teamchef Oliver Oakes. Der hat ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen eine traurige Figur gemacht. Also der ist da auch reingerutscht irgendwo in die ganzen Umstrukturierungen, die Alpine da ja regelmäßig vornimmt, weil Konstanz ist da ja ein Fremdwort. Und er hat dann da übernommen im Prinzip ein Schiff, das so dahingeschlingert ist und auch nicht so richtig zurück auf Kurs gebracht.
Dann das war schon leck.
Das war schon leck, ja, seit knapp 10 Jahren. Und dann kam noch Flavio Briatore dazu als Berater und im Prinzip war damit doch allen klar, worauf das hinausläuft, dass der Oliver Oakes selbst nichts zu melden hat, sondern der Briatore alle Strippen zieht. Und so war es ja auch bei der Motorenfrage, dass man sagt, Renault baut keine Antriebe mehr, sondern das macht jetzt dann der Mercedes-Motor und Renault wird quasi ein Privat-Kundenteam. Und letztendlich war es eine Frage der Zeit, bis auch der Oliver Oakes abgesägt wurde. Und der war einer, der hat wenig Profil gehabt, muss ich sagen. Der hat seinen Job gemacht, aber der war jetzt keiner, der in der Pressekonferenz irgendwelche Sprüche rausgehauen hat, so wie ein Toto Wolff oder Christian Horner. Der hatte dieses Profil einfach nicht. Und tatsächlich ist halt der Fabio Briatore einer, der ist öffentlichkeitswirksam, der setzt aber auch einfach krasse Sachen durch. Also wenn der ankündigt, der Doohan, der fliegt irgendwann, dann fliegt der Doohan irgendwann. Und genau das ist jetzt auch passiert. Und insofern war das alles, glaube ich, irgendwo absehbar. Und die logische Konsequenz. Und jetzt muss man halt mal abwarten, was der Briatore dann als jetzt Gesamtverantwortlicher da zu Wege bringt. Ich persönlich stehe dem auch ein bisschen zwiespältig gegenüber. Der Briatore wurde ja mal lebenslang gesperrt für die Aktion in Singapur mit dem absichtlichen Unfall von Nelson Piquet Jr. Und das wurde dann später ja wieder zurückgenommen. Also er ist schon einer, der auch mal weiß, in die Grauzone irgendwo reinzugehen. Das wissen wir auch noch seit den Schumacher-Zeiten bei Benetton damals. Also ganz unumstritten ist er nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch anerkennen, was seine Vita da hergibt. Und das sind halt tatsächlich Erfolge. Er, der keine Ahnung hatte vom Motorsport, ist damals in die Formel 1 gekommen, wurde ausgelacht. Und siehe da, auf einmal war Michael Schumacher da und sein Team war Weltmeister. Also will damit sagen, der Briatore ist einer, der weiß zu überraschen. Der ist unkonventionell. Der ist vielleicht nicht ganz lauter. Aber er hat Mittel und Wege, wie er seine Erfolge erzielt. Und deswegen traue ich dem tatsächlich zu, dass er zumindest kurzfristig Alpine mal irgendwo hinbringt, wo es halbwegs sinnvolle Ergebnisse gibt, weil das sind sie aktuell nicht. Ich glaube, aktuell sind sie immer noch Vorletzter in der Weltmeisterschaft mit 7 Punkten und das ist natürlich viel zu wenig.
Tja, übrigens, Nelson Piquet Jr. fällt auch in die Kategorie, ach, der war auch mal Formel 1 Fahrer, so wie Jack Doohan. Na gut, das nächste Rennen, da war es das vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, sondern wird in Imola stattfinden, ja. Mhm. Auch das ist natürlich jetzt eine Strecke, über die wir schon lang und ausführlich, auch du mit Stefan Ehlen natürlich über dieses furchtbare Wochenende mit Roland Ratzenberger und Ayrton Senna ausführlich gesprochen habt, aber mich dünkt, das ist kein Ding für die Ewigkeit. Also Miami hat man, glaube ich, bis 39?
41.
Okay, ja. Aber in Imola, The Voice, das scheint jetzt nicht ganz so in Stein gemeißelt zu sein. Wie ist da die Sachlage?
Nein, das glaube ich auch nicht, denn das war im Grunde während der Corona-Zeit ist Imola aber kurz eingesprungen und deswegen sind sie noch mit dabei. Es ist eine atmosphärisch tolle Rennstrecke, denn die ist so in die Landschaft eingebettet, dass die Fans da auf den Naturtribünen wirklich ähnlich wie in Jerez, haben wir am letzten Wochenende bei der Motorrad-WM gesehen, zu 100.000 oder zu 10.000 bis zu 100.000 die Hänge voll machen. Ist eine traumhaft schöne Rennstrecke, fahrerisch sehr anspruchsvoll, aber eigentlich für die Formel 1, und Stefan, vielleicht siehst du das ähnlich, für die Formel 1 eigentlich nicht so unbedingt geeignet. Ja, sie hat Patina, ja, sie hat viel Geschichte, aber sie ist im Grunde zu eng. Und da kann man baulich jetzt auch nicht viel machen. Sie ist mitten in der Stadt. Du siehst also tatsächlich teilweise dann während der Qualifying Sessions, während der freien Trainings oder des Rennens sogar italienische Hausfrauen, die auf dem Balkon die Wäsche aufhängen. Es ist wirklich schon sehr erstaunlich. Dazu bist du teilweise von Weinbergen umgeben. Du hast tolle Restaurants. Also für die Fans ist es fantastisch. Für die Fahrer auch, aber eigentlich im Grunde immer nur alleine. Denn im Rennen ist es keine so wirklich große Freude. Und obwohl natürlich seit den schweren Unfällen viel an der Strecke verändert wurde, ist sie, glaube ich, für die aktuelle Formel 1, zumindest das mein Eindruck, Stefan, bitte korrigier mich da, aber ich glaube, für die Formel 1 ist sie auch nicht sicher genug, oder?
Ja, also tatsächlich hat Imola schon einen Platz in meinem Herzen, muss ich sagen. Also es ist eine Strecke, da war ich
als Romantiker
gerne immer Fall, schon. Ja. Und ja. Es ist tatsächlich ein besonderer Ort und ich glaube auch fahrerisch extrem cool zu fahren. Aber das reicht, glaube ich, einfach heute nicht mehr aus. So ehrlich muss man auch sein. Ich glaube, die ganze Sache ist dem Imola-Kurs auch entwachsen. So war es ja auch schon vor knapp 20 Jahren, als Imola aus dem Kalender geflogen ist. Aus den gleichen Gründen, zu wenig Platz im Fahrerlager und dergleichen mehr. Und das ist jetzt immer noch so. Und eben, wäre Corona nicht passiert, wäre die Formel 1 nie wieder nach Imola zurückgekommen. Aber ein berühmter Mann aus Imola hat gesagt, ich möchte die Formel 1 dort fahren haben. Ein gewisser Stefano Domenicali. Zufälligerweise Formel 1-Chef gewesen in der Zeit. Der hat die Formel 1 dann dahin geholt, hat sich also ein Heimrennen geschaffen. Und ich glaube auch, wenn man sieht, wo da der Trend hingeht, nämlich dass Miami vorzeitig, ja, die hatten einen Vertrag bis 2031, jetzt haben sie einen Vertrag bis 2041, vorzeitig so lange verlängert wird, dann ist der Trend klar, es geht Richtung Klemmer, es geht Richtung richtig viel Schotter, es geht nach Arabien und weiß ich wohin noch. Aber ein Imola kann da nicht mithalten und das ist, glaube ich, in dem Fall auch in Ordnung. Weil, ja, natürlich hat es große Geschichte, natürlich ist es fahrerisch eine extrem coole Strecke, aber die Formel 1 braucht aktuell unter Liberty Media ganz was anderes. Stichwort Las Vegas, Stichwort Miami, das sind so die Destinationen, die man da anstrebt und ja, so leid es uns tut, mir zumindest, Traditionsstrecken in der klassischen Weise, wie wir sie kennen aus Europa, die werden halt nach und nach verschwinden, weil sie in diesem internationalen Wettbieten nicht mitmachen können. Und wenn ich dann sage, klassischer Sinn, dann meine ich damit, es sind auch andere Strecken, inzwischen Traditionsstrecken, gemessen an dem, wie lange sie schon dabei sind. Die Formel 1 fährt beispielsweise seit 20 Jahren in Bahrain. Also das ist auch schon eine gewisse Form von Tradition, auch wenn es wahrscheinlich viele sagen werden. Traditionell ist in dem Grand Prix eigentlich überhaupt nichts außer dem Wüstensand. Aber ja, Winds of Change in der Formel 1 und da passt Imola einfach nicht mehr rein.
Hände weg von Monza, brülle ich allen noch zu, die uns hier zuhören und die was zu sagen haben. Danke Stefan Ehlen, danke The Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 410 und gehen dann über den großen Teich zu Heiko Holderb und zu Jürgen Schmiede.
Hallo, ihr ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 710. It's a story, haben wir letzte Woche gelernt von Jürgen Schmieder. Und es gibt ganz, ganz viele Stories, über die wir sprechen wollen. Und wir hören ihn schon im Hintergrund. Guten Abend, lieber Jürgen. Heute ist es spät bei dir. Nein, nicht ganz so spät.
Nein, ach Gottes Willen. 21 Uhr, das ist ja Mittag.
Ja, das stimmt. Größte, wichtigste Frage ist, Shampoo, sitzt die Mütze? Du hast ja eben gerade geschrieben in unserem Gruppenchat, Moment, erst die Mütze aufsetzen. Ich dachte, wir machen hier nur Hörfunk und nichts Bildliches.
Nein, ich bin aber beim Arbeiten. Ich habe da ganz, ganz wildes Haar. Also ich bin ja so stolz, in meinem Alter überhaupt noch Haar zu haben, dass das irgendwie so macht. Und dann fühle ich mich immer besser, wenn ich es dann irgendwie bändig und ich habe eine Mütze geschenkt bekommen, mit der ich tatsächlich ausschaue, wie würde Michel aus Lönneberger als Mit-40er ausschauen?
Nicht so gut wie du.
Ich glaube, man muss echt mal fragen, unsere Hörer da draußen, die nicht unsere Jahrgänge sind, ist ja nicht ganz, Schmied ist ja deutlich jünger als ich, ob die Michel von Lönneberger überhaupt noch kennen. Der Klassiker kommt ja immer nur noch zu Weihnachten leider im deutschen Fernsehen. Schwierig, schwierig. Die Story des Tages, wir müssen mit dir anfangen, Heiko, weil du bist Patrick Ewing begegnet und die New York Knickerbockers führen plötzlich mit 2-0, zwei Auswärtssiege bei den Celtics, wenn ich es richtig gesehen habe, und zweimal mit einem Punkt, oder?
Stimmt das, nicht ganz, Heiko?
Bestätigen
Sie bitte. Zusammen haben sie beide Siege mit 4 Punkten Vorsprung, aber die Geschichte ist eigentlich viel mehr, dass die Celtics in beiden Spielen jeweils mit 20 Punkten geführt haben, gegen New York Knicks, wo es hieß, noch vor Beginn der Serie, naja, also von nicht von den Spielern, aber von den Medien hier, also wenn es ein Gentleman Sweep wird, ne, also sprich 5 Spiele, vielleicht gibt's ein Spiel im Madison Square Garden, wo Spike Lee den Jungs so auf den Sack geht und das reißen die dann, da ziehen die Knicks dann, aber 5 Spiele, also wenn es 6 Spiele ist, dann wäre es schon eigentlich ja wie eine gewonnene Meisterschaft für die Knicks. Und jetzt gewinnen die Knicks beide Spiele hier, muss ich sagen, also C und unglaublich, geben nicht auf, dann in der Schlussphase übernimmt Jalen Brunson und andererseits auch in der Defensive so stark, so konsequent, so unabschüttelbar. Und ja, so haben sie den Celtics echt den Nerv gezogen. Bei den Celtics muss man aber auch wirklich sagen, das habe ich jetzt auch schon öfter hier gehört, vergangenes Jahr sind sie Meister geworden, da hätten, weiß ich nicht, da hätte Jens sein Fahrrad, mit dem du mit Kitzbühel da den Hahnkamm rauffährst, das hätte auch der Trainer sein können. Also mit der Mannschaft konnte man nicht Meister werden. Und Entschuldigung, und jetzt sieht das so aus, als wenn Joe Mazzulla irgendwie nur eine Philosophie so viel hat. Dreier. Ich glaube, im ersten Spiel hatten sie 70 Dreierversuche jetzt, und davon hatten sie aber nur ganz wenig getroffen. Und jetzt hatten sie, heute waren es 10 von 40 und irgendwie wird Joe Mazzulla gerade sehr kritisiert, weil er im Gegensatz zu Steve Kerr von den Golden State Warriors nicht, wenn es mal drauf ankommt, Auszeiten nimmt, um den Flow des Gegners zu stören. Aber ich sage auch, also wenn man, ist ja immer noch die identische Meistermannschaft wie im Vorjahr, Porzingis ist ein bisschen angeschlagen. Aber gegen die Knicks sollte das eigentlich auch reichen. Wenn du siehst, wie ja hilflos und überfordert ein Jason Tatum da in der Schlussphase wirkte, heute 13 Punkte, also wirklich erschreckend, weil ich bin fest, oder gut, für mich so ein bisschen so mit meiner Deutsch-Boston-Brille habe ich natürlich auf ein Finale Celtics gegen OKC gehofft mit Isaiah Hartenstein. Also kann gut sein, dass OKC da ist, aber Stand jetzt, die Serie ist zwar noch nicht verloren, aber jetzt musst du zweimal in Madison Square Garden. Weiß ich nicht. Also wenn die so weiterspielen, wenn die so viele Bricks werfen, so viele Backsteine, dann ja, weiß ich nicht, sieht's nicht gut aus für die Celtics. Und das wäre wirklich eine Sensation.
Wer aber, Jürgen, denkst du, geht den Celtics mehr auf den Sack, Spike Lee oder Stephen A. Smith?
Sehr, sehr schwer. Das Ding ist, Stephen A. Smith geht jedem auf den Sack. Also damit Spike Lee, den liebe ich ja irgendwie und der ist ja ein toller Regisseur. Also deswegen, ich hoffe, dass Spike Lee mehr Rabatt macht in MSG. Aber was so ganz interessant ist, weil wir jetzt gerade den Blowout sehen von OKC gegen Denver, die ja das erste Spiel verloren haben. Wir saßen letzte Woche da und haben uns ein bisschen beschwert über die Langeweile oder ich habe ja quasi mich beschwert. Und jetzt sitzen wir hier und sagen, ey, schau mal, diese Serie Knicks gegen Boston, relativ cool, oder? Und dann schauen wir mal kurz nach Cleveland, wo die Cavaliers die ersten 2 Spiele gegen Indiana verlieren. Und dann sag ich so, oh, Moment mal. Und jetzt plötzlich werden diese Playoffs sportlich so interessant. Ich habe jetzt tatsächlich die ersten beiden Spiele von OKC, den Hartenstein, mal ganz, 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 ganz intensiv geguckt. Aha. Der hat sich als Center unfassbar geil entwickelt in OKC. Der hat ein ganz tolles Umfeld gefunden. Also ich, der sich letzte Woche beschwert hat, wie doof diese erste Playoff-Runde sogar noch ist, muss jetzt sagen, wow, also ab Viertelfinale, das macht Spaß zuzuschauen.
Jürgen, warst du schon mal in OKC?
Nein, ich glaube nicht.
Weil ich plane da eventuell echt nächste Woche mal hinzufahren zu Spiel 5, weil ich möchte mir das echt mal angucken. Man hört ja immer nur Small Market und so und dann gibt es ja auch nur in Anführungszeichen nur Basketball da, aber Hartenstein hat schon mal gesagt, das ist echt cool da, wie die da unterstützt werden, soll auch eine der lautesten Hallen sein. Ich muss sagen, ich weiß, Oklahoma liegt nördlich von Texas,
Ansonsten irgendwie Öl und Fracking. Ansonsten habe ich keine Ahnung, ob das immer noch auch Cowboys sind da mit wirklich so Western Culture oder ob das irgendwie Öl ist oder ob das mehr oder weniger nur ein größeres Dorf ist oder ob die auch richtig eine Skyline haben. Ich habe keine Ahnung von OKC, aber die haben wirklich eine geile Mannschaft zusammengestellt, muss man echt sagen.
Also es ist dieser Fleck in Amerika. Also dieses Oklahoma, Idaho, Wyoming, Montana. Also wenn du da so ein bisschen hoch gehst, ich war in Utah, Idaho, Wyoming, Montana. Das ist so die Natur, die sich Europäer immer vorstellen. Also wenn die so an Amerika denken und Natur, kommst du eigentlich dahin. Und meine Frage ist genau die gleiche wie bei dir. Ist Oklahoma noch in diesem Gürtel mit drin, der da so runterkommt? Montana, Wyoming, Colorado, Oklahoma? Oder ist Oklahoma schon in diesen Südstaaten, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama? Also würde mich wirklich interessieren, wenn du hinfährst, zu welcher Region würdest du Oklahoma zuordnen? Weil das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, ich sehe es, glaube ich, eher, aber es ist nur ein Verdacht, ist ja 3 Stunden nördlich von Dallas. Und Dallas ist ja eine Stadt, wo du, ja, ich war da bestimmt 30, 35 Mal wegen Dirk und ich habe es nie verstanden. Ich habe es, also hat eine beeindruckende Skyline, aber so, wenn du da durchgehst, das sind alles Bürogebäude. Hab da aber irgendwie auch nie Leute so richtig kennengelernt und war 2-mal, glaube ich, im Sixth Floor Museum. War da sowohl zum Eishockey als auch zum Basketball, aber hab mich immer gefragt, Mensch, was ist an der Stadt hier? Und wenn ich dann so von Leuten immer höre, oh ja, wir ziehen nach Texas und so, habe ich nie verstanden. Und so ähnlich stelle ich mir Oklahoma auch vor, lasse mich aber da gerne eines Besseren belehren.
Small Market Oklahoma, Big Market Los Angeles, Jürgen. Und du hast ja letztens It's a Story und die Lakers sind hochkant rausgeflogen. Ist das dem Angelino mittlerweile wurscht? Gab es da irgendwie einen Fallout danach? Wie ist die Lage bei den Lakers? Oder ja, sind die Leute business as usual jetzt?
Ja, nein, die debattieren jetzt schon, weil die hätten tatsächlich gedacht, nach dem Trade für Luca, da könnte was passieren. Und sie braucht einen großen Mann. Der Trade ist dann leider gescheitert. Darüber reden sie jetzt. Also ob der gute Visa Mark Williams, der war denen zu verletzungsanfällig. Der hat danach aber, wie es halt so ist, also nachher bist du natürlich immer schlauer. Hat der richtig gut gespielt. Also ist jetzt so die Dings, sollen wir Pelinka als loben, dass er diesen einen Trade gemacht hat, dass er Luca gekriegt hat. Oder sollen wir ihn so ein bisschen bashen, weil er den zweiten eben nicht hingekriegt hat? Die zweite Debatte ist tatsächlich Maxi Kleber, der Deutsche, weil sie sagen, Moment mal, wir haben ja eigentlich einen großen Mann bekommen in diesem Trade und wir dachten auch Stand Trade, dass der zu den Playoffs auf jeden Fall fit wird. Also so wird Pelinka so ein bisschen entschuldigt, weil er hat ja wirklich den großen Mann geholt, der, was anders brauchten die Lakers, nicht einfach den Korb bewacht und vielleicht mal rausrutscht und die 1, 2, 3er Versuche, die du dann kriegst von Luca und LeBron, der musst halt 2 treffen von den 3, 4, Entschuldigung. Das hätte der gekonnt. Und deshalb es ist schon so eine interessante Debatte, weil LeBron relativ deutlich gesagt hat, also auf mich soll Luca nicht schauen, ob der jetzt im Sommer einen Vertrag unterschreibt oder nicht, weil ich bin, I'm 40, I'm on my way out. Also der hält sich da auffällig zurück. Es wird aber tatsächlich erwartet, dass Luca im Sommer unterschreibt. Man erwartet auch, dass LeBron dann da ist. Und jetzt ist die Frage, welchen Center holen wir? Ich weiß es nicht. Bei Orlando Magic sitzt ein deutscher Center, der hat nur 1 Jahr Vertrag bei Magic. Der hat sich gerade das Kreuzband gerissen. Der wurde einst von den Lakers gedraftet. Das wäre so mein Wunsch, dass die Lakers vielleicht Mo zurückholen.
Tja, eine Sache noch zur NBA und dann gehen wir rüber zur NHL. Aber Heiko, ich weiß, San Francisco ist weit weg von dir auch. Die führen auch mit 1-0 gegen die Timberwolves. Die scheinen mir, die dünken mich, Verletzungsprobleme zu haben. Die müssen jetzt, glaube ich, eine Woche ohne Steph Curry ausgehen. Ich weiß nicht, wer was dazu sagen möchte. Mindestens.
Also in einer Woche hieß es, heute wird mal wieder nachgeguckt, hat Oberschenkelzerrung und der ist jetzt, 36, 37 Jahre. Also ja, ist natürlich super hilfreich, dass wir gestern das eine Spiel on the road klauen konnten, aber das hilft dir nichts, wenn Steph Curry jetzt mindestens eine Woche sind mindestens drei Spiele da ausfällt, weil dann hast du dieses wichtige auswärts geklaute Spiel, wirst du ganz schnell wieder los. Also ein bisschen schade, bin mal gespannt. Jetzt ist halt, muss Jimmy Butler übernehmen da. Hier wurde heute viel über, wie heißt der Jürgen, der soll wohl aussehen wie so ein Mischung aus Pornodarsteller und Sängerknabe Pat Spencer bei den Golden State. Ich habe es nur gehört, ich habe es nicht gesehen. Also weiß ich nicht, ob das einer ist, keine Ahnung, ob die 80s da zurück sind oder nicht, aber der wurde hier heute diskutiert im Vorfeld. Mhm. Ich habe kein Bild vor mir, aber mir ist die Beschreibung nur hängen geblieben. Keine Ahnung.
Es war wirklich interessant, weil we're talking about stories und die Warriors waren tatsächlich diese Geschichte. Also jetzt gewinnen sie tatsächlich gegen die Rockets. Die wollten auf gar keinen Fall gegen die Lakers spielen. Als wären die Lakers besiegt von den Timberwolves. Also man hat so gedanklich tatsächlich gesagt, jetzt Moment mal, kommen die ins Western Conference Final und was ist denn hier eigentlich los? Also man hat das ein bisschen begonnen, so eine alte Warriors-Geschichte zu schreiben und jetzt passiert so
was. Der allerletzte Ritt.
Es ist wirklich, also naja, deswegen werden sie nicht zu Favoriten, aber man hatte so den ach schau mal, und so eine Verletzung ist natürlich komisch, weil so ein Hamstring, das ist halt, was willst du machen?
Dauert ewig. Kannst du nichts machen, kannst nur warten, bis es besser wird.
Also da ist jetzt auch nicht, oh, da gibt es jetzt hier die tolle Behandlung, sondern mei. Und er ist halt, mei, ich weiß gar nicht, wie lange er den Ball in der Hand hält bei Offensivaktionen der Warriors. Also ich würde jetzt fast sagen, das ist mehr als zwei Drittel wahrscheinlich. Und damit bist du halt schon, obwohl er 37 ist oder wird. Schade irgendwie. Ich hätte es einfach gern gesehen. Dieses Warriors, Timberwolves. Also wie gesagt, ich bin jetzt tatsächlich sportlich plötzlich drin in diesen Playoffs. Und dann passiert leider sowas. Und dann sagt man, Mensch, ey, wenn das jetzt irgendwann im Februar passiert, dann ist Curry mal ein bisschen verletzt. Aber schade, wirklich schade.
Es gibt ja auch irgendwie, weiß ich nicht, gibt es einen Verein, der, ich will nicht sagen, so abhängig ist, aber bei dem ein Spieler halt so wichtig ist, auch von der Aura her. Wenn der Gegner sieht, wenn jetzt Minnesota sieht, guck mal, da sind die Warriors, aber ohne Curry, das macht doch auch was mit denen.
Ja, der ist halt auch der Chef. Also ich glaube halt auch, man soll es nicht verschreien, aber schaut mal auf Draymond Green in den nächsten Spielen. Also da ist natürlich bei dem immer die Gefahr, dass er dann komplett überdreht. Und da hast du natürlich, wenn du so einen coolen Typen und der natürlich auch so eine Autorität hat wie Curry, der halt auch cool ist, der den im Griff hat. Deswegen, eigentlich sagt man so, who could step up? Und bei Draymond, mei. Schauen wir mal. Also er ist halt nicht nur sportlich, sondern auch als Anführer die absolute Nummer 1 da.
Alles noch jung, aber noch nicht 37. Kurze Pause und dann geht's natürlich mit der NHL weiter, mit Jürgen und mit Heiko.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
Big Show 710, Jürgen Schmieder und Heiko Ohldorf sind in der Leitung. Und Heiko hat ja letzte Woche gesagt, die erste Runde bei den Playoffs taugt ihm wahnsinnig, jeden Tag was los. Und jetzt habe ich mich gefragt, Heiko, sind die Oilers schon weiter? Sind sie schon ausgeschieden, weil sie ewig lang nicht gespielt haben? Aber sie haben immerhin Spiel 1 gewonnen gegen die Golden Knights. Und Leon hat seine Serie, beginnt eine neue Serie, muss man so sehen, Heiko, weil wir natürlich alle ein bisschen traurig sind, obwohl gegen die King 4 Spiele in Folge gewonnen, aber Leon ohne Punkt im letzten Spiel. Aber wenn es zum Stanley Cup reicht, dann müsst ihr mit der Rekordserie eigentlich auch klappen.
Ja, vor allen Dingen hat er jetzt endlich mal im Mai getroffen, ne? Also die lange durstlose Strecke, der hatte ja, als wir letzte Woche gesprochen hatten, da war es ja dann aufgrund des Spiel 6 in LA, wo er nicht getroffen hatte, war ja den gesamten Mai 2025 noch ohne Punkt geblieben. Jetzt hat er dann gleich gegen die Knights losgelegt, hat einen Assist gehabt und ein Tor. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist, also wie sagt man so schön, hängt in the Louvre, ne? Da kommt alles zusammen im Glück, vor allen Dingen aber auch Instinkt, Frechheit, Mut, unglaublich. Also ja, genau. Also wir haben ja gestern schon in unserer WhatsApp-Gruppe darüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal vielleicht beschreiben müssen für die Hörerinnen hier. Also zum einen würde ich gerne nochmal zurückgehen. Vor 2 Jahren hieß es auch im Viertelfinale Vegas gegen Edmonton Oilers. 6-4 geht das erste Spiel aus für Vegas. Leon schießt 4 Tore. 4 Tore. Und das zweite Tor, da steht er wie gestern auch hinter der Torlinie und ist so frech, sieht, dass der Torwart leicht in seinen Knien ist und sieht, dass oben, wenn ich ihn so ein bisschen zumindest versuche, den Puck an den Rücken zu schießen, ans rechte Schulterblatt, besteht eine kleine Chance, dass er von da ins Tor prallen könnte. Also das war nicht irgendwie Verzweiflung vor 2 Jahren, das war genau gewollt. Und das ging auch wirklich ein Billardtor, genau so ist es passiert. Und gestern, ähnliche Situation, er steht wieder am selben Fleck, hinter der Torlinie quasi, eine Bogenlampe kommt, und der Ball, der Puck, weiß ich nicht, prallt er auf oder nimmt er ihn direkt mit der Rückhand aber, was noch schwerer ist. So muss man wissen, Leon Dreisel, du sagst ja selbst, er hat einen Burgerflipper als Kelle, eine riesen Kelle. Wie gesagt, nimmt den Puck, haut ihn einfach oder bewusst, weiß ich nicht, wenn Jürgen und ich ihn sehen, können wir ihn da mal fragen, ob es wirklich frech war oder bewusst. Sieht
das ist die große Debatte, ja.
Genau, Butterfly Style heutzutage, die Torhüter, die sind ja alle unten. Ne? Die haben ja, die unten ist ja zu. Sieht, dass der den Schoner so um 45 Grad oder wie auch immer hingestellt hat zum Tor und haut den Puck einfach in die Richtung. Zum einen musst du den erstmal treffen, ne? Und der Puck wäre komplett weit weggegangen. Aber weil halt der Torhüter Aiden Hill seine Schoner da so hingestellt hat, prallt er von da über die Linie. Also wieder ein unglaubliches Tor, wieder in Vegas, wieder im ersten Spiel, großer Unterschied diesmal. Edmonton hat das Ding 4-2 gewonnen, nach 0-2 Rückstand. Wieder tolles Comeback, haben jetzt 5 Spiele nacheinander. Ein absolut verdienter Sieg, allein im zweiten Drittel. Torschüsse 12-1. Die lagen nach, ich glaube, 9 Minuten 2-0 hinten. Dachte so, ach scheiße, weil Vegas ist wirklich gute Truppe, ne, gut gecoacht, alles. Vor 2 Jahren ja erst Meister geworden. Aber Mensch, haben die dominiert. Ganz, ganz wichtiger Sieg zum Auftakt dieser Serie.
Was? Older. Jetzt ist Older wieder plötzlich so auf Edmonton. Also ich hab in der SZ einen Text über dieses Spiel geschrieben und ich hab dich ja erwähnt. Nämlich deine Aussage von letzter Woche, wie sollen die Oilers das denn gewinnen? Und da hast du irgendwie, also wenn wir irgendwie zurückspulen können auf letzte Woche und jetzt nach dem ersten Sieg ist Heiko, also wir haben ja gestern dann hin und her geschrieben, also es gibt euphorisch, es gibt nackt über den Strand laufen und es gibt Heiko. Also Heiko hat ja 3 Salti rückwärts gemacht über Leon Dreisel.
Ja, ist da, wahrscheinlich zu Recht, Jürgen, wahrscheinlich zu Recht.
Also, sag mal, ich wollte völlig zu Recht, denn mein Ding ist, ja, natürlich gehört da Glück dazu, aber das Glück haben nur die sowas probieren. Also Ibrahimovic, dieser Fallrückzieher aus 35 Metern oder Giovanni Elber, der mal so hinten rumgeflankt hat, keine Ahnung. Also dann dachte ich, okay,
Roberto Carlo haut einmal fast von der Eckfahne rauf aufs Tor, das Ding geht oben rein.
Also es braucht, du kannst nur Glück haben, wenn du es probierst. Also und jetzt dachte ich mir eigentlich, was für ein Wahnsinn, dass er es probiert und jetzt debattiere ich mit meinem Buben gestern. Und der sagt, Absicker. Also der Wahnsinn ist gar nicht so sehr, dass es probiert, weil mein Sohn sagt, Schuss kommt von hinten, wird abgefälscht. Für Leon, der weiß, der Torwart steht A zu weit vom Tor, muss er wegen des Schusses und zweitens durch den Schuss rücken alle Richtung Tor. Also alles, was du eigentlich tun musst in der Lage, wenn es dir gelingt, ist den Ball irgendwie vors Tor zu bringen, weil dann wird's gefährlich. Und also hat alles richtig gemacht, weil er am richtigen Ort war und die Situation richtig eingeschätzt hat und zwar blitzschnell. Punkt. Das ist es. Also es war gar kein Wahnsinn. Wahnsinn ist, dass der dieses Ding quasi aus der Luft nimmt oder beim Auftitschen auf die Scheibe. Also ich lade jeden ein, geht jetzt mal in eine Eishalle oder im Winter, schmeißt einen Puck hoch und versucht den mit der Vorhand, Volley oder bei der Eisberührung zu treffen. Ich würde sagen, 10% derer, die es versuchen, die verletzen sich sogar. Also ich würde zu diesen 10% gehen mit der Rückhand. Also es zeigt, was für ein feiner Techniker er ist, was für ein Spielverständnis er hat. Also ich würde sagen, er ist vielleicht nicht der Beste der NHL gerade, aber er ist der Wertvollste. Punkt. Playoff, nach dieser Serie gegen die Kings und was der gestern gemacht hat, er ist bislang der MVP dieser Playoffs. Ohne Frage.
Ja, aber wir sind auch erst in Woche 2 oder 3. Aber ne, Wayne Gretzky, you miss 100% of the shots that you don't take. Und im Eishockey ist es mitunter, weil wir wissen, ne, Lucky Bounce oder so, bring den Puck vors Tor. Du weißt nie, was passiert. Der Schuss, das ist ja eigentlich, wir wissen ja, wie in der NHL die Schüsse bewertet werden. Du kannst ja an die Latte treffen oder den Pfosten, das siehst du nicht als Torschuss, wird nicht gewertet. Du kannst aber dem Torhüter von der Mittellinie das Ding in die Hand lupfen, quasi, dass er gar nichts machen muss, das wäre ein Torschuss. Das, was Leon gemacht hat, war ja nicht mal ein Torschuss. Und er hat aus einem Nicht-Torschuss ein Tor erzielt.
Ja, ja, okay. Ich bin überzeugt.
Oldab, deswegen liebe ich dich. Weil du solche Sachen weißt. Das weißt aber auch nur du, oder?
Nein, aber das, Jürgen, das ist doch so. Guck mal, der wäre ja nicht
auf dem Tor.
Weißt du? Das ist, als wenn du im Fußball, keine Ahnung, keine Torschance hast und trotzdem irgendwie gewinnst durch, weiß ich nicht. Ja. Aber das war ganz wichtig gestern, weil der Sieg nicht nur verdient, sondern auch wichtig, weil Vegas hatte Alex Pietrangelo nicht dabei. Und wenn Leon Dreiseitel den Namen Alex Pietrangelo hört, dann fesselt er sich sofort reflexartig an sein Handgelenk. Weil das hatte Pietrangelo ihm zerschmettert vor 2 Jahren. Also vor 2 Jahren hatte ich ganz vergessen. Also Leon hatte ja in der ersten Serie gegen die Kings in 6 Spielen, hatte er 7 Tore erzielt. Und dann schießt er in den ersten beiden Spielen gegen Vegas 6 Tore. Und dann steht's 2-1 Vegas nach 3 Spielen. Spiel 4 führt Edmonton 4-1. Es ist gelaufen. Die vorletzte Minute läuft. Leon hat die Chance zum Empty Netter, trifft nicht. Und die Chance ist eigentlich vorbei oder die Szene ist vorbei. Da kommt Alex Pietrangelo, holt mit beiden Händen aus und krümmert drisst mit dem Schläger auf Leons Arme. Und das war eine Szene, ein sowas von dreckiges Foul. Aber was war die Konsequenz daraus? Pietrangelo wurde für 1 Spiel gesperrt. Ich finde, es hätten 2 sein müssen. Leon hat zwar die anderen beiden Spiele noch gemacht, war aber null Faktor, weil er, kam später raus, schwere Handgelenksverletzung hatte. Edmonton fliegt raus und Alex Pietrangelo ist 5 Wochen später, kriegt er von Gary Bettman den Stanley Cup, weil Vegas Meister ist. Und so war es, dieses Dreckige. Das hatte Edmonton mitunter nicht. Das haben sie aber jetzt, finde ich. Die haben einen Trent Frederick da. Die haben einen Klingberg hinten in der Verteidigung. Evander Kane ist wunderbar wieder dabei. Der hat die gesamte Saison nicht gespielt. Arvidsson, der wühlt da vorne drin. Wenn du auch wieder siehst, wer die Tore schießt, gestern das 4. Tor, ein Connor Brown. Da dachtest du, Moment, war das gerade McDavid? Nee, kann nicht sein, war ein Rechtsschütze. Wenn es ein Linksschütze gewesen wäre, hättest du gesagt, das muss 100%ig McDavid gewesen sein. Wie der da durchgegangen ist, Wahnsinn. Also diese Breite im Kader ist so wunderschön. Aber ich warne, ne, wir haben gerade mal Anfang Mai.
Irgendwann kommt noch wieder eine schwere Verletzung dazu, die du kompensieren musst. Man muss natürlich auch sagen, Matthias Ekholm, der beste Verteidiger, fehlt bei denen noch. Hoffentlich kann der, wenn Edmonton weiterkommt, in der nächsten Runde dabei sein. Aber im Moment sieht's gut aus. Ich bin aber auch mal gespannt. Die werden natürlich nicht alle weiteren Spiele gewinnen, wie sie reagieren, wenn sie verlieren. Und sie werden gegen Vegas Spiele verlieren. Du gewinnst gegen Vegas nicht 4-0. Aber im Moment sieht's wirklich gut aus. Die sind in diesem viel oft zitierten Flow.
Das ist denen relativ, es wird denen relativ egal sein, wenn sie verlieren, weil sie es selber wissen. Ich hätte ja das Glück, die Oilers quasi jetzt einmal im Jahr in der ersten Runde zu sehen, nämlich gegen die Kings. Also die spielen ja dauernd gegen die Kings und du bist ja danach in der Umkleide. Und im Eishockey ist es nochmal ganz anders als in anderen Sportarten. Der Vibe in der Kabine ist schon zu erkennen. Und die sind in diesem Jahr zum ersten Mal ernst, finde ich. Also da ist jetzt nicht, die haben Spiel 5 gewonnen, zum Beispiel in LA, wo du so sagst, okay, hey, jetzt seid ihr zurück in der Serie. Da war in der Umkleidekabine nix viel mit feiern. Also ich glaube, die haben ein Lied angestimmt, ich glaube sogar Wenger Boys oder irgend sowas. Das lief aber 10, 15 Sekunden und dann war Ruhe.
La Bamba und du merkst, normalerweise immer.
Bitte?
La Bamba.
Oder La Bamba, ja, irgend sowas. Und da war aber relativ schnell Ruhe. Und du hast da gemerkt, also der Leon hat dann so aus Freundlichkeit kurz geredet, aber ansonsten absolut Business. Und das war die letzten 3 Jahre anders. Also die wirken tatsächlich wütend oder mischen und aber trotzdem gelassen. Wissen wir, wenn es Sinn macht, mit so einem gelassenen Ernst, weil auch alle gesagt haben, naja, gut, gegen die Kings, Mai, ersten 2 Spiele, auswärts, Kings, Heimstark, boah, das kannst du schon mal verlieren. Boah, dann müssen wir halt irgendwie die Heimspiele gewinnen und 1 klauen. Und so, also so gelassen, mit so einem gelassenen Ernst sind die bei der Sache und ich finde, wie Heiko sagt, they flowing. Also die sind jetzt gerade so in einem Groove.
Der Unterschied, glaube ich, Jürgen, ist zum Vorjahr, dass sie halt letztes Jahr so weit gekommen sind, dass sie mal wussten,
ja,
geht. Weil davor, in den Jahren davor, sind sie 22 im Conference Final gesweept worden von Colorado, später Meister geworden. Dann im Viertelfinale 23 gegen Vegas. Vegas ist Meister geworden. Und jetzt sind sie so weit gekommen. Endlich mal ins Finale und dann halt Spiel 7. Und sie wussten halt, was sie machen müssen, um wieder dahin zu kommen. Und da brauchst du nach einem, so schönes und so wichtig der Sieg auch ist, in der ersten Runde, nach einem Sieg in Spiel 5 gegen die Kings, da brauchst du nicht nackig durch Downtown Edmonton rennen, weil du hast nichts gewonnen.
Ja, ich glaube, also das ist, glaube ich, so der, also nach dem, was sie letztes Jahr erlebt haben, zur Erinnerung, 3-0 zurück im Stanley Cup Finale, auf 3-3 rangekommen und verlierst das letzte Spiel mit 1-2.
Ja.
Was, also schlimmer geht's nicht, weil das entgegen jedes Hollywood-Films ist. Also du musst ja am Schluss gewinnen. Und sie haben dann verloren. Und ich glaube, da kann auch so ein Schalter umlegen, wo du sagst, okay, in dieser Sportart ist tatsächlich alles möglich. Und ich glaube, wenn du das akzeptierst, spielt sich's leichter. Und ich glaube, bei den Oilers, die haben akzeptiert, dass passiert ist, was passiert ist, dass du dann gegen LA auch mal 2-0 zurückliegen kannst oder kurz vor Schluss 3-1 in Spiel 4. It is what it is. This is hockey. Und die spielen aber einfach zur Zeit bis zum Ende durch und bis zum Ende gelassen, weil sie wissen, ja, zur Not haben wir halt den Dreiseitel, der dann wieder so ein Wundertor schießt.
Ja, oder du hast halt Leute aus der dritten, vierten Reihe, die Tore schießen. Das ist ja das Wichtige, Jürgen. Du, selbst in Spiel 6, beim entscheidenden Sieg gegen LA, da hat Dreiseitel keinen Punkt gemacht und McDavid glaube ich auch nicht. Und trotzdem haben
sechs
die, was
Tore,
war das?
6 Tore, oder? 6-4?
Ja. 6 Tore geschossen. Genau. Und wer da die Tore geschossen hat? Trent Frederick, Adam Henrique, war sogar Matthias Janmark. Also unglaublich, wer da getroffen hat.
Jetzt habe ich so oft gehört, nackt durch LA gelaufen. Ich gehe jetzt nackt laufen. Völlig grundlos natürlich. Danke Jürgen, danke Heiko. Kurze Pause in der Big Show 710.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Welche Themen sind übrig geblieben? Gar nicht mal so viel, aber dann doch einige. Erstes Thema, wo man natürlich drüber hätte reden können, nein, müssen, ist der Giro d'Italia, der, ich glaube, am Freitag oder am Samstag, morgen oder übermorgen, beginnt, aber, und nicht aber, wir werden in den kommenden Wochen sicherlich drüber reden, und trotzdem ein Aber. Ich bin beim Radfahren mittlerweile ja schon so weit, wie ich beim Skifahren der Frauen bin. Wenn Michaela Schifrin nicht am Start ist, dann interessiert mich ein Frauenskirennen schon mal um 52% weniger. Und beim Radfahren ist es so ähnlich. Wenn Tadej Pogacar nicht mitfährt, dann langweilt mich das schon fast ein kleines bisschen. Jetzt ist natürlich der Giro ein absoluter Klassiker. Ich erinnere mich noch vor vielen, vielen, vielen Jahren, als Francesco Moser, der Moser Franz, dort reüssiert hat. Also ich hoffe, dass er reüssiert hat, aber irgendwie bringe ich den Giro mit Francesco Moser immer in Verbindung. Dann auch legendäre Bilder, ist noch gar nicht so lange her, wo es mir irgendwo am Berg geschneit hat. Das ist bei der Tour de France natürlich nie der Fall im Sommer. Und naja, jetzt fährt dort Primoz Roglic mit. Ich hoffe, er ist Kapitän in der Bora Hansgrohe Red Bull, oder ist es nur noch Bora Red Bull? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in dieser Mannschaft. Dann Wout van Aert wird am Start sein. Das ist ja schon mal spannend, aber das werden wir dann nächste Woche sehen. Also Roglic ist sicherlich einer der Favoriten. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. Wout van Aert, ja eigentlich auch ein guter Rundfahrer, aber der ist ja erst vor kurzem zurückgekommen. Keine Ahnung, ob der auf Etappensieg fährt oder ob er auf Gesamtsieg fährt. Das werden wir dann im Laufe der nächsten Woche sehen. Also das Thema ist ein bisschen runtergefallen in dieser Woche, aber wird nachgeholt. Dann zwei Basketballthemen. Eines, das hätte man natürlich jetzt im US-Sport nicht nur besprechen können, sondern auch müssen. Das ist das Ende der Ära von Greg Popovich bei den San Antonio Spurs. Das hat sich natürlich jetzt schon angekündigt, aber da wäre eine Einschätzung von Schmiedi und von Heiko gut gewesen. Natürlich auch eine Einschätzung vielleicht von Dre. Mit Dre hatte ich mich so halbert verabredet, aber der macht ja auch noch viele, viele andere Geschichten. Und das können wir dann nächste Woche möglicherweise nachholen. Zumindest ist das der Plan, wenn ich es nicht vergesse. Greg Popovich, wie wir alle wissen, ja nicht nur an der Seitenlinie ein Träumchen und sehr erfolgreich. Natürlich auch immer nur, muss man auch sagen. Ja, ohne die allerbesten Spieler, die er ja über Zeiten gehabt hat, mit Manu Ginobili, mit Tim Duncan und mit Tony Parker, das ist schon was anderes als der Kader, mit dem er danach arbeiten musste, jetzt mit Wemby noch. Ja, aber ein Spieler reißt ja dann auch nicht ganz raus. Aber klar, Greg Popovich, super Coach, aber natürlich dann auch gemeinsam mit Steve Kerr eine ganz wichtige Stimme, wie ich finde, weil man eben nicht immer sagen kann, stick to sports, sondern wenn erwachsene Leute, und das sind diese Trainer ja, die mit jungen Leuten als Übungsleiter arbeiten, was zu sagen haben, dann sagt es bitte. Großartiger Typ, das habe ich ein bisschen, ich würde nicht sagen schleifen lassen, aber das ist halt einfach untergegangen. Und dann war halt noch eine Geschichte in dieser Woche, das nämlich die Easy Credit BBL Awards vergeben hat für den besten Trainer. Easy Credit BBL Awards, das ist zum Beispiel Jesus Ramirez geworden, von dem ich, Gott sei mein Zeuge, vor dieser Mail von der Easy Credit BBL noch nie was gehört hatte. Und deshalb wäre ihm niemand wichtiger gewesen als Michael Körner. Aber Körner ist gerade in Köln und bemüht sich dort um das Promi-Pokern mit Stefan Raab. Also das wäre zum Beispiel eine Diskussion wert. Nicht Diskussion, werde ich gerne nachgefragt. Aber das können wir dann natürlich auch in der nächsten Sendung nachholen. Nick Weiler-Babb, von dem habe ich schon mal was gehört, ist der beste Defensivspieler geworden in der BBL. Okay, vor Michael Weathers und Kurt von Hamburg und Michael Weathers von Heidelberg und bester Offensivspieler. Ich glaube, den hat Körner beim letzten Mal erwähnt. Juwan Jackson von Würzburg. Die Würzburger ja eines der erfreulichen Teams. Und da kenne ich natürlich jenen Mann, der als Dritter gelistet wurde, Carson Edwards. Über den haben wir dann schon ein paar Mal gesprochen in diesem Jahr. Aber nächste Woche dann mehr über die BBL Awards. Sonst noch was? Fällt mir jetzt augenblicklich nicht ein. Komm, wir sprechen noch schnell über die MLB. Das heißt schnell, wir sprechen ausführlich über die MLB und über Tennis.
Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 710. Es geht weiter mit dem US-Sport, es geht weiter mit der Major League Baseball und ich freue mich, dass zum einen er hat es organisatorisch möglich gemacht und da freue ich mich umso mehr. Er ist eh Stammgast hier. Tom Heberlein vom SED. Servus Tom, dabei ist.
Servus, die Herren.
Und der andere Herr ist Matthias Ondracek. Servus Matthias.
Servus zusammen.
Matthias und ich sind, aber Tom, wir geben dir ein, zwei Minuten Zeit. Ich habe Matthias ein paar Themen zugerufen. Du bist auf alles vorbereitet, aber Matthias und ich sind, glaube ich, beide jetzt nicht auf diesen Hype-Train um Juan Soto aufgesprungen. Dazu muss man wissen, wenn man jetzt im Baseball sich nur peripher damit beschäftigt, es gibt zwei Leute, die Verträge über 700 Millionen Dollar abgeschlossen haben und Juan Soto, der jetzt von den New York Yankees zu den New York Mets gewechselt ist in der Offseason, ist einer davon. Und wenn man sich die Statistiken so anschaut, und das tue ich seit Jahren, Matthias, irgendwie heißt es immer, naja, der ist noch so jung und das ist ein Five-Tool-Player, also der alles kann, Defense, Offense, werfen und dann höre ich immer, er hat so gute At-Bats, auch wenn sich das jetzt nicht widerspiegelt, in seinem Schlagdurchschnitt. Aber für mich ganz persönlich, und es mag jetzt der größte Frevel sein, den jemals ein Baseball-Beobachter getätigt hat, für mich ist Juan Soto overpaid.
Ja, für mich auch. Aber für 700 Millionen ist es natürlich, ist man schnell mal overpaid, würde ich sagen. Aber ja, also Five-Tool-Player, das ist natürlich ausgeschlossen. Wer schon mal Defense-Spielen gesehen hat, der weiß, dass das schon mal nicht der Fall ist. Two-Tool-Player gegen Two-Way-Player haben wir ein bisschen gewitzelt. Das waren ja die beiden 700 Millionen-Verträge, ne? Ob die Mets das verwechselt hatten. Aber mal Spaß beiseite. Also der Soto, muss man natürlich schon sagen, offensiv, da gibt's natürlich, er ist einer der besten Offensivspieler. Das glaube ich, muss man festhalten vom Average, von den Home Runs. Aber ja, also was rechtfertigt so ein Gehalt, ne? Ich meine, dieses Jahr kommt er langsam rein. Er hat jetzt letzte Nacht zwei Home Runs gehauen. Steht da jetzt bei 7. Die Mets stehen gut da. Er macht, weiß nicht, ob er Pete Alonso besser macht, aber Pete Alonso hat natürlich hervorragende Zahlen jetzt mit Soto in der Lineup. Ja, aber so insgesamt, mir fehlt da auch irgendwas, ne? Er nimmt gut Dead Bats, er hat viele Walks, spricht vielleicht ein bisschen der Hype dann da rein. Aber ja, er ist ein absolut guter Spieler, aber ich finde auch, also er ist Top 20, würde ich ihn schon nennen. Aber ja, er ist halt nun mal einer der Top 2, was das Gehalt betrifft. Ne?
Tom?
Er hat auf alle Fälle defensiv zu viele Schwächen, um dieses Gehalt zu rechtfertigen. Ich glaube, das sind wir uns einig. Also das Offense hin oder her, ja, gut. Und ja, der wird schon noch ein bisschen in Schwung kommen, denke ich mal. Er muss sich ja auch mal da erst ein bisschen eingrooven. Aber wie ihr schon gesagt habt, also defensiv ist mir das nicht ausreichend, um diese enorme Summe zu rechtfertigen. Gut, Steve Cohen wollte ihn unbedingt haben, hat dann overpaid, damit halt ihn unter anderem die Yankees nicht bekommen. Der kann sich's auch leisten. Aber ja, wenn wir drüber reden, ob es wert ist, nein.
Naja, ich meine, man muss halt bei solchen Dingen natürlich immer sagen, er nimmt uns kein Geld weg, Juan Soto. Er nimmt möglicherweise Steve Cohen, dem Besitzer der New York Mets, weg, der es dann wieder weitergibt an die Fans, die an der Kasse die Eintrittstickets zahlen. Uns nimmt er nichts weg und die Mets sind in diesem Jahr, Matthias, im letzten Jahr ganz, ganz schlecht gestartet. Dann hat sich irgendwas während der Saison entwickelt. Da manchmal kann man es ja nicht so richtig erklären, warum dann ein Team gut wird, aber dann ist der Glaube plötzlich da, jetzt stehen die Mets sehr gut da, haben gestern in Arizona gewonnen, haben jetzt einen Rekord von 24 Siegen und 14 Niederlagen. Und um vielleicht ein Wort darüber zu verlieren, Matthias, wir kommen dann gleich zu den Cubs, dann darf Tom gerne ausführlich. Aber Matthias, bei den Mets, das Erstaunliche ist ja, dass die eben nicht, die haben eigentlich keinen Number One Starter. Gestern hat Senger gepitcht, der hat einen ERA von knapp über 1, habe ich gesehen. Also die machen das in diesem Jahr gut. Die Frage ist, kann das lange gut gehen, weil das Problem mit diesen Nicht-Top-Startern ist, dass sie halt nicht so lange in ein Match reinwerfen und dass dann die Ersatzwerfer, also der Bullpen, zu sehr gefordert werden. Aber der Start war sehr gut. Wird's dabei bleiben? Was sagt deine Glaskugel, Matthias?
Also ich muss gestehen, ich hatte überrascht, dass die Mets so gut gestartet sind. Du hast ja richtig zusammengefasst, letztes Jahr, irgendwann hat's Klick gemacht und dann sind sie voll durchgestartet. Aber das sind sie eigentlich mit einer Mannschaft, wo man es jetzt nicht so erwartet hat, im Vergleich zu den Vorjahren, wo sie auch viele Topstars hatten, auch overpaid teilweise, wo das immer in die Hose ging. Und letztes Jahr hat's irgendwie gut funktioniert und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, jetzt aus Sicht der Mets, ob die Soto-Verpflichtung nicht ein bisschen das Mannschaftsgefüge zerstört, wenn man so einen Topstar dazu holt und ein Team, das eigentlich gut funktioniert. Und dann haben wir ja auch noch die Story gehabt mit Pete Alonso, der ewig keinen Vertrag bekommen hat, also als Mets Eigengewächs quasi, und dem Soto wird das Geld vor die Füße geschmissen, aber es scheint gut zu funktionieren und ja, ich denke mal, die Phillies und die Braves, die werden da schon noch ordentlich Druck machen, ob die Mets das dann wirklich durchhalten können bis zum Ende. Vermag ich nicht einzuschätzen, aber letztes Jahr war es ja auch so, ne? Da haben sie ja auch Starter gehabt, mit denen man, Starting Pitcher, mit denen man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat, dass es so erfolgreich läuft. Und ja, also ich denke nicht, dass sie am Ende noch über 600 Winning Percentage haben werden, die Mets. Aber mit so einem Start denke ich schon vielversprechend, dass das für die Playoffs reicht.
Die Mets haben einen Winning Percentage von 632 im Moment. Damit sind sie, ich schau mal schnell, die Detroit Tigers sind erstaunlicherweise besser. Die Dodgers sind nicht erstaunlicherweise besser. Die Cubs, die Chicago Cubs, liegen bei einem Winning Percentage von 579. Aber das stimmt Tom Heberlein doch sicher froh, Tom. Auch wenn sie die letzten beiden verloren haben.
Ja, was soll ich sagen? Also ich denke, dass der Start natürlich wesentlich besser gelaufen ist, als sich das jeder erhofft, erträumt hat. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie haben schon gegen die Dodgers jetzt zweimal gespielt. Die Serie ist durch für dieses Jahr. Sie haben gegen San Diego gespielt, die, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, zusammen mit den Mets natürlich gerade die, finde ich, die besten Mannschaften sind in der Major League Baseball. Sie haben gegen Arizona schon gespielt. Also grundsätzlich ja. Wobei ich dann dort trotzdem durchaus skeptisch bin. Man darf jetzt ja nicht vergessen, die haben bislang extrem stark davon gelebt, dass im Fußball würde man sagen, die Stürmer vorne die Tore schießen, die Abwehr hinten reinkriegt. Ja.
Sie haben eher 7-5 gewonnen als 4-2.
Das will ich damit sagen. Ich meine, das sieht man ja zum Beispiel an dem Spiel gestern. Die haben gegen die Giants 1-3 verloren. Wenn die Offensive nicht funktioniert, dann laufen sie halt Gefahr zu verlieren, weil einfach der Pitching-Staff nicht gut genug ist. Na, sie haben jetzt drei potenzielle Starter verloren. Justin Steele fällt für die ganze Saison aus. Shota Imanaga, der ein bisschen Probleme schon hat in dieser Saison, ist jetzt auch auf der Injured List. Und Javier Assad, der ja letztes Jahr auch gut dabei war, der fällt noch bis ungefähr Juni aus. Dann haben sie ja geglaubt, dass sie ihren Bullpen, also die Relief-Pitcher, dass sie da gut sich verstärkt haben. Das ist auch ein Trugschluss. Der als Closer geholte Ryan Presley ist so lächerlich wie ein Schweizer Käse. Also da hätte man sich vielleicht auch mal drüber Gedanken machen können, warum den Houston zum Beispiel letztes Jahr nicht mehr als Closer genommen hat, sondern nur noch als sogenannten Setup-Man, also einen, der in den Innings vor dem Closer pitcht. Im Moment trägt sie die Offensive, aber wir wissen ja alle, wenn du eine Offensive hast, die jetzt so in den ersten 4, 6, 8 Wochen gut ist, das ist ja normalerweise nicht so, dass du das über die ganze Saison durchhältst. Davon profitieren sie natürlich im Moment sehr stark. Sie profitieren auch sehr stark, dass Kyle Tucker, den sie ja geholt haben, dass der die anderen besser macht. Sie profitieren im Moment auch davon, dass sie einen, und jetzt komme ich mal zu dem Wort, Five-Tool-Player haben. Ich finde, dass Pete Crow Armstrong
eine richtig gute Saison bislang spielt. Nicht nur, weil er offensiv gut spielt, sondern weil er auch ein guter Base-Dealer ist, weil er defensiv, finde ich, einer der besten Outfielder ist, die es in der Major League Baseball gibt. Also im Moment schaut es ganz gut aus, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es so bleibt, weil einfach das Pitching offensichtlich viel zu wackelig ist und die Offense mit Sicherheit nicht das durchhalten wird, was jetzt in den letzten Wochen gespielt hat.
Die Cubs in der National League Central, wo es die im Moment, also Augenblick oder Momentaufnahme heute, die interessante Konstellation gibt. Das vorne ein Team ist mit 22 und 16 die Cubs. Ganz hinten ist mein Team, die Pittsburgh Pirates, mit 12 Sieg und 6. Und zwischendrin die Reds, die Brewers und die Cardinals, alle mit einem Rekord von 19 und 19. So, sowas würde sich Matthias natürlich die National League West, und damit sind wir alle drei fast schon fast durchgegangen, National Leagues, nicht bieten lassen, wo genau vier Teams einen positiven Rekord haben und wo die dritten, nämlich die San Francisco Giants, das Team ist ja schon gefallen, 24 und 14 stehen, und das reicht in dieser Division gerade mal für einen geteilten zweiten Platz mit den Padres, und davor sind die Dodgers, die fulminant gestartet sind, dann kurz nachgelassen haben und jetzt aber wieder von den letzten Spielen, von den letzten 10 Spielen 8 gewonnen haben. Aber ich habe es vor der Saison schon gehört, dass die Giants besser werden sollen. Bei den Padres glaube ich es erst, wenn ich sehe. In diesem Jahr glaube ich es. Und die Dodgers, bei den Dodgers ist es eh klar. Aber ist das nicht nur die spannendste, ist es auch wirklich die beste Division, auf die sich vielleicht jemand, der jetzt überlegt, wo könnte ich denn mal ein bisschen genauer hinschauen, auf die sich jemand stürzen sollte, die National League West, Matthias?
Ja, ich glaube ohne Zweifel. Also was die Dodgers und die Padres da zu Beginn schon abgefeiert haben, 8-0 und 7-0. Also die Padres waren mit 7-0 dann Zweiter. Und da kaum verlieren sie mal zwei Spiele, sind die Giants dann auf einmal Erster und die Dodgers waren nur noch Dritter. Also das ist ja schon ein bisschen gestört, was da abgeht. Alle drei mit über 600, wie du sagst, mit einem 500er Winning Percentage, wenn man da gerade mal Letzter. Ja, stimmt. Wenn man jetzt die Rockies rausnimmt und die Diamondbacks drin lässt. Und ich gehe davon aus, dass die Diamondbacks da auch noch kommen werden, weil die sind ja eigentlich slow gestartet jetzt ein bisschen. Und ich hätte sie vor der Saison eher als Zweiter auf dem Zettel gehabt, als jetzt die Giants oder die Padres, muss ich gestehen. Und ja, aber San Diego ist ja auch immer die Frage. Du hast gesagt, wie kommt man da rein? Aber die Mannschaft ist natürlich, die war letztes Jahr stark, vor zwei Jahren stark. Die Dodgers haben sie auch gesagt, die Series gegen die Padres war für sie die World Series in den Playoffs. Das war der stärkste Gegner. Und ja, ich glaube, das ist doch geil, wenn man sich das anschaut, wie spannend die NL West gerade ist und auf welchem Top-Niveau die Top-Teams da auch schon so früh in der Saison agieren.
Tom, ja bitte.
Ja, ich man muss natürlich auch sagen, dass also Fernando Tatis natürlich gerade eine richtig gute Saison ausspielt. Dann haben sie noch Manny Machado hinten dran. Also das ist schon die Mannschaft ist ja grundsätzlich nicht schlecht besetzt. Und sie haben halt, und das ist ja auch ich will nicht sagen ein Trend, das wissen wir ja alle, aber der Pitching Staff ist halt relativ gut im Moment. Und weil wir es gerade über die Giants gehabt haben, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich neben den Athletics, die ja nicht mehr einen Vornamen haben dürfen, so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Saison. Also die haben jetzt nicht die ganz großen Big Names verpflichtet, haben immer wieder drüber gejammert, dass sie in der Free Agency, also wenn du praktisch die Spieler so verpflichten kannst, ohne sie zu traden, dass sie da immer nicht so richtig zum Zuge kommen. Aber offensichtlich stimmt auch da ja irgendwie so ein bisschen das Mannschaftsgefüge, die Chemie. Also die sind auch gut dabei, also die überraschen mich schon, muss ich sagen.
Warum, Tom, nur ganz kurz, warum dürfen die Athletics, nachdem sie aus Oakland weg sind, keinen Ort mehr anführen? Wird sich das wieder ändern? Weil es ist ja wirklich lustig, dass sie zwischen den Seattle Mariners und Houston Astros geführt werden, aber eben nur als Athletics.
Ja, also ich könnte jetzt da stundenlang drüber referieren. Bitte das mache ich nicht, aber ich mache es kurz. Der Eigentümer der Athletics ist ja John Fisher. Und er hat es jetzt ja praktisch geschafft, sie aus Oakland wegzubekommen. In Las Vegas ist der Spatenstich für das neue Stadion noch nicht erfolgt. Und weil er ein guter Bekannter des Besitzers der Sacramento Kings aus der NBA ist, Vivek Ranadive, auch ein, leicht exzentrischer Mensch, Dem gehören die Sacramento River Cats und damit auch das Stadion in West Sacramento übrigens. Das ist wie in Amerika halt üblich, auch wenn es ein Vorort ist, ist es eine eigene Stadt. Und die haben halt einfach festgelegt, nee, sie wollen nicht, dass die Sacramento Athletics heißen oder West Sacramento Athletics, weil sie eben davon ausgehen, dass sie eben in Zukunft in Las Vegas spielen. Und in der Zwischenzeit gönnen sie sich keinen Vornamen. Ist zwar albern, aber gut, bei diesem Besitzer, bei dieser Clubführung wundert mich gar nichts mehr.
Du musst für die Bezeichnung leicht exzentrisch hier in der Big Show nicht um Entschuldigung bitten, Tom.
Okay, alles klar.
Aber gut. Also San Francisco Giants sind eine positive Überraschung in der National League. Dann die Athletics in der American League, wahrscheinlich auch die Seattle Mariners. Aber Matthias, wenn ich sage, ein Team, jetzt nur mal von der Ausgangssituation her, von dem ich dachte, dass es eigentlich zwei Teams sogar, von denen man dachte, dass sie viel besser sein würden, sind für mich beide in der American League East. Das ist in erster Linie mal die Baltimore Orioles, die jetzt bei 13 Siegen und 22 Niederlagen stehen. Und dann auch die Toronto Blue Jays, von denen ich dachte, dass sie besser sein würden. Ich würde mit diesen beiden Teams, wenn es denn geht, all in gehen. Liege ich da richtig, wenn es darum geht, um Enttäuschungen bislang? Oder hast du noch andere Kandidaten?
Also die Orioles würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wenn du mich gefragt hättest mit dieser jungen, aufstrebenden Mannschaft, die ja jetzt im Zeitfenster eigentlich gerade sind, wo sie eine World Series gewinnen wollen, zumindest hatte man da in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen. Ja, jetzt sind sie Letzter und wirklich mit 13 Wins, ja, also auf jeden Fall die Orioles bislang die Enttäuschung, würde ich sagen. Und in der American League East wird es ja auch nicht einfacher, ne, da noch nach vorne zu kommen mit den Yankees, den Red Sox und du sagst, die Blue Jays sind da auch noch hinten dran. Ja, kann man so unterschreiben. Ich finde auch, dass die Texas Rangers vielleicht noch schlechter wegkommen, als man gedacht hätte, mit Jacob deGrom, der jetzt wieder da ist. Und ja doch vor zwei Jahren noch die World Series gewonnen. Stehen auch erst bei 18 Wins, würde ich vielleicht noch mit reinnehmen. Aber ja, ansonsten würde ich das grundsätzlich so stehen lassen. Da hat man sich sicher mehr erwartet, ja, bei diesen.
Texas hat ja auch schon den Hitting-Coach ausgewechselt aus nicht aus wenig überraschenden Gründen. Insofern, ja, die sind mit Sicherheit schlechter gestartet, als wir es alle erwartet haben.
Ich denke mal, das Texas ist ein Team, das ist überhaupt ja nicht ausgeschlossen, dass sie wieder bis tief in die Playoffs spielen. Aber wenn du vor zwei Jahren oder jetzt vor eineinhalb Jahren die World Series gewonnen hast, erstmals in der Geschichte, ich glaube, da gibt es einen Spannungsabfall. Da kann Bruce Bochy da draußen Purzelbäume schlagen. Aber und ich liebe ja Jacob deGrom natürlich noch aus seiner Zeit bei den New York Mets, wo er auch schon permanent verletzt war. Aber wenn er denn mal geworfen hat, dann war es gut, die drei Spiele pro Jahr. Aber ich glaube, da gab es einen kolossalen Spannungsabfall, glaube ich. Also so ein bisschen ein Hangover, ein kleines. Aber die würde ich nicht abschreiben und ich würde auch, Matthias, natürlich in der gleichen Division nie abschreiben, die Houston Astros, die jetzt auch bei einer ausgeglichenen Bilanz sind, aber man weiß ja, je länger die Saison dauert, umso ekliger werden die Astros.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen habe ich die Astros jetzt auch nicht mit reingenommen. Die stehen jetzt nicht viel besser da wie die Rangers, aber es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass man da langsam reinkommt. Und ja, also bei den Astros gehe ich schon davon aus, dass die noch ein starkes Wörtchen um den Division-Sieg da mitreden in der AL West. Ja,
das auf jeden Fall.
Baltimore hat sie natürlich auch ein bisschen selber ins Knie geschossen, das muss man auch dazu sagen. Das geben sie ja mittlerweile auch zu, nachdem der Corbin Burnes ja gegangen ist, der ihr bester Pitcher, haben sie eben keinen gefunden, der praktisch so ein Nummer 1 Starting-Pitcher für sie sein könnte. Und du brauchst ja manchmal so einen, ne, der das absolute Ace ist, der dann auch so die anderen ein bisschen mitzieht, der dann auch für eine gute Stimmung in diesem ganzen Pitching-Corps sorgt. Und das haben sie einfach, Entschuldigung, verkackt. Ne? Also gibt ja mittlerweile auch der General Manager, dieser Mike Elias, gibt es ja mittlerweile auch zu, dass er da wahrscheinlich ein bisschen aggressiver hätte zur Werke gehen können. Aber jetzt ist es halt ein bisschen zu spät. Also du kannst höchstens irgendwann mal hergehen und kannst versuchen, durch den Trade das noch auszugleichen. Also es gibt ja den Sandy Alcantara von den Miami Marlins, der ja immer so als Trade-Asset da durch die Gegend geistert. Die Cubs könnten den übrigens auch nicht brauchen.
Übrigens die Mets auch, ja.
Die Mets auch. Ja gut, komm, die Mets haben den besten, haben glaube ich ich weiß nicht, ob sie den besten oder den zweitbesten ERA ihrer Starting oder generell haben in der National League. Also die sind erstmal gut gesettelt. Also die haben natürlich, sind natürlich auch bislang von Verletzungen weitgehend verschont geblieben, was ihre 5 Starting Pitcher angeht. Das muss man auch dazu sagen.
Das hilft immer.
Ja, aber wie gesagt, die Orioles, die haben ja einen ERA, da ist bei manchen Leuten der Blutdruck niedriger, also das ist ja Wahnsinn.
Ja, also es ist immer was los in der Major League Baseball. Ich kann allen nur empfehlen, gönnt euch das Abo MLB TV, weil ja, vor allen Dingen an den Wochenenden, wo in den USA halt dann nachmittags gespielt wird oder auch donnerstags, wo ja auch manchmal Nachmittagspartien sind, schaut euch das an. Ansonsten schaut euch die Zusammenfassungen an. Es muss nicht jeder ganz so tief im Thema sein wie Matthias Ondracek und Tom Heberlein, aber mich freut's, dass ihr beiden ab und zu Zeit habt. Danke Tom, danke Matthias. Kurze Pause in der Big Show 710.
Hallo, hier ist die Antje Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 710 geht in den Endspurt und das heißt wie jede Woche Tennis. Und in dieser Woche heißt das Tennis zum einen mit Marcel Meinert. Servus Marcello.
Ja, ciao zusammen.
Ciao zusammen. Marcel hat gestern Abend schon in Rom kommentiert. Dazu kommen wir gleich und in den kommenden Tagen bei Sky natürlich auch im Foro Italico am Start Paul Häuser. Servus Paul.
Ciao tutti. Ja, ist denn schon wieder? Ist denn schon wieder Big Show?
Es ist schon wieder Big Show. Du sprichst es richtigerweise an. Ja. Marcel, gestern Abend, ich wollte eigentlich mit dem HSV beginnen, dann sparen wir uns das Rauschmeißer raus. Aber gestern Abend hast du ein Spiel kommentiert zwischen Maya Joint, da gab es eine sehr nette Geschichte zu deren Deutschlandbezug, aber Maya Joint hat gespielt gegen Emma Raducanu und ich hatte in Madrid, einfach weil die Sonne so gut stand bei diesem Platz, habe ich mir angeschaut, Emma Raducanu live gegen Marta Kostyuk. Das war wirklich mehr, ich wollte ein bisschen Sonne tanken und war auf diesem Platz und war schon ein bisschen underwhelmed dort spielerisch, weil ich fand, die kann vom Tempo her zum Beispiel mit Kostyuk nicht mitspielen. Und dann bin ich auch noch zum One-on-One gegangen, oder das war halt in der Mixed Zone, da sind die britischen Kollegen hingegangen und da ist dann Emma Raducanu dort gestanden. Ich habe nur zugehört, keine Frage gestellt. Aber da habe ich mir auch gedacht, meine Idee war immer, Marcel, für den Frauensport war es unheimlich wichtig, dass Emma Raducanu wieder ganz, 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 ganz gut wird, weil sie Charisma hat, weil man sie kennt. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie das schaffen kann, wenn ich mir ihr Spiel anschaue. Du hast sie gestern über 2,5 Stunden kommentiert. Wie ist dein aktueller Eindruck?
Ja, da bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher. Grundsätzlich finde ich, sollte diese These zwingend noch stehen, weil sie dem Sport in so vielerlei Hinsicht gut tun kann. Immer noch ein junges, frisches Gesicht, die gerade auch in Großbritannien eine richtige Welle machen kann. Davon bin ich überzeugt. Die englischen Kollegen von Sky Sports, sie sind ja auch bei den Masters-Turnieren vor Ort, haben mit Emma auch ein langes Interview vorher geführt, vor ihrem ersten Match in Rom. Das war sympathisch. Der Biss ist auch noch da, das muss man sagen. Das hat man gestern gesehen. Also es war eine echte Achterbahnfahrt, die es aber halt so eigentlich nicht sein sollte gegen Maya Joint, ohne jetzt die 19-jährige Australierin da irgendwie klein zu reden. Das ist auch eine unheimliche Kämpferin, die hat sich da wirklich reingebissen, aber normalerweise müsste Emma Raducanu das deutlich größere Spiel haben. Das blitzt immer mal wieder so für vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten auf, wenn es gut läuft und dann bricht's wieder auseinander und du weißt eigentlich nicht, warum, weil dann wirklich die Defizite auch relativ groß sind, auch taktischer Natur, weil sie dann auf einmal ihren Faden verliert und die Ballwechsel nicht mehr so aufbaut, wie sie es in den 10 Minuten zuvor gemacht hat, wo sie eigentlich richtig gut gespielt hat und du weißt nicht wirklich warum. Also mir fehlt da jegliche Gradlinigkeit in ihrem Spiel. Du hast ja dann die Erleichterung nach dem Sieg gestern, den sie sich wirklich erkämpft hat, aber weniger erspielt hat, dann auch angemerkt. Das hat richtig gut getan. Sie braucht Erfolgserlebnisse. Sie hat mit Mark Patchy jetzt auch einen Kollegen an der Seite, der kommentiert für das Worldfeed, der auch sicherlich viel Expertise mitbringt. Man darf sie natürlich jetzt auch nicht auf Sand beurteilen, aber es geht schnell, dann steht sie wieder auf Rasen und da sagen dann alle, das ist die Zeit, wo sie abliefern muss, und ich sehe sie momentan da tatsächlich nicht in dieser Prime, weil ihr die Klarheit fehlt. Miami war dann wieder ein tolles Ergebnis, dann steht da im Viertelfinale. Ja, sie hat zwei Top-20-Spielerinnen, hat Emma Navarro unter anderem geschlagen, aber das dann tatsächlich mal konstant über mehrere Wochen abzurufen, da wird dann der Sommer, Spätsommer mit den Hartplatzturnieren in den USA dann sicherlich wegweisend sein. Und du merkst ja, das ist, glaube ich, da auch ein großes Problem, auch immer an, wie viel Druck sie sich selber macht. Ja. Das ist mental eine Riesenbürde.
Ja, und sie hat in Madrid dann auch gesagt, das ist eigentlich erst meine erste richtige Sandplatzsaison, die ich spiele. Und ja, ich lerne noch. Und aber wenn, Marcel, wenn du sagst, natürlich Druck, den sie sich selbst macht, dann herzlich willkommen in Wimbledon, wenn der Druck dann auch von außen kommt. Ja, jetzt, ich weiß nicht, Paul, möchtest du zu den Frauen generell was sagen oder sollen wir dich gleich wie einen jungen Hengst rauslassen, eine junge Stute, na eher Hengst, einen jungen Hengst rauslassen und du prescht los und wirst uns erzählen, was Jannik Sinner die kommenden Tage in Rom anstellen wird?
Aber wir können schon noch kurz über die Frauen. Ich finde, lass uns über Madrid gleich mal kurz reden. Da ist mir zum Beispiel Marta Kostyuk. Ich glaube, die verfolgt der Marcel ja auch schon ganz lange. Du wahrscheinlich auch, Jens. Und die ist mir da wirklich sehr positiv wieder aufgefallen und habe ich mir gedacht, ja, die ist eigentlich so ein bisschen unter Wert, wenn man so auch auf ihr Ranking schaut. Also das Match, was ich da auch von ihr hatte gegen Sabalenka, das Gefühl,
7-6, oder? Das war.
Ja, und auch unglücklich, wie dann Sabalenka einfach alleine entschieden hat, okay, jetzt wird nicht mehr weitergespielt, jetzt ist mir der Regen doch ein bisschen zu stark. Da hatte sie eine Führung 5-4 und auch aus meiner Sicht das Momentum, hat dann die Satzbälle später nicht genutzt. Also Marta Kostyuk, finde ich, die können wir die nächsten Wochen ganz gut auf dem Schirm haben. Für mich, so wie sie sich bewegt, also gerade in der Defensive, eine der stärksten überhaupt, also gibt Momente, ja, da erinnert sie mich ein bisschen an Coco Gauff, wie gut die Beinarbeit ist. Auch Svitolina, finde ich, von der Konterstärke. Da ist ganz viel drin. Gestern komisches Match da gegen Ayala, 6-0, 6-1 gewonnen. Ja, weiß jetzt nicht, was mit Ayala los war, aber vielleicht war auch einfach Kostyuk so gut. Und das unterstreicht nochmal meine These. Also Kostyuk, die nächsten Wochen ein gutes Dark Horse.
Ja, ich hab's relativ einfach. Darf man Marta Kostyuk als Top-20-Spieler noch als Dark Horse nehmen in unserem Tippspiel, Paul? Ich glaube, da ist sie fast schon raus.
Ja, die ist ja keine Top 20.
Genau,
die
ist ja keine Top 20 Spielerin.
Marcello.
Sie ist
27 der Welt. Und deswegen
gerade raus.
Deswegen prädestiniert als Dark Horse.
Das stimmt. Ja. Für mich absolut. Totale Zustimmung. Ich bin ohnehin Kassenwart im Fanclub bei ihr, also total. Ja. Das lag gestern auch vor allen Dingen an Marta, die da einen auf Eva Lüss gemacht hat, möchte ich sagen. Denn müssen wir auch noch kurz rausheben. Eva habe ich so stark und so stabil über dann ein komplettes Match auf dem Niveau auch lange nicht gesehen. Und Yuka Uchijima, die hat gerade in der Woche vorher da in Madrid die Sterne runtergespielt und gezeigt, dass sie was kann. Das war eine super Leistung. Ich bin sehr gespannt morgen auf Evas Match gegen Jelena Rybakina. Und noch ein Name-Dropping zum Ende der Namen, nur dass man sie mal gehört hat. 17 Jahre jung, erstmal als Italienerin auf dem Platz, Tyra Caterina Grant, Tochter eines ehemaligen US-Basketballers, der dann in Italien größere Bekanntheit erlangt hat als bei ihm zu Hause, eine italienische Tennistrainerin als Frau hat. Und Tyra Caterina Grant hätte gestern eigentlich gegen Antonia Rusic zwingend gewinnen müssen. Auf dem Center Court wäre ihr erster Sieg auf der WTA-Tour gewesen. Die sollen wir mal im Auge haben.
Aber nicht die Tochter von Horace Grant.
Nein,
na, der konnte Tyra was. Horace Grant konnte ja was.
Der war bei Lakers, ne?
Ja. Und ich habe Tyra Grant lustigerweise letztes Jahr in Wimbledon aus der Nähe mir angeschaut, und zwar freiwillig, weil sie gegen Lily Tagger damals gespielt hat, die junge Österreicherin. Und ich dachte, dass Marcel jetzt ein kleines bisschen Bezug nimmt. Es gibt eine junge Kanadierin, schon wieder mal, Victoria Mboko, wenn man sie denn so ausspricht, die jetzt gegen Coco Gauff spielen wird. Und die hat in diesem Jahr, hat natürlich nur kleinere Turniere gespielt, aber eine ganz, ganz irre Bilanz, ich glaube, von 31-3, also 31 Siege, 3 Niederlagen. So, jetzt, jetzt aber die Männer. Jetzt Jannik Sinner. Er selbst erwartet von sich nichts. Und er selbst erwartet von sich nichts. Aber was erwartest du, Paul?
Ja, Ganz jede Menge. Und wir hatten gestern schönerweise Dominik Thiem bei uns im Studio.
Okay.
Bei Sky Sport News. Das war schon vorgezogen für den Weltumwelttag. Wie ihr wisst, setzt er sich ja sehr für Nachhaltigkeit ein, hat er seine eigenen Projekte und vor allem Team Energy. Wird er jetzt mal weiter gepusht. Also das ist seine Herzensangelegenheit und das ist er jetzt quasi vom Profisportler zum Businessman umgeschiftet. Und wir haben aber auch über Tennis gesprochen. Und der Domi sagt, er glaubt, Jannik Sinner gewinnt direkt Rom, weil sein Gefühl ist, das Level ist einfach so weit oben und diese 3 Monate fehlende Matchpraxis, das wäre bei anderen Spielern ein sehr großes Problem. Wahrscheinlich, wenn er da auch an sich denkt, er war ja auch immer einer, der viele Matches gebraucht hat, um in Schwung zu kommen. Sascha Zverev, ähnlicher Kandidat, aber er sagt, beim Jannik ist es irgendwie anders. Der ist sofort wieder da und darf nicht vergessen, der war natürlich sehr dominant auf einem anderen Belag, aber sein Gefühl ist, er gewinnt direkt Rom und hat dann auch gleich wieder so seine Vormachtstellung untermauert. French Open hat er aber einen anderen Tipp.
Ja, ich hoffe, dass er auf Alcaraz getippt hat, weil es ist der einzige.
Nein.
Hat er auf Zverev getippt, hat er gesagt, ja. Sascha, packt das endlich, okay.
Ja. Ja, genau. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Wunsch für seinen Kumpel dahinter, aber ja, also er traut Sascha bei den French Open ihm richtig was zu und sieht bei Sinner keinerlei Leistungsabfall. Und wenn man sich auch so umhört, also Zverev hat sich ja auch ähnlich geäußert, die rechnen alle mit einem richtig starken Jannik, der erholt ist, der frisch ist und der wieder dominieren wird, ja.
Ja, ich sehe eher, Marcel, dass er vielleicht aus dem Grund dominieren wird, weil wenn Paul jetzt und wenn Dominik sagen, dass das Niveau bei Sinner so hoch ist, dass das allgemeine Niveau halt ein bisschen shaky ist, ja. Das schließt ja Alexander Zverev mit ein, der in München gegen Kriegsbohr schon draußen war und das dann aber im Halbfinale, im Finale überhaupt nichts hat anbrennen lassen. Dann spielt er dieses komische Match gegen Davidovic Fokina, wo er irgendwie aus meiner Sicht, okay, er war mit Break hinten nach dem zweiten Satz, aber irgendwie war das ein Match, wo ich nie den Eindruck habe, er wird es verlieren. Und dann verliert er aber gegen Cerundolo, was jetzt auch nicht zwingend notwendig war. Also ich glaube, was ich sagen möchte, Marcel Alcaraz ist auch, man weiß nicht, wie gesund ist er. So richtig konstant ist ja niemand. Und jetzt ist halt vielleicht deshalb Sinner in Rom gar nicht zu unterschätzen.
Gut, also zu unterschätzen ist er sowieso nicht. Das ist Fakt. Ich würde auch Dominic Thiem niemals widersprechen. Trotzdem, aber also du hast jetzt 3 Monate lang auch nicht auf ATP-Level trainieren können. Auch das war ja nicht möglich. Das ist ja dann schon ein bisschen was anderes. Deshalb hat er sich ja dann auch gleich beispielsweise Taylor Fritz, also gestern Sinner und Fritz zusammen trainiert und Alcaraz und Zverev. Das waren ja quasi 2 Grand Slam Halbfinals, die da parallel stattgefunden haben auf dem Trainingsplatz. Das war schon nicht schlecht. Und dann spielt er möglicherweise erste Runde gegen Mariano Navone. Also ich weiß nicht, ob die Straße tatsächlich schon so geteert ist, aber du hast natürlich einen ganz validen Punkt, was die Konkurrenz angeht. Denn was haben da nicht alle gerechnet und wie könnten sie jetzt ihm auf die Pelle rücken und so weiter und so fort. Am Ende gibt es 2 Spieler in dieser Zeit, seitdem Sinner weg war, die mehr als 1500 Punkte gemacht haben. Das sind Carlos Alcaraz und Jack Draper, letzterer derjenige mit den meisten, knapp 2100. Und alles danach ist dann drunter und eng beisammen, wenn man sich das quasi mal das Ranking in der Zeit anguckt, als Sinner weg war. Cerundolo, Rüd, Menzig, Musetti, Rune, Medvedev, Tsitsipas, dann kommt erst Alexander Zverev, der nicht mal 1000 Punkte geholt hat. Also diese Breite kann natürlich ein Vorteil sein für Jannik Sinner, überhaupt gar keine Frage. Wenn das tatsächlich durchzieht, kann ich mir vorstellen, dass das eventuell zum Nachteil der Kollegen in Hamburg dann wird. Und wenn die Form tatsächlich so gut schon sein sollte, fällt es mir schwer daran zu glauben, dass er die 2 Turniere hintereinander spielt. Aber ja, diese Sicherheitsmeldung von Sinner und der Einschlag der Kollegen dann am Roten Baum ist natürlich absolut nachvollziehbar, wäre natürlich ein Highlight, wenn er da dann aufschlagen könnte.
Ja, und ich glaube, wenn er dorthin kommt, dann ist Jannik ja nicht einer, der dann sagt, okay, ab dem Viertelfinale interessiert es mich nicht mehr.
Nein, das kann er gar nicht.
Ja, ja. Das kann er nicht. Dann spielt das auch.
Was war das? Ganz kurze Aufklärung noch. Was war das für eine Sicherheitsmeldung? Was meinst du genau?
Naja, dass er halt gesagt hat, ich melde quasi Hamburg, vor allen Dingen auch für den Fall, dass ich in Rom früh rausgehe in meinem ersten Turnier nach 3 Monaten Pause und will dann noch ein paar mehr Matches in Bezug dann auf Roland Garros haben. Denn ansonsten alle Topspieler, mit denen du dich unterhältst, sagen dir, du kannst eigentlich eine Woche vorher ein Turnier komplett bis zum Ende spielen, wenn du dann möglicherweise am Sonntag oder am Montag in Paris dann schon angesetzt wird. Also
sehen viele so, sieht, glaube ich, ein Casper Ruud anders so in der Vergangenheit und auch ein Dominic Thiem hat's anders gemacht. Ich glaube, mittlerweile hat sich das so, es hat sich ein bisschen verschärft. Ich finde schon, dass wenn du wirklich jetzt die Top-Jungs anschaust, auch im Ranking, gerade Zverev, Alcaraz und eigentlich auch in der Vergangenheit auch Sinner, die haben wirklich gemerkt, Grand Slam, da sollte ich eigentlich eine Woche vorher auf der Anlage sein. So, ja, also das finde ich schon so. Ja, genau. Und trotzdem gibt's immer wieder so ein paar, die es dann doch anders haben wollen und sagen, ich brauche ein Erfolgserlebnis, ich brauche Matches. So, aber
klar, die Konstellation hast du manchmal.
Ja, ich glaube zu dem auch
Beispiel.
Stimmt. Ja, zu dem, was Jens gesagt hat, ja, irgendwo ist es schon, muss man halt so ehrlich sein, es hat so ein Anführer in den letzten Wochen gefehlt, der dominante Spieler war nicht da. Aber ich finde schon, dass die Leistungsdichte brutal ist. Und klar hat jetzt Sascha Zverev da keine gute Strähne gehabt, vor allem bis München. Aber es gibt viele, wirklich viele, viele Spieler, gegen die er zurzeit große Probleme bekommt, gegen die er verlieren kann. Das ist ein Problem bei ihm. Und da ist ein Sinner einfach weiter weg. Der hat man einfach, so wie der gespielt hat, hat man nie das Gefühl gehabt, der kann da verlieren gegen andere Kandidaten. Also er gab nur ganz wenige, die ihn schlagen können. Vielleicht sogar nur Alcaraz, ja. Und trotzdem möchte ich aber sagen, dass die Kandidaten, so ein Cerundolo oder auch ein Kriegsbohr, das ist, wir reden von einem Match-up-Sport und was die für Leistungen abliefern können, das ist Weltklasse. Also Cerundolo kann an einem guten Tag, ist für mich Cerundolo sogar teilweise ein Top-5. Spieler auf Sand, kann der sein, wie der sich bewegt, wie schlau der spielt, was der gegen Zverev gezeigt hat in Madrid, das ist egal. Und ich habe auch von Kriegsbohr schon Level gesehen, wo ich das Gefühl hatte, das ist Top 10. So, ja. Und ich finde, das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Also das ist ganz schön breit gefächert und die French Open werden deshalb auch so hochinteressant und das Draw wird so, so wichtig, weil es gibt wirklich leider für Sascha viele Stolpersteine, aber es gibt so spannende Konstellationen, wenn wir jetzt Madrid auch anschauen mit diesem Finale Casper Ruud, Jack Draper, den beiden traue ich auch Roland Garros natürlich, also klar, Casper Ruud war zweimal im Finale, aber ich traue sogar Jack Draper in Paris richtig, richtig was zu.
Hat erst ein Match gewonnen, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe.
It's gonna change, baby.
It's gonna change. Und schauen wir mal, ob Djokovic in Paris spielt. Wir kürzen jetzt den Fußballteil mit einer den Tennisteil mit einer allerletzten Frage ab. Marcel, ich habe es angekündigt. Ich habe am Dienstag in Köln Michael Born getroffen. Seines Zeichens großer Sympathisant auch des Hamburger Sportvereins. Und Michael sagt zu mir, um Gottes Willen, der HSV hat schon wieder die ganzen Legenden eingeladen für diesen Samstag. Es kann nur schiefgehen. Ist das der typische HSV-Fatalismus oder, Marcel, sagt deine Glaskugel, es wird diesmal nicht schief gehen?
Ich habe meine Glaskugel komplett in die Ecke gestellt. Okay, ich mach keine Prognosen mehr, was das angeht. Es hat genau hunderte Beispiele gefühlt gegeben, die dann so gelaufen sind, wie Michael das skizziert hat. Brauchst jetzt gar nicht mal um den heißen Brei rumreden. Also wenn du diesen Matchball jetzt nicht verwandelst mit einem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten, das bricht da alles auseinander, dann wird's halt auch schwer. Dann musst du halt auch zittern. Dann ist das halt auch verdientermaßen so. Ich setze an diesem Samstagabend voll auf die Deutsche Bahn, weil ich wurde, um am Samstag Nachmittag Interviews zu führen beim Verfolgerduell zwischen Paderborn gegen Magdeburg. So, und dann komm mal aus einem Samstag aus Paderborn wieder in den Süden der Republik zurück und am nächsten Tag wieder zweite Liga. Es geht kein Flug mehr, gar nichts. Es bleibt nur als Alternative eine 7-stündige Zugfahrt aus dem Herzen Ostwestfalens wieder zurück nach Niederbayern. Und ich hoffe sehr, dass das Netz mitmacht. Bin gespannt.
Tja, ich habe dasselbe gehabt am Dienstagabend und konnte in 30 Minuten von Barcelona gegen Inter sehen im Stream. Danke Marcel, danke Paul, danke an alle anderen, die dabei waren. Big Show 710, das war's. Wir hören uns nächste Woche.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!